Hallo, liebe Aktentaschenverliererinnen und liebe Händchen in der Hosentaschenträger. Seid herzlich willkommen zum Drei-Fragezeichen-Bücher-Podcast, das Geheimnis der Bücher, Folge 10. Hallo, Kleines.
Hallo.
Hi, Jenny.
Das war eine super, super Ansage. Genial. Alles auf den Punkt gebracht schon mal, ja?
Ja, ne? Eigentlich brauchen wir gar nicht weiterreden. Wie geht's dir?
Ja, gut. Also alles wieder schick. Ein bisschen. Die Krankheitswelle hat einen so ein bisschen erreicht, aber jetzt ist langsam der Weg der Besserung angesagt. Aber es ist halt Herbst, gell? Eigentlich eine schöne Jahreszeit, aber eben auch Erkältungsjahreszeit.
Hast du dich jetzt gesund gedopt für unseren Podcast?
Oh, auf jeden Fall. Also damit die Stimme mitmacht, ne? Also viel Tee, Bonbons, Salbei, kein Pfefferminz. Alles schick. Stimme ist geölt.
Ich finde, es klingt auch gut. Sehen kann ich dich aktuell nicht. Vielleicht gibt es ja zwischendurch wieder Bild. Ich meine, das ist für euch da, die uns gerade hört, völlig egal, ob wir uns sehen oder nicht. Aber das Internet schwächelt so ein bisschen. Ich hätte jetzt auch gerne Bild von Jenny. Aber gut, jetzt gucke ich halt auf so ein lilanes J. Vielleicht wird ja gleich das Internet besser und dann darf ich sie auch sehen.
Ja, ich hoffe sehr. Also das ist immer manchmal witzig, ne? Also bei mir funktioniert das immer alles super und ich sehe dich schön.
Dann gehe ich auch davon aus,
dass du mich auch siehst. Das ist total witzig. Ich kann jetzt irgendwelche Sachen machen. Ich könnte jetzt auch hier nackt sitzen und du würdest das nicht sehen.
Ja. Und das ist ja auch geil, dass meine Intuition mir gerade sagte, denke ich, reicht doch, wenn die mich sieht. So. Okay, ich hatte meinen Justus-Jonas-Moment, glaube ich, wirklich gerade.
Wie war dein Monat? Hast du ein Drei-Fragezeichen-Moment gehabt den letzten Monat?
Eigentlich nicht. Und das ist komisch, sonst habe ich ja immer Drei-Fragezeichen-Momente. Also ich war viel weg diesen Monat. Ich war in Zwolle in Holland mit Freunden übers Wochenende. Und das Einzige, was da so Drei-Fragezeichen-mäßig war, ich habe ein großes weißes Fragezeichen gefunden. Das war bei so einem Laden, der war gerade zu und dann waren da irgendwelche Sachen in den Fensterscheiben, damit irgendwie der Übergang kaschiert wird. Und das habe ich dann sofort fotografiert und Jenny geschickt und das war eigentlich so mein einziger Ein-Fragezeichen-Moment diesen Monat. Und jetzt komme ich gerade aus ein paar Tagen aus dem Sauerland zurück, wo eigentlich stand Wellness drauf und dann sind wir doch relativ viel gewandert. Und was sehr cool war, ich weiß nicht, ob ihr das kennt oder ob du das kennst, Jenny, ich war auf dem Skywalk. Das ist eine sehr, sehr große Hängebrücke, die sie in Willing, also in Nordhessen, gebaut haben. Die ist erst seit ein paar Monaten eröffnet. Und sie wollten eigentlich, dass es die längste Hängebrücke der Welt ist. Haben sie nicht geschafft. Ich glaube, in Tschechien ist die längste der Welt. Aber für Deutschland reicht es schon. Und das Ding ist irgendwie fast 700 Meter lang.
Krass.
Und also du kannst so Schulter an Schulter gehen, also kannst hin und wieder zurückgehen. Also man kann, die eine Seite kann rechts hochgehen und dann kann man hinten, wenn man angekommen ist, wieder umdrehen in die andere Richtung. Also zwei Menschen passen nebeneinander, so breit ungefähr ist es. Und man kann sich in die Mitte stellen und an rechts und links anfassen. Und ich muss ja sagen, ich bin da ohne viel Emotion irgendwie drauf. Ja sicher, ich gehe auf alles. Und dann hat das aber so geschaukelt.
Oh, das glaube ich, ja.
Und also so, dass man wirklich, ich musste mich festhalten zwischendurch, man filmt ja auch, ne? Also zwischendurch bin ich über meine eigenen Füße gefallen und es hat wirklich so doll, fand ich, geschwankt. Und also eine Freundin ist gar nicht erst mitgegangen, die hat dann Fotos gemacht, hat gesagt, ich setze mich hier hin, das ist nichts, macht ihr das mal. Und meine andere Freundin und ich sind dann da drauf und dann haben wir so etwas vor der Hälfte haben wir gesagt, och, jetzt wissen wir ja, wie es ist. Wir müssen uns ja nichts beweisen, wir drehen wieder um. Was eigentlich schade war, aber irgendwie hatte ich ein komisches Gefühl. Natürlich ist das Ding wahrscheinlich so mordsmäßig sicher, da dürfen auch nur 700 Leute drauf, das hat Millionen gekostet, da mitten im Sauerland. Das wird schon sicher sein, ne? Aber wir waren halt an einem Sonntag da, das Wetter war granatengut und dann wurde es für 3 Tage wegen Revision geschlossen. Das heißt, wir mussten diesen Sonntagnachmittag nehmen, wo natürlich sehr viele Leute da drauf wollten. Und gut, vielleicht hätte man nach der Revision drauf gehen sollen. Aber also natürlich ist nichts passiert, aber dieses Schaukeln war schon, habe ich schon gemerkt, nö. Oh. Aber es ist auf jeden Fall ein Erlebnis und wenn ihr da mal seid, lohnt sich.
Gibt es auch im Harz, aber ich denke auch lange nicht so, wahrscheinlich so lang und groß und hoch, wie jetzt dann dort, wenn die da jetzt den Rekord haben für Deutschland. Da bin ich aber auch noch nicht drauf gegangen. Ich habe das nur im Harz, gibt es auch dieses Harztrenalin, da wirst du da so eingespannt in so in so einen Gurt und fliegst dann quasi so über den Stausee drüber. Das ist halt
so eine Segline oder sowas. Na, das fände ich auch, fände ich auch gut.
Das war auch toll. Ich habe das auch, das habe ich auch gemacht, wo ich ja auch absolute Fallangst habe, ja. Aber da kam aber auch, ich hatte dann, also es war nicht hoch genug. Ich hatte gehofft, es kommt so dieses Achterbahnkribbeln auf. Mhm. Das habe ich so ein bisschen vermisst. Aber ansonsten war das echt eine coole Sache.
Ja, und bei mir war es auch cool. Also ich glaube, ich mache das irgendwann nochmal. Das ist von mir aus nicht so weit weg. Und ich glaube, da macht man bestimmt nochmal ein Wochenende. Und wenn es dann mit weniger Leuten ist, weil ich glaube, die waren echt so am Anschlag. Und ich glaube auch gar nicht, dass da Leute waren, die da geschaukelt haben. Das ist natürlich total verboten, ne? Aber alleine, wenn die da drüber laufen, gibt das denen so viel Bewegung. Es muss sich ja auch bewegen, sagen wir jetzt wahrscheinlich alle Physiker, sonst würde es wahrscheinlich erst recht kaputt gehen. Also da muss ja Schwingung und Bewegung drin sein. Aber trotzdem war es irgendwie mir nicht so ganz geheuer und naja, aber toll.
Aber hast dich getraut, mega gut.
Ja, und ich glaube auch, also ich glaube, egal wie lang so ein Ding ist, ab einer gewissen Höhe ist eh egal. Da ist es auf jeden Fall aufregend, ob da jetzt noch 5 Meter länger oder höher ist oder so. Das ist schon
richtig.
Das ist schon was. So. Cool. Und das hat natürlich den ganzen Tourismus da noch ordentlich angeheizt, weil klar, wenn man irgendwo draufschreiben kann, das längste der oder das fast längste Ding der Welt, dann wollen da natürlich alle Leute hin.
Richtig.
Genau, also das war, also ich war viel weg, seit wir uns das letzte Mal gesprochen haben.
Ja, krass. Ich nicht.
Was war denn dein
Drei Fragezeichen? Wir fahren erst nächste Woche. Ja, tatsächlich, dass mein großer Sohn, also mein ältester Sohn, hat eine Buchvorstellung letzte Woche, die Woche gehalten und hat sich, gehen immer in die Bibliothek, da dürfen die sich ein Buch aussuchen und dann müssen sie eine Buchvorstellung machen. Ja, und Drei Fragezeichen Kind durch und durch, ne, hat er sich natürlich ein Drei Fragezeichen Buch ausgesucht. Mama war stolz.
Welches?
Stadt der Vampire.
Aha. Und das mag ich ja auch.
Ja, wir haben es auch ganz oft gehört und das Schöne ist ja, also wie jetzt alle Fans unter euch wissen, dass das von Marco Sonnenleitner ist, der ja nun auch schon zweimal ganz erfolgreich von uns besprochen wurde und auch uns mit seinen Antworten zur Seite gestanden hat. Und tatsächlich habe ich diesen Joker auch für die Buchvorstellung gezogen und den lieben Marco angeschrieben.
Echt?
Und er hat tatsächlich dem Lennart ein paar Fragen beantwortet für seine Buchvorstellung, die er dann auch während seines Vortrags dann abspielen durfte.
Ey,
also danke,
seid,
Marco, nochmal. Es war echt der Hammer. Es war so cool.
Ja, da konnten ja die ganzen anderen Mitschülerinnen und Schüler mal einpacken, oder? Wenn der da so eine mega, so ein mega Ding hinsetzt.
Also das war echt geil. Also ich habe dann so irgendwann gedacht, ich dachte, Mensch, das ist doch auch von Marco. Ach komm, den schreiben wir jetzt mal. Und das war so lieb und wir haben uns so gefreut. Und Lennart war richtig, der war richtig ehrfürchtig. Das war ganz, ganz putzig. Ja, hat auch alles super geklappt. Ich durfte dem Lehrer dann das die Audiodatei dann per WhatsApp schicken. Danach musste ich versprechen, die Nummer gleich zu löschen. Also hat alles super geklappt.
Ja, Nummer von Lehrer sind geheimer als die von Präsidenten und Kanzlern
auf jeden Fall. Und ja, das hat alles super geklappt. Und ich war ganz selig und Lennart auch. Und ja, aber wenn ich das so höre, gell, ich denke, das könnte auch nochmal ein Fall für uns werden.
Ja.
Irgendwann.
Ja, wir haben ja noch offene Sachen für 2024. Es ist ja noch nichts in Stein gemeißelt. Von daher, ich bin ja nicht so die das Vampirmädchen, aber Vampirfälle finde ich. Also das mag ich echt gerne. Das ist gut.
Sehr geil. Ja, genau. Das war aber eigentlich der Moment. Und dann habe ich mich natürlich sehr auf die Podcast-Vorbereitungen für heute gefreut.
Ich muss einmal noch mal am Ton fummeln, deshalb war ich einmal kurz unaufmerksam.
Das hat auch gerade gerauscht, als wäre gerade ein LKW vorbeigefahren.
Bei mir?
No.
Ja, man hört den Bus, den habe ich auch gehört. Aber
das
jetzt
war ein Bus,
grade,
ja.
Jetzt hat dieser kleine, fiese Lautsprecher hier, keine Ahnung, jetzt hat sich so Richtung 50% runtergeschraubt. Der macht das schon wieder. Ich wollte die Finger davon lassen. Ich habe es Jenny, bevor wir mit der Aufzeichnung begonnen haben, versprochen, lass die Finger davon. Aber wenn es so leise wird, ich mache jetzt einmal nur 85% und dann versprochen. Gott, wie so eine Süchtige. Nein, nein, ich nehme nichts mehr von dem Zeug. Ich knibbel auch nicht mehr an den Fingernägeln. Genau, und ich gehe nicht mehr an diesen. Und
jetzt dafür bist du jetzt reglersüchtig.
Ich bin genau, weil jetzt ist er wieder auf 7. Pass auf, so einmal noch und jetzt loslassen. Vielleicht sollte ich einfach dein lilanes J im Auge behalten.
Genau, guck auf das J, guck auf das J. Guck nicht auf den Regler, guck auf das J.
Oh Gott, ich habe schon wieder gemacht, aber ich lasse jetzt die Finger von die Maus ist jetzt tabu. Ich lenk mich mit der nächsten Frage an dich ab. Hatten wir Reaktionen auf unsere letzte Folge, den Todesflug? Also haben wir unseren Podcast zerschreddert. Also erstmal
schon im Vorhinein war es ja schon lustig, ne? Also wir haben ja dann unser kleines Resümee von unserer Aachen-Tour gepostet und dann haben wir ja so ein ganz kleinen Hinweis eingebaut, der dann von Christian auch sehr richtig gleich als erster entschlüsselt wurde, dass wir uns etwa um den Todesflug kümmern. Und es wurde schon mit sehr viel Argwohn, habe ich das Gefühl, aufgenommen. Ja, sogar von Martha B., die dann meinte, oh, also ich wollte ihr gerade noch schreiben, dass ich euch sympathisch finde. Jetzt lese ich, dass ihr den Todesflug besprecht. Wo wir dann gedacht
Todesflug
haben,
Todesflug gleich Todesfluch. Ne?
Ja, so. Richtig. Ich sagte, ob wir das jetzt an unseren Sympathiepunkten was machen? Es gab auch im Nachhinein noch keine Reaktion von ihr. Also ich hoffe an dieser Stelle, liebe Grüße.
Geschockt, für immer gelöscht.
Unbekannt verzogen, die hören wir nie wieder. Bisher haben wir noch kein Feedback von der Seite bekommen. Aber der JJ hat sich über Instagram gemeldet und hat auch den Todesflug als tolle Folge deklariert und dass er eben vielleicht nur durch seine Absurdität halt so schlechte Punkte hat, aber so insgesamt, wie wir das auch gesagt haben, die Story ja voll Sinn macht, wie sie ist, ne, so als mit dem Protagonisten und wie jeder so reagiert.
Genau, und wenn, dann habt ihr uns einfach, ohne euch mitzuteilen, von uns verabschiedet nach dieser Folge. Aber insgesamt, man muss ja solche Folgen auch mal machen und
richtig,
man kann so Folgen ja auch okay finden.
Genau, Silke aus Hamburg hat sich gemeldet, die auch eine sehr intensive Recherchen- und Archivhörerin war und danach den Bobcast gehört hat und dann wurden wir angezeigt und dann hat sie quasi den Weg zu uns gefunden und lobt auch unsere sympathischen Stimmen, vielen Dank, und hört uns beim Kochen, Putzen und Autofahren. Und sie ist auch ein echtes Kassettenkind, in den 80er Jahren geboren und hört sie noch zum Einschlafen und hatte lange ja, das Gefühl, sie wäre die Einzige mit diesem infantilen Hobby, wo ich dann aber auch gesagt habe, Silke.
Nur Hobby, nicht infantil, da müssen wir mal weg. Und ich finde es auch, ich liebe auch Podcasts also Putzen macht erst seit ich Podcasts höre, also was heißt Spaß. Es ist erträglich. Und also ich finde, das ist, ich höre es zum Einschlafen ja gar nicht, da höre ich ja lieber die drei Fragezeichen.
Ja, ich gar nicht, also ich bin überhaupt kein Einschlafhörer, also
bist
nicht
du
mehr.
Bist du denn Putzhörer?
Ja, definitiv. Und auch Kochen und gut, ich koche wenig, aber wenn ich es mal mache, dann höre ich, hör ich Podcasts dazu.
Ja, ich finde Kochen manchmal ein bisschen schwierig, weil manchmal ist Kochen ja laut. So, gerade wenn es jetzt irgendwie sehr heiß angebraten wird oder so und dann spritzt es so und dann, oder man muss irgendwas schreddern oder ne, mit irgendwas Maschinellem umrühren. Deshalb, Putzen ist ja bei mir jedenfalls eine relativ leise Angelegenheit. Deshalb ist Putzen ganz gut, aber es ist natürlich auch gefährlich. Ich warte darauf, dass mir meine kleinen Bots mal irgendwann ins Klo fallen, weil da halt kein Kabel mehr dran ist.
Ja, aber witzig, aber ich höre ja auch mit Kopfhörern dann. Also weil du gerade gesagt hast, wegen Spritzen und so und wegen laut. Also wenn ich es über Kopfhörer höre, da kann ich nebenbei alles Mögliche machen. Da höre ich es halt laut über die Kopfhörer. Da bin ich dann immer nur erschrocken, so, wenn dann plötzlich jemand reinkommt. Ne? Also ich
wähne
mich alleine und auf einmal stehen die Kinder hinter mir oder der Mann kommt nach Hause oder so. Und dann auf einmal kriegst du einen Schreck des Todes, weil man es nicht gehört hat.
Ja, und ich bin da auch so eine Schreckhafte und mittlerweile auf meiner Arbeit schon komplett irgendwie, da kommen halt natürlich in so Büros immer auch Leute rein und sagen guten Tag und so und ich sehe denjenigen und erschreck mich dann erst, aber so richtig so und der, oh Gott, es ist schon okay, so, also nicht, also immer so zeitverzögert, das ist so, das macht es so komplett absurd.
Sehr gut. Einen kleinen Nachtrag fällt mir noch ein, falls
bitte.
Wolltest oder so wegen Reaktionen. Wir hatten uns ja gefragt, wegen der Monika, die ja
stimmt, jetzt,
im Todesflug
sagst,
vorkam.
Genau.
Ne?
Ja, sag's bitte, genau.
Und der liebe Martin, liebe Grüße, hallo Martin, der hat natürlich uns eröffnet, dass sie aus dem Feuerturm ist. Aber eigentlich auch eine Folge, die ich sehr gut kenne, aus der Kindheit noch. Und das ist mir echt nicht aufgefallen, gell?
Was macht die Monika da nochmal? Also ich habe die Reaktion auch gelesen und habe das zur Kenntnis genommen, hatte da jetzt aber, spielt die da wirklich mit? Ist das das Mädchen, was
ich
da mitspielt?
Ich denke, von diesen? Das ist schon eine von denen, es ist aber glaube ich eine Frau meines Erachtens. Also der Feuerturm, ich habe da, das ist ganz komisch, ich habe da ganz intensive Kindheitserinnerungen dran, weil ich das glaube ich ganz oft gelesen habe. Also wir
Feuerturm ist mit
Fall.
Diesem Autor, oder? Der in diesem Turm ist.
Das ist
geht
ja dieses,
da nicht um?
Ist irgendwas nach, der hat doch das nachgebaut, irgend so ein.
Genau, und es geht um verschwundenes Manuskript, glaube ich. Oder ist das die Feuermaske, dieser Feuerteufel?
Das könnte der Feuerteufel sein. Da würde ich mich nicht drauf festnageln.
Nee, der Feuerteufel ist
Martin!
ja noch der mit Tante. Oh Gott, jetzt merken wir, was wir. Jetzt merkt ihr, was wir für Experten sind. Das ist ja mal ganz schlecht vorbereitet. Okay, Martin sagt Feuerturm. Aufgabe fürs nächste Mal einfach außer der Reihe Feuerturm hören.
Genau. Das wäre vielleicht mal nicht schlecht. Aber Monika ist aus dem Feuerturm, das war wichtig. Also sie gab es wirklich in einem Fall vorher.
Oder es ist eine zweite Monika, weil es gibt ja auch noch mehr Katrins oder Jennys und dann ist da vielleicht einfach eine Doppelung. Aber sie hat jetzt bis jetzt keine großen Funktionen
Nee,
im
nee.
Drei-Fragezeichen-Universum gehabt. Aber toll, deshalb toll, dass Martin sich erinnern konnte.
Ja, das ist super, ne? Weil so, ich habe ja auch nachgeguckt, ich habe das ja auch eingegeben und habe nach Monika gesucht und drei Fragezeichen fallen, da hat mir das Internet halt nichts ausgespuckt, ne? Deswegen ist es natürlich toll, wenn man da so eine Info einfach kriegt, ne? Weil das da auch passen würde, weil da irgendwie kam Muster, war auch was mit Wilderern und sowas auch gewesen sein. Und die hatte sich ja bedankt, also zumindest im Todesflug hat sie sich ja bedankt, dass sie diese Wilderer-Mafia aufgedeckt haben und so. Obwohl ich da sagen musste, habe ich beim Feuerturm so keine Erinnerung dran, dass es da um eine Wilderer-Mafia ging.
Aber campen die da nicht auch? Und haben die da nicht, ist das nicht die Folge, wo sie auch noch irgendwie einen Büchsenöffner brauchen?
Und da einer so besoffen ist und
Und so
den
komisch ist?
da. Nee, das ist, glaube ich, noch mal eine andere Folge.
Okay, es wird. Okay, ich
Wir
verschlimmbessere das
verstricken
hier
uns
gerade.
hier
Ich
in
glaube, das ist
gefährlichem
doch.
Halbwissen.
Genau, und weg von dem gefährlichen Halbwissen hin zu guter Recherche. Und vielleicht fangen wir jetzt einfach mit der eigentlichen Folge an und erzählen mal, was wir
Richtig.
heute machen.
Ja, wir steigen ein in eine ganz besondere Ära, um die wir uns, glaube ich, noch gar nicht gekümmert hatten. Also das sind
Nö.
wir ja komplett weg gewesen in den letzten 9 Folgen. Und jetzt mit Folge 10 steigen wir in die Crimebuster ein, aber so richtig, ja.
Also wenn ihr schon gedacht habt, oh Gott, Todesflug machen sie, dann machen wir jetzt mit hochqualitativen Folgen direkt so weiter.
Also wenn schon, denn schon, ne? Wenn man einmal
Wenn schon,
schwimmt
denn
in dem
schon.
Fahrwasser, dann müssen wir halt aber auch richtig rein.
Ich finde auch richtig tief rein und wir sind jetzt aber auch relativ weit weg von unserer letzten Folge, wenn wir sind nämlich bei der Originalbuchreihe beim. Ach so, wir haben noch gar nicht gesagt, was es ist. Wir machen
Erzählen.
heute den giftigen Gockel. Oh, sehr gut. Und das Originalbuch ist die Nummer 45. Davor war bei den Büchern die Automafia und danach kommen die gefährlichen Fässer. Erschienen in Amerika 89, auf Deutsch 1990. Die deutsche Buchreihe, da ist es das Buch 48. Und da war davor die gefährlichen Fässer und hinterher die Automafia. Also ihr merkt schon, es wird knifflig.
So richtig schön
Und
durcheinander, das finde ich ja immer beeindruckend. Ne?
sehr
Ich
schön
denke, wie
durcheinander,
kommt
ja.
das, dass man das dann so abändert, ne? Aber
Ja.
okay.
Ja, aber da waren ja irgendwas dazwischen und dann gibt es ein Buch, was noch wahrscheinlich irgendwie fehlt. Und bei den Hörspielen ist es die Folge 47, davor war der schrullige Millionär und danach die giftigen Fässer. Also ganz viele tolle und tolle Sachen vorher und nachher und mittendrin.
Genau, also lass uns über die Crimebuster reden, oder?
Lass uns über die Crimebuster reden und lass uns vielleicht auch über die Autoren sprechen, denn die hatten wir noch nicht. Das waren Megan und H. William Stein, würde ich sagen, ne? Nicht Stine. Stein, ein amerikanisches Autorenehepaar, was viele Kinder- und Jugendbücher in den USA vorher schon geschrieben hat. Und deshalb wurden die in den 80er Jahren vom Verlag sogar angeworben, neue Drei-Fragezeichen-Bücher zu schreiben. Und die haben insgesamt fünf Bücher geschrieben, Der weinende Sarg ist von denen, Haus der Angst, eben der giftige Gockel, der verschwundene Filmstar und die gekauften Spieler. Und im Original heißt das Ding Murder to Go. Das finde ich ganz schick, Mord zum Mitnehmen.
Finde ich auch cool, ne? Finde ich ein bisschen schade, dass das, naja, aber es ist ja ganz oft so, ne? Bei amerikanischen Filmen ist das ja so oder
Ja.
bei Buchtitel, dass das irgendwie ziemlich bescheuert ins Deutsche übersetzt wurde. Da gibt es ja heute auch die
Oh
schönsten
Gott,
Memes hier auf
und so
Instagram, wo die sich kaputt
Kinofilme
über sich
und wo
lustig
man denkt,
machen,
so
ja.
wie bekifft und betrunken muss man sein, aber giftiger Gockel, ja, dieses doppelte G
Genau,
vielleicht,
da habe ich
aber.
auch drüber nachgedacht, ne? Ist wie tanzender Teufel und sowas, gell, wo ich
Ja,
sage,
aber in
da
doof.
In doof,
Also.
natürlich, natürlich, natürlich. Es ist einfach nur, sag ich mal, das ist stilistische Mittel, aber wir müssen über die Story reden.
Was
Eieiei.
reimt sich auf G? Was fängt auch mit G an und hat was mit dem Hühnchen zu tun? Also, falls ihr nicht wisst, was ein Gockel ist, es ist halt ein männliches Haushuhn. Sie hätten halt auch das giftige Hähnchen sagen können, aber das hätte vielleicht nicht so gut geklungen.
Das hätte nicht wieder zu
Und
dem G gepasst, ne?
was ganz schön ist eigentlich so, Gockel steht halt auch für einen Mann, der seine Männlichkeit zur Schau stellt. Also, falls wir irgendwie irgendwie, ich will nicht sagen, toxische Männlichkeit da haben, das ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber so gockelhaftes Verhalten, da gibt es, glaube ich, in dem Abenteuer so einiges. So.
Aha. Das passt also dann wieder, ne? Wo man sagt, okay, da haben sie sich dann doch auch was dabei gedacht.
Wir unterstellen ihnen mal, sie haben sich was bei gedacht. Und man kann sich halt den Titel, also sagen wir mal, wenn man den einmal gehört hat, den merkt man sich.
Richtig, das stimmt. Also das, glaube ich, ist auch eine Folge, die auch jeder irgendwie kennt, sage ich jetzt einfach mal ganz unverblümt. Ich glaube, an der ist noch keiner so richtig vorbeigekommen.
Ja, oder wenigstens von dem Titel her. Mhm. Also als ich jetzt überlegt habe, was wir so machen, und da habe ich dann auch, also ich hatte das Buch noch nie gelesen und das Hörspiel hatte ich, also klar habe ich so das Gefühl, kenne ich. Und es irgendwie, ich hatte noch so Erinnerungen, aber die waren sehr, 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 sehr verschwommen. Ich konnte mich wirklich kaum erinnern und hatte so diverse Aha-Momente beim Hören. Aber du kannst was zur Crime-Buster-Reihe erzählen. Da müssen wir, glaube ich, für die unter uns sind, noch ein bisschen was erklären.
Richtig, also falls da noch nicht so Wissen da ist, ne? Aber die Crimebuster-Ära, die ging quasi 89 los, weil auch in Amerika dann eine neue Kinder- und Jugendbuchreihe, die Hardy Boys, etabliert wurde. Und die waren eben schon älter und die haben irgendwie ein bisschen erwachsenere Themen behandelt und drei Fragezeichen waren eben noch.
Da muss ich kurz, die sind nicht neu. Die gab es schon seit den 1910er oder 20er Jahren in Buchform. Also ach, krass, die Hardy Boys sind relativ, also die Geschichten von den Hardy Boys sind relativ alt. Aber da kriegten die halt die wurden da relaunched. Also die kriegten so einen neuen Überputz, die wurden neu lackiert. Mhm. Da geht's halt um zwei Brüder, die aufregende Abenteuer erleben. Und wie gesagt, die sind halt schon, die waren zu dem Zeitpunkt schon irgendwie 80, 70, also viele Jahre alt und heute um die 100. Also die Geschichten.
So. Ja, ja.
Aber
aber die sind halt dann auch da, haben die ältere Themen behandelt und dann war man irgendwie der Meinung, man müsste jetzt die Three Investigators dann auch ein bisschen älter machen. Und dann sind die quasi über Nacht auch älter geworden. Die waren ja vorher so, sag ich mal, 13, 14 oder so, könnte man sagen, ne? Und auf einmal über Nacht waren sie wenigstens 16, weil sie auf einmal Führerschein und Autos und Freundinnen hatten und so, gell? Und keine Mystik mehr und es wurden halt wirklich erwachsenere Themen behandelt.
Diät,
ne?
Zum
halt
Beispiel. Wirklich, genau, Diät, Karate, Autos.
Also so ein bisschen auch, es muss, also finde ich immer so Karate und sowas höre, es gibt auch einige TKKG-Momente, aber
ja.
Genau, aber ja, um die dann einfach dem älteren Publikum zugänglich zu machen, ne? Und das so ein bisschen sich da anzunähern an die Hardy Boys.
Genau, und der Verlag Random House, ich meine, die müssen ja auch, die haben ja auch ihre Ideen, wie die halt irgendwie ein Produkt, was nicht so gut läuft, nach vorne bringen wollen. Und da das mit den Hardy Boys total gut geklappt hat, die noch weiter zu pushen, haben sie halt gedacht, irgendwie, jetzt müssen wir, ne, die Three Investigators halt auch nach vorne bringen und deshalb machen wir genau das, was du gerade gesagt hast. Und in Deutschland war das halt anders. Die schwächelten halt nicht. 1989 waren die drei Fragezeichen Nummer eins in Deutschland. Also da waren die total beliebt, aber in den USA schwächelte das halt so vor sich hin. Aber da es halt immer noch eine amerikanische Reihe war, bei dem amerikanischen Verlag Random House, wurden die bei uns dann halt, klar, auch älter, cooler. Und was hat's gebracht? Nix, ne?
Nix.
Also doch, sogar mehr als nix.
Ja.
Ein bisschen mehr als nix eigentlich, weil viele Sachen tauchten ja plötzlich gar nicht mehr auf. So Onkel Titus, Tante Mathilda, Reynolds, die waren ja nur noch so Randfiguren oder wurden erwähnt. Die hatten aber keine, in den Crimebuster-Folgen keine richtigen Auftritte mehr. Morten brauchte man auch nicht mehr, weil die ja jetzt selber Auto fahren konnten.
Genau.
Und anstatt in Deutschland neue Fans zu kriegen, haben sie die alten halt auch noch vergrault. So.
Ja.
Oder in Amerika halt auch. Und dann hat Random House aber gesagt, okay, da waren eigentlich insgesamt 13 Fälle hat's gegeben. Es hätte aber viel mehr geben sollen. Random House hat nach 13 Fällen die Notbremse gezogen, hat gesagt, so, Schluss. Wir versuchen die Uhr wieder zurückzudrehen. Wir hören auf mit diesem Crimebuster-Kram.
Genau. Und dann ist aber die Serie dann irgendwann ja aber auch dann eingestellt worden, ne?
In Amerika meinst du die Crimebusters oder die drei Fragezeichen?
Naja.
Ja, okay, da müssen wir uns noch mal, da kannst du vielleicht noch mehr zu sagen, dieses ganze rechte Problem, Amerika, USA, Deutschland, wer was, Verlag, Rechte. Also es ist ihr wisst es ja selber, wenn ihr euch da ein bisschen für interessiert. Und da sind so Experten, ist zum Beispiel wirklich, guckt bei dem Christian
Rodenwald, ja.
Wald mal rein in die Bücher. Der hat das total gut aufgedröselt und erklärt. Der geht auch noch mal auf die Musik ein und so. Also wenn euch das interessiert, wollen wir euch jetzt nicht hier mit ganz halbem unter Dreiviertelwissen was erzählen. Aber wir kümmern uns heute mal um diese schöne Zeit der späten 80er, frühen 90er. Und das fängt ja schon mit dem Cover auch, geht's ja weiter.
Was hast du denn zu
Hause?
Du hast auch nur das Taschenbuch gekriegt, gell? Ich habe das Taschenbuch.
Genau,
mit dem
ach, das
hier,
hast du auch.
Ja, nee, ich habe es ja gebraucht gekauft und
ich auch.
Da kam ich nicht an das andere ran, also nicht das von Edgar Rasch. Ist eben so ein Taschenbuch, da sieht man so einen Mann, man sieht nur Nase, Mund, ne, so hat er abgeschnitten und der hat einen gelben Pulli an und hat so ein
mit
Tablett.
Mit V-Ausschnitt?
Mit V-Ausschnitt, ja. Und mit einem Chicken King Packung, ne, und es läuft so grüne Flüssigkeit raus, die dann wie ein Totenkopf sich auf das Tablett ergießt.
Du, jetzt in dem Moment,
ja.
Als du gerade sagtest, das mit der grünen Suppe, in dem Moment denke ich, das ist doch so ein Totenkopf. Mhm. Und dann hast du es gesagt, guck mal, das war mir jetzt gar nicht aufgefallen, aber genau, die Suppe, die so aus dieser Hähnchenburger-Verpackung rausläuft, ist halt so grüner Schleim in Form eines, das ist viel Fantasie, eines Totenkopfs. Also das ist ein selten hässliches Cover, finde ich. Auch dieser Typ, wer soll denn das sein? Also
ja, habe
so
ich mich auch
gespaltenes
gefragt.
Kinn, drei Tage Bart hat er und relativ muskulös sieht er aus in seinem gelben V-Ausschnitt-Pulli.
Ja, längere Haare, ne, also schon fast, ne, also so kinnlange Haare.
Ja, so ein bisschen Patrick Swayze-mäßig.
Ja,
so.
Das stimmt. Das sieht aus wie Patrick Swayze.
Ja, Patti, vielleicht.
Genau. Sie denken
und
Sie?
Blue Jeans hat er an und man sieht halt, er kommt von, also im Hintergrund
Guck
ist so
Guck dir mal
Theke.
Seine Friese in dem Schatten an, das fällt mir jetzt erst ein. Er hat so übelst,
okay, da steht noch ein bisschen was oben vom Haupthaar.
Wie
steht
so ein
noch
Gockel.
Ab, also, du.
Ach du, das fällt mir jetzt erst auf. Als hätte er so ein bisschen so einen Hahnenkamm.
Ja, wenn man ein bisschen zwinkert, kann man da auch vielleicht noch mit viel Fantasie noch einen Gockel erkennen. Also ihr merkt, wir schweifen extrem ab. Und das braucht halt auch, das braucht man vielleicht auch nicht. Aber wir können es euch ja vielleicht mal abfotografieren und dann machen wir das bei Insta vielleicht, ne? So als
vielleicht
Foto.
Haben wir das auch schon gemacht. Vielleicht machen wir es einfach plakativ als Vorschau für die Folge.
Genau.
Es muss einfach in die Welt, dieses Cover.
Doch, weil das ist also wirklich nicht so schön. Thilo Krapp hat es gemacht. Das ist halt auch ein anderer Verlag. Das ist der CBJ-Verlag. Aber ich mein Gott, letztendlich, man kriegt die ja nicht mehr im Handel. Die werden ja teilweise nicht mehr alle aufgelegt, die Abenteuer. Mhm. Von daher müssen wir ja nehmen, was wir kriegen können.
Genau.
Und dann haben wir halt mal das. Aber wenn ich jetzt Kind wäre, selbst in den 80er Jahren oder in frühen 90ern. Also der Titel Giftiger Gockel und dann dieses Cover, das hätte ich aber liegen gelassen.
Ja, ich auch. Also das hätte mich nicht angesprochen. Überhaupt nicht. Und auch der Klappentext und
Aber hätte ich denn das Bild von Edgar Rasch angesprochen? Das Original, also das eigentliche Original. Ich meine, da sieht man so ein vergrößertes Grillhähnchen mit einer Spritze, wo in die in die Hähnchenbrust gestochen wird. Es wirft einen langen schwarzen Schatten.
Ja, das sieht natürlich gut aus, sag ich mal, gell, so an sich. Ne, so als Hähnchen, so ein schönes, dickes Grillhähnchen, ne? Aber nee, also auch nicht. Also es geht um Essen und es ist ja irgendwie auch schon eindeutig. Also ich glaube, der Fall lässt ja nicht. Erwartet jetzt nicht mit irgendeiner besonderen Überraschung auf. Also es ist ja eigentlich
also nicht das mystische Hähnchen
ist,
da irgendwie,
ne?
Von links nach rechts hüpfen. Also ich würde es mir auch nicht an die Wand hängen, auch nicht in der Küche.
Nee.
Gut.
Vor allem, wenn man gerade auch vielleicht eine Spritzenphobie hat oder so.
Dann
hängt man sich nichts mit einer Spritze in die Küche. Nein, aber habe ich auch nicht tatsächlich. Aber es gibt bestimmt Menschen, die absolute Spritzenphobiker sind. Das ist schon noch ein Fachbegriff dafür.
Ja, klar.
Also, aber nee, also das ist.
Oh Gott, wirst du immer ohnmächtig, wenn du in deine eigene Küche kommst. Oh Gott, die Spritze.
Das wär's ja noch. Die liegt schon wieder in der Küche.
Ja, aber vielleicht, wenn man da immer wieder drauf guckt, geht vielleicht so ein Gewöhnungs.
Ja, das ist ja wie, genau, man muss seine Angst mit der Angst bekämpfen. Absolut.
Können wir noch so ein Spritzenmobili bauen und das dann noch, okay. Ihr merkt heute, es ist eine Abschweiffolge bei uns.
Das ist gut. Aber so hätte ich mir das nicht geholt. Aber es ist trotzdem interessant, sich mit dem Buch mal auseinanderzusetzen, weil es eben viele Sachen das erste Mal passieren, ne? Und viele Sachen das erste Mal vorkommen. Und dann würde ich sagen, steigen wir doch auch gleich ein, oder?
Wunderbare Überleitung. Genauso machen wir das mit Ein Albtraum, erstes Kapitel. So also es gibt wieder Titel und nicht mehr nur Nummern wie im Todesflug.
Ja, genau, endlich wieder ordentliche Überschriften. Genau, und wir sind bei Justus und Peter, die gerade mit einem Auto, mit einem Scirocco,
in der Klammern, übrigens gebraucht.
Gebraucht gekauft, Baujahr 81, zum Krankenhaus fahren und eine gewisse Kelly besuchen wollen, die wir noch nicht kennen. Und die sich den Blinddarm hat rausnehmen lassen müssen und ja, und wollen die da besuchen. Es regnet wie aus Eimern, ne?
Und es ist schon klar, dass das ist halt Peters Freundin.
Das ja, sie, auch hat, genau sie hat beschlossen, dass er eine feste Freundin braucht.
Und genau, vor 6 Monaten hat sie das beschlossen und Peter leistete keinen nennenswerten Widerstand. Und dann war das mal so. Boah, da dachte ich nur, was ist das für eine Geschichte, was ist das für eine Formulierung? Da bin ich ja schon das erste Mal, dass ich dachte, nein, 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 nein.
Das ist so geil. Ja, aber es ist auch geil, die kommen vielleicht damals so, ne?
Das war, genau das war so. Ich dachte auch dauernd in diesem Kapitel auch, hallo 80er, hallo 90er, also alleine, wir kommen in dieses Krankenzimmer rein und Kelly telefoniert und spielt mit ihren langen Haaren. Im Fernsehen läuft so, laufen so Videomusikclips. Ohne ja, Ton.
Schön MTV, ey.
Ja, genau. Und dann am Telefon ist Sue, ist wohl ihre Freundin und sie meint so, mein Typ kommt mit seinem Freund und ich denke, ich habe den nächsten Moment.
Oh, sind so viele Kotzmomente, das stimmt.
Es, also dieses erste Kapitel strotzt vor Kotz und wir haben noch nichts mit Gift. So. Und Kelly gibt dann irgendwie den Hörer an Justus.
Oh, das ist so peinlich.
Das ist so peinlich, aber es ist so ein bisschen, ich habe mich so erinnert, so was hat man früher gemacht? So, ja. Rita, die möchte mit dir sprechen.
Ja, weil das auch gleich fragt, wie ist denn der Freund so?
Genau, und Justus findet so Smalltalk, also alle finden ja Smalltalk irgendwie doof, aber Justus findet Smalltalk so richtig doof, vor allem mit Mädchen, also und er ist auch richtig lahm. Also da kommt bei ihm halt nichts Zündendes.
Ja. Aber er ist ja auch so überfallen, ich kann ihn da echt fühlen. Also ich telefoniere auch überhaupt nicht gerne, also früher auch schon gar nicht. Und wenn ich mal in so eine Situation kam, war ich auch immer ganz peinlich berührt. Also wenn
ja,
ich
und es hatte immer
so was von musste. Oh.
Verkuppeln und eigentlich hatten immer nur die anderen Spaß. Und man selber irgendwie nicht. Also das ist eine ganz unangenehme Situation, was mich schon da in dem Moment nicht wirklich für Kelly einnimmt, so was zu machen. Aber zum Glück kommt ja eine Krankenschwester rein und sagt so, Schluss mit der Besuchszeit, alle raus hier.
Genau, ziemlicher Feldwebel, ne? Mhm. Aber ist halt so, kann man sich auch nicht gut vorstellen. Wird ja auch immer schön plakativ in so Büchern benutzt, ne, dass die Krankenschwestern so ruppig sind. Ne? Es gibt immer so eine Schwester Rabiata, ja, die da.
Genau,
so
nicht Oberschwester Hildegard, sondern in diesem Moment, und da geht's halt los mit Kotzmomenten auch im Hörspiel, das ist halt Schwester Elisabeth. Wo ich denke, was?
So. Ja, da geht's schon los, das stimmt.
Das, oh da geht's halt schon los. Und aber zwischendurch sagt Peter Passetti, so sehr ich ihn verehre, der sagt dann noch irgendwann auch mal Schwester Elisabeth.
Später, ja, aber da, wenigstens, genau. der Versuch zählt, ja.
Er versucht es wenigstens, während die anderen es einfach komplett ignorieren. Also genau, während die Jungs eigentlich das Zimmer verlassen sollen, kommen gerade Ärzte und Pfleger rein und bringen eine bewusstlose Frau in Kellys Zimmer, die da gerade irgendwie, war wohl gerade ein Autounfall.
Mhm, genau. Justus und, hat gleich direkt die Diagnose parat, ne?
Ja, unglaublich, beziehungsweise es wird auch direkt gesagt, so, wer das ist, ne? So,
echt, haben die das da schon gesagt?
Ja, Justus schnüffelt ja rum. Wer ist denn
das? Ach ja, dann ja, genau. Aber erst, so, wenn die Ärzte raus sind dann, ne?
Ach so, die, stimmt. Justus darf direkt, rein und genau. Sagt direkt, das sind nur Schürfwunden und so. Das ist harmlos. Und der Arzt so, ja. Nix Ernstes. So die fachsimpeln da noch so ein bisschen. Was hat die Gute denn jetzt so? Weil Justus ja auch den Röntgenblick hat und
also, ja, genau. Den brauchen sie gar nicht untersuchen, der weiß schon Bescheid.
Nee, das und glaubt, der Arzt ist sehr, sehr mitteilungsbedürftig, ne? Der sagt, das war ein Autounfall und der Papa ist ein ganz hohes Tier. Und jetzt sagt die Schwester so, jetzt aber raus hier, das reicht mir jetzt.
Genau, und bevor die aber gehen, dann lunzt der Justus noch auf das Krankenblatt und stellt fest, jetzt muss ich das aus dem Hörspiel adaptieren, ja, dass es eine Julia Crown ist.
Ja, genau, Crown für Krone auch, wo du bist ja immer so für Wortspiele und so. Aber dieses Julia Crown, da bin ich ja, ich weiß nicht, was ich schlimmer finde im Buch, dass Peter schon wieder sagt, ne, tschüss Kleines und so.
Mhm.
Oder Julia Crown, also wenn, ja. Also auf sowas kann ich halt nicht. Ich mag auch keine Songs, in denen Deutsch und Englisch gesungen wird. Und ich finde ja so ein Mischmasch, da sträubt sich ja bei mir alles, was ich so sträuben kann.
Ja, Also dann ist es bitte Julia, ja. Also das
Julia.
Wird ja. mich auch in dem Hörspiel, als ich das gehört habe, ich habe dann jedes Mal so einen Stich gehabt, immer wenn von, von Julia die Rede war, wo ich sage, nein, können wir es bitte immer noch in Amerika lassen? Und dann muss man es leider auch so.
Und das ging ja vorher auch. Also das ist ja mal, das ist ja mal affig. Also dass wir da jetzt anfangen mit sowas. Vor allen Dingen, da sind ja sehr viele englische Begriffe, die jetzt auch kommen, weil Daddy stürmt ja irgendwie rein und das ist halt Big Barney Crown, der Chicken King. Da sagen wir ja auch nicht der Hühnerkönig.
Ja, richtig. Also warum, ne? Also das verstehe ich nicht, warum er da nicht drauf geachtet hat. Aber egal, geschenkt. Egal.
Aber was auf ganz lustig Fall. Ist, ne, er kommt im Jogginganzug rein. Und hättest du dir denn beim Hörspiel den Jogginganzug vorgestellt?
Nee, eher im Anzug. Ja. Also ich hätte gedacht, er hätte einen richtigen Anzug an. Von mir aus auch einen quietschgelben und dann ist da auch ein Hühnchen drauf gestickt oder was weiß ich. Aber ich hätte aber auf der anderen Seite, wenn man das so in Amerika, wenn wir manchmal so diese Bosse hast, diese, ne, auch diese eitlen Gockel, ja, die haben doch meistens auch so Jogginganzüge an oder diese,
Selbst Präsidenten zeigen sich ja manchmal, wenn sie privat sind, dann gerne auch, ne, in so einem, also Trainingsanzug und so.
Genau, aber auch so trotzdem einen ziemlich schicken halt, ne, also gar nicht jetzt so einen abgeranzten Jogginganzug wie in Halle, wenn du in die Kaufhalle gehst oder so, ja, aber, sondern so einen, schon so einen passenden halt, ne, also wirklich Hose und Jacke, und mit was aufgestickt und so, es scheint ja dann doch auch relativ hochwertig zu sein, was
auf
so
jeden
trägt,
Fall,
ne?
Das ist teuer und vor allen Dingen, es ist halt sehr, sehr stylisch und auch auf jeden Fall sehr bunt. Und das könnt ihr euch so für den Fortlauf des Buches so mitnehmen. Also Barney, Big Barney ist halt immer, hat immer Jogginganzüge an, aber immer eine andere Farbe. Also hier sind es gerade die US-Farben, Rot, genau. Blau, Weiß oder auch die drei Fragezeichen-Farben, wie man gerade möchte.
Genau. Und jeder kennt aber den Chicken King und jeder kennt Chicken Crown, die Kette halt, ne? Und er verkauft halt leckere Hähnchengerichte, ne?
Genau, und er ist sehr bekannt halt auch aus dem Werbefernsehen, weil er halt auch immer, ne, seine eigene Werbung macht und in Südkalifornien kommt halt so aus dem, wer Fernsehen guckt, kommt halt nicht am Chicken King vorbei, weil auch seine Werbespots total bekannt und berüchtigt sind.
Genau. Und Justus und Peter gehen dann zurück in die Zentrale, wo wir dann auch so feststellen, dass da so eine Firlefanz da vorhanden ist, den Justus da zusammenbaut. Unter anderem ist er auch gerade dabei, ein Dekodierungsgerät für Ziffernkombinationen zu bauen und einzustellen und so. Das könnte vielleicht nochmal später interessant werden. Und
und wir sind auch nicht in der Zentrale, sondern da hat sich ein bisschen was geändert. Wir sind in der Außen, in der, wie nennt sich das? Eine Elektronikwerkstatt nennt sich das. Das scheint der neue Treffpunkt zu sein. Also wir sind nicht mehr drin in dem kleinen, lumpigen Anhänger, in dem Wohnwagenanhänger, sondern wir sind jetzt an der frischen Luft. Und die Zentrale, die früher noch unter Schrott lag, ist jetzt auch freigeschaufelt, wird uns vom Erzähler ein bisschen erzählt. Und kurz mal, ja, es gibt auch noch Onkel und Tante. Und damit sind die aber auch genug der Erwähnung. Mhm. Wir haben übrigens vorher noch kurz übersprungen, dass Big Barney halt auch sagt, für seine Tochter nur das Beste. Und als Justus dann ganz ruhig mit ihm spricht, bringt es den aufgeregten Papa dann auch wieder runter und er verteilt direkt ordentlich Gutscheine fürs Hähnchen. Stimmt. Und Justus ist aber gerade, was auch noch wichtig ist, in einer Brat- und Grilldiät und er zerreißt mal einfach die Gutscheine.
Ja, das stimmt, er ist nämlich gerade nur noch Melone, er ist gerade
Wassermelonen-Diät.
Genau.
Und das macht halt auch, ich finde im Hörspiel macht Oliver Rohrbeck das total gut, dass man halt schon hört, dass er eigentlich sich gerade vorstellt, diese Hähnchen, dieses Gegrillte und lecker, aber er darf ja nicht. Und Peter regt sich total auf und meint, ja, aber ich hätte ja die Gutscheine benutzen können. Und da merkt man wieder, Justus der Egoist und wenn der Egoist auf Diät ist, ist es noch schlimmer. Da wird einfach mal alles, nein, es gibt für hier gar keinen Hähnchen.
Richtig, mitgehangen, mitgefangen. Genau, und ich denke auch, denn diese Werkstatt, wo die sich dann sehen, das ist dann später die Freiluftwerkstatt, ne? Ja. Also die haben sie ja auch dann später noch, ne? Und genau, und wir haben was auf dem AB. Bob hat angerufen, weil den vermissen wir die ganze Zeit schon, glaube ich, im ersten Kapitel. Also
Wo ist er?
Mhm. Und dann hat er auf dem AB gesprochen und er arbeitet da schon beim Sexhändler bei Rock Plus.
Also so heißt die, so heißt das Rock, echt? Heißt das, ja, heißt die Agentur Rock Plus, habe ich übersprungen.
Steht auch tatsächlich drin, also das gibt, glaube ich, mal eine Zeit lang, da hieß die Sexhändler und dann, aber da im Buch steht direkt drin, dass die Rock Plus heißt. Genau, oder Rock Plus, muss
Rock
man ja
Plus.
Sagen.
Nein, aber wir sagen Rock Plus, weil es muss ja dann,
muss ja zu Julia passen, ne? Ja. Und genau, und ist da wohl ziemlich eingespannt und Peter quittiert das auch mit, er hat ja kaum noch Zeit für das süße Leben. Also da wird schon mal so ein bisschen angedeutet, dass die, glaube ich, jetzt schon so ein bisschen anders unterwegs sind jetzt.
Ja, aber er ist ja nicht nur bei Sex Sandler gerade und muss sich irgendeine Band anhören. Er hat auch gerade Mädelsstress. Das erzählt er auch alles gerade auf dem AB. Er hätte irgendwie eine Verabredung mit Jennifer vergessen und jetzt sei die Amy sauer und da gäbe es noch eine Strandparty und Bob ist total halt im Mädelsstress und fordert doch bitte ein PC-Programm von Justus, der ihm das irgendwie mal alles koordiniert, sag mal.
Ja, oh mein Gott. OMG.
Ja. Wo ich auch, es ist wirklich so ein Kotzkapitel, wo ich auch denke, oh Gott, was ist das?
Und vor allem, ja. Wenn du dir vorstellst, wie das Buch vorher ja gewesen sein muss, was war der Vorgänger? Ich hab's schon wieder vergessen.
Ich guck nochmal nach. Warte, meinst du das Buch oder das Hörspiel?
Nee, das Buch, Automafia, glaube ich.
Automafia, ja. Ja.
Ah, gut, habe ich jetzt kaum auf dem Schirm so richtig, aber da
ist Automafia das mit dem
dabei.
Nee, ist Automafia das mit diesem fiesen Opa, wo sie irgendwie in den, der hat doch auch sowas wie ein Rolls-Royce oder so, wo die Seitenscheibe eingeschlagen wurde und der Adler geklaut wurde?
Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also das bin ich jetzt
ich
auch
glaube, ja.
Raus. Aber wenn man sich jetzt vorstellt, dass das halt vorher nicht war und du holst dann das nächste Buch und auf einmal kommt das. Also da weiß
gut, ich habe die ja sowieso nicht mehr in der Reihenfolge gehört, zum Glück. Das ist ja gut, wenn man nachher alles kreuzt und quer hören kann, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt, als sie rauskamen, habe ich sie auch nicht mehr, also ich hatte auch mal eine kurze Phase, wo ich keine 3-Fragezeichen-Sachen mehr gehört habe, beziehungsweise damals keine 9. Also ich war ja auch schon, also als das ja erschien, 1990, da war ich ja auch im besten Teenager-Alter, da habe ich vielleicht noch wirklich so meine Klassiker gehört, so die 1 bis 32, aber dieses Neue, da habe ich mal reingehört, habe gedacht, was ist das denn für ein Quatsch? Und da war ich ja noch halbwegs in der Zeit, und habe ich gedacht, nee, das brauchst du definitiv nicht, kannst du dir dein Geld mal sparen für andere Sachen.
Ja, hätte ich nämlich mal echt spannend gefunden, ne? Also wie man das so, ja, also genau.
Dann ist, aber da könnt ihr
das
ja
furchtbar.
Da könnt ihr euch ja draußen vielleicht noch mal irgendwie euch gerne zu melden, weil ich kann es in meiner eigenen Vergangenheit halt nur so rudimentär, wie ich es gerade gemacht habe, beschreiben. Also da habe ich nicht Folge für Folge mitgekriegt in der Reihenfolge und weiß noch, dass ich komplett konsterniert war. Ich war einfach konsterniert, als ich da zwischendurch mal reingehört habe und habe gedacht, nee, das Thema interessiert mich nicht. Das ist auch so, das hat sowas. Und das ist so ein Gefühl, was ich oft bei den TKKG-Geschichten hatte, so ein Fremdschämen-Moment.
Ja, genau.
Weil die vielleicht so in einem Alter waren wie ich und ich dachte, aber so verhalte ich mich nicht und so rede ich nicht.
Ja, genau. Und das braucht man auch so nicht. Also ich glaube, mir ging das als Teenager-Mädchen halt auch so, ich war nicht eine, die diese Mädchenthemen gut fand, ne? Also ich brauchte nicht irgendwelche, oh, der ist in den verknallt und die Freundin und weißt du so, also das hat mich auch immer überhaupt nicht angesprochen, sowas.
Genau, und deshalb sind wir da eigentlich schon raus, aber wir müssen ja durch, wir haben ja hier eine Aufgabe.
Das stimmt, denn Kelly ruft an, passt zum Mädchen.
Richtig. Telefon klingelt, Kelly ruft an und sagt, die Julia, die träumt aber schlecht.
Und die redet so echt komische Sachen und sagt, er wird Millionen vergiften und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und,
ja, ne? Millionen Menschen werden sterben.
Hupsi,
hupsi. Ja. Und da denken wir natürlich sofort ans Hähnchen.
Ja, aber sofort, ne? Also das ist gar keine Frage, ne? Und es ist natürlich klar, dass sie mit dir reden wollen, ne? Also Justus ist ja gleich auch angefixt und sagt, hier, jetzt müssen wir am nächsten Tag steunigst dahin und mit ihr sprechen.
Genau, aber damit ist das Kapitel erstmal zu Ende. Also wir wissen, oh, da ist scheinbar so eine Drohung im Raum und ähnlich ist es im Hörspiel halt auch. Da finde ich, dass Justus relativ nett zu Kelly ist am Telefon.
Mhm.
Während so im Buch ist es mehr, dass die mehr auf Konfrontation sind. Also Kelly, was ich eigentlich auch gar nicht so schlecht finde, die ärgert ihn immer so ein bisschen. Die führt ihn so ein bisschen vor, die versucht ihn aus der Reserve zu locken. Also die kuscht auf jeden Fall nicht vor ihm.
Nee, absolut nicht.
Und das ist im Hörspiel ein bisschen netter, da sind die jetzt nicht so auf Krawall, beide nicht. Aber ich denke mir so, okay, ich komme jetzt ins erste Kapitel rein, das Geheimnis wird mir präsentiert, ich höre was von vergifteten Hähnchen, Justus ist auf Diät und Peter ist in Love und Bob hat keine Zeit.
Genau.
Und es nervt mich jetzt schon, das ist mega pubertär geschrieben und ich würde das Buch gerne weglegen. Das habe ich echt so, das habe ich mir auch aufgeschrieben nach dem ersten Kapitel, dass ich denke, boah, das, was haben wir getan? Das ist, das wird ein langer Marsch.
Es wird ein langer Marsch, so, mir ging genauso. Also da musste sich wirklich durchkämpfen. Aber dann haben wir uns durchs zweite Kapitel gekämpft und es ist Besuch zur Nachtzeit und sie besuchen Kelly am nächsten Tag, treffen sich dann quasi mit Bob dort im Krankenhaus, er kommt dann auch mit dazu und wir kriegen die erste neue Beschreibung von Bob.
Der ist jetzt warte, nämlich wo eine bist ganz du? Schöne. Ah, Entschuldigung, ich war noch kurz ich war noch kurz bei diesem Gespräch. Ich habe noch kurz, um es einzufügen, Kelly ruft ja an und sagt, ah, ich würde den Hörer so gerne rüberhalten, aber die Schnur ist zu kurz.
Ach so, ach, süß.
Dann merkt man auch stimmt. So, Mist, 1990, was eine Scheiße. Heute hat halt jeder irgendwie ein Handy. Da würde sie sagen, weißt du, ich habe euch schnell ein Video gedreht. Genau, und das stimmt. Sagt sie wortwörtlich. Das waren halt so Probleme, die wir damals hatten. War die Schnur zu kurz?
Ja, das stimmt. Die hat genau in dem Moment angerufen, als sie gerade da vor sich hin murmelt. Ne? Ja. Und wollte denen das ja vielleicht auch dann wirklich live vorspielen. Ne?
Genau.
Das wäre natürlich auch cool gewesen, ja.
War nur kurz, um nochmal zu erzählen, so waren die Zeiten damals. Da konntest du noch froh sein, wenn du auf dem Zimmer überhaupt ein Telefon hattest.
Ja, eben.
Krass, okay, ja. Aber jetzt natürlich, ach nee, Moment, warte. Du hast noch was kurz übersprungen, weil Kelly ruft doch nochmal an. Moment.
Echt, nochmal?
Warte.
Also später ruft sie nochmal an und sagt, sie ist wach, ja, aber
nee, und Justus kann ja nicht schlafen und ruft ja mitten in der Nacht den Bob an. Und nachts um 2, wo ich auch denke, der Bekloppte, also wenn mich mal meine beste Freundin nachts anruft, da muss aber schon echt die Hütte brennen und nicht so, ich habe schlecht geschlafen und so, aber Bob ist sowieso wach. Aber ich dachte, okay, was macht die Jugend in Kalifornien nachts um 2? So.
Okay.
Aber Peter konnte nicht erreicht werden, der hat halt weiter geschlafen. So.
Okay.
Das habe ich jetzt, meine ich, noch gelesen oder erfinde ich jetzt gerade Sachen?
Also das finde ich jetzt in dem ersten Kapitel nicht.
Nee, genau, also die haben telefoniert.
An dem zweiten meine ich.
Genau, also sie hat ja abends angerufen und hat gesagt, die schläft schlecht und so. Und,
ah ja, Peter doch, da sagt, kommt ja, morgens, stimmt.
Bis ach, morgen ist auch da,
stimmt, rief Bob Andrews an, genau, stimmt.
Genau,
aber also nur so spät, ja, das ist ja krass.
Finde ich auch krass. Und der hat ja scheinbar mehrfach in der Nacht den Bob noch angerufen. Also das nur so am Rande. So.
Aber was
das
ich auch witzig
halt
finde,
alles nicht so mit im Hörspiel.
Das ist mir auch aufgefallen. Man hat ja eigentlich meistens in den Stories, wenn man die liest, dann ist ja immer einer der drei dabei. Also man liest ja sonst nie von jemandem was, ohne dass einer der drei dabei ist.
Mhm.
Weißt du, was ich meine, ja, gell?
Ja, ja.
Und dann haben wir aber eine Szene, wie es um Kelly geht. Also wir sind ganz kurz nur bei Kelly.
Ja.
Ne, weil auch sie fand auch wenig Schlaf und fast die ganze Nacht lag sie wach und so. Und dann hat sie darauf gewartet, dass sie eben widerspricht, die Julia. Und dann hat sie auch mit ihr gesprochen. Ne? Mhm. So. Und das finde ich irgendwie auch als kleine Szene irgendwie auch neu, ne? Dass man mal so bei Kelly ist, ohne dass einer der drei Fragezeichen dabei ist.
Das stimmt, das ist fast so ein TKKG-Moment. Da sind wir ja auch oft ohne die vier unterwegs. Also da meistens bei irgendwelchen Verbrechern, dass wir denen zuhören und die belauschen.
Genau.
Stimmt, und das hat Kelly auch. Die hat so einen kleinen Alleine-Moment.
Mhm. Richtig.
Und da frage ich mich gerade, um nochmal auf diese Geschichte, wir rufen nachts um 2 Uhr an. Also Justus muss ja auf dem Festnetz anrufen, was anderes gab's ja nicht. Da wird sich ja Familie Andrews auch total gefreut haben, wenn dann nachts um 2 das Telefon bimmelt.
Da konnten die alle nicht mehr schlafen dann.
Also meinst, da habe ich viele Fragen. Meinst du wirklich, Bob hat einen eigenen Anschluss auf seinem Zimmer? Gut, hatten die Amis ja oft mit
Ja, vielleicht schon. Vielleicht hatten die einfach wirklich mehrere.
Hoffen wir mal für Papa und Mama Andrews, dass da mehrere Anschlüsse sind und dass die vielleicht nachts einfach ihr Telefon leise drehen. Man konnte ja, also das ging ja an den Telefon, da war ein laut und leiser Drehregler. Also man konnte das Telefon auch leise dimmen, jedenfalls unseres, meine ich damals. Mhm. Unser Tastentelefon.
Ja, die haben es hier, Familie Shaw hat es bestimmt rausgezogen. Die schon wissen, der Justus, der ruft an, manchmal nachts an, da ziehen wir gleich einen Stecker.
Stimmt.
Und deswegen konnten die alle schlafen wie die Murmeltiere.
Seht ihr, sind wir schon wieder ein bisschen abgeschwiffen. Wir schweifen jetzt zurück und du hattest es gerade schon kurz angeteased. Wir erfahren mehr über Bob am nächsten Morgen, weil da ist er endlich in echt.
Genau, der kommt dann da rein und ist eine ganz schöne sexy Hexi. Ne? Er hat jetzt Kontaktlinsen, farbenfrohe Kleidung, aufgeschlossen, kann jetzt Karate und ist ein ziemlich attraktiver Boy.
Ja, und ich denke auch wieder, ach, okay, ja, also ich meine, nicht mehr Brille und klein und nur noch in der Bibliothek unterwegs, sondern jetzt, wie du sagst, sexy Hexi, ist gut, ist
ja.
Ich nehme mir da gleich eine Notiz. Bob ist sexy Hexi.
Also wirklich, also ja, so kommt er erstmal rein und ist auch so ziemlich, Also es ist echt krass. Kommt das da schon, die Szene mit der Schwester? Die wollen ja rein und können noch nicht, weil Kelly noch der Verband gewechselt wird. Oder ist es dann, als die Julia wach ist? Ich glaube, es kommt erst später, ne? Nee, es kommt erst später.
Ja, es kommt gleich. Also es kommt gleich, dass Bob halt versucht, bei der Schwester noch irgendwie ein paar Infos rauszuholen. Und genau. Das kommt gleich. Aber erstmal hören wir ja von Kelly, dass in der Nacht, da war ja die Hölle los in diesem Krankenzimmer, wo ich mir denke, sag mal, wie bescheuert. Also nachts um 2 Uhr bei Bob anrufen ist die eine Sache, aber da war ja mehr los als auf dem Bahnhof.
Absolut. Das Chicken King war da.
Jede Stunde.
Sean Fellows war da und ich muss auch gerade lachen über meine Notizen. Ich habe nämlich hingeschrieben, ein Mr. Sweetness war da. Ich habe statt das zweite E in A gemacht, okay.
Nein, Mr. Sweetness.
Oh, da habe ich auch dreimal gekotzt, also wenn es überhaupt reicht.
Aber geil, ne? Da sind wir sowas von englisch-amerikanisch.
Ja, gell?
Aber wie heißt noch im Hörspiel, sagen die, wie sprechen die den Freund von der Julia aus?
Das weiß ich nicht.
Ich habe mir aufgeschrieben, Sean Fellows.
Ach, die haben Sean gesagt, ist ja noch schlimmer.
Also ich habe es mir aufgeschrieben, S-I-E-E-N. Also ich glaube Sean. Auf jeden Fall, das war so weit weg von Sean.
Oh Gott.
Also Sean wie Sean Connery geschrieben, ja. Ne? So. Aber auf Deutsch dann, also im Hörspiel, ja.
Oh Gott, also ja, also sie kriegen es mit dem Namen halt absolut nicht hin.
Nee, es ist aber auch schwierig.
Mr. Sweetness.
Also wir haben den Papa, der jede Stunde da mit frischen Gutscheinen reinstiefelt und guckt, was die Tochter macht. Dann haben wir den gut aussehenden Ex-Freund, also Sean oder Sean Fellows. Dann kam auch noch eine Studienfreundin von Julia.
Ja, die Maria, ja.
Maria Gonzalez. Genau, und dann dieser komische Mr. Sweetness. Groß, kräftig, 30, Tarnanorak, toll. Ja, und er wollte seinen Namen nicht sagen. Also da hat Kelly mal auf Widerstand gestoßen und ja. Und der hat dann scheinbar auch noch die Klamotten durchwühlt. Also wie gesagt, was da nachts in diesem Krankenhaus los war, Wahnsinn. Wo ich denke, wo ist die Schwester?
Genau, was die hat wahrscheinlich keinen Nachtdienst gehabt. Die ist ja erst am nächsten Tag wieder da. Wäre die gewesen, die hätte den verprügelt, glaube ich.
Aber die hat doch gesagt, sie hatte doch 3 Nachtschichten hintereinander. Oh,
stimmt, vielleicht hat sie gepennt. Vielleicht war die dann so müde, dass sie echt eingepennt ist, ne? Und hat das gar nicht mitgekriegt, die Arme.
Okay, also über diese Zustände in diesem Krankenhaus, das lassen wir mal beiseite, ist ja schon lange her. Und widmen uns eher an der Stelle nochmal Bob. Der hat nämlich ein bisschen Zeitung gelesen und sagt, ja, also ne, Auto war wohl Schrott, hat die Julia gerade so knapp überlebt. Und genau, dann kommt die Schwester rein und bringt einen neuen Blumenstrauß, aber richtet sich auf, dass 3 Jungs gleichzeitig da sind bei der Kleine.
Ja, okay.
Also das gefällt ihr nicht, aber dass da nachts irgendwie, keine Ahnung, die eigentlich eine Drehtür einbauen können in diesem Krankenzimmer, das ist mal, also da wird aber mit unterschiedlichem Maß gemessen.
Ja, irgendwas stimmt mit dir nicht. Aber die ist wahrscheinlich einfach nur neidisch.
Habe ich auch gedacht.
Zumindest auf Kelly. Also, die hat ja auch viel Besuch. Gut, das eine ist ihr Vater, gell? Aber letztendlich.
Ich glaube, die ist einfach.
Sie hat es nicht mitgekriegt.
Und dann die ist sehr gestresst, die arme Schwester Elisabeth. Genau. Der Blumenstrauß, genau. Der kommt übrigens von der Konkurrenz von Big Barney. Der kommt von, oh Gott, was habe ich mir aufgeschrieben?
Chico Bello.
Chico Bello?
Ich dachte Chico Bello.
Chico Bello ist viel schöner. Ich habe, glaube ich, einfach ein O vergessen. Genau. Und der Typ, von dem das ist, der heißt Michael Argenti. Ich glaube, genau. Michael Englisch und Argenti sind wir wieder schön im
Haben die da im Hörspiel Michael Argenti gesagt?
Nee, die haben Michael Argenti gesagt.
Oh, das guck mal, da kann es auf einmal ein Michael sein. Es ist doch viel schwieriger, Michael zu sagen, als Julia. Also, Entschuldigung.
Genau, aber
ich komme da nicht drüber hinweg.
Wenn wir Englisch Italienisch wären, müsste er eigentlich Argenti heißen, oder?
Oh, das stimmt.
Oder Agenti?
Da kenne ich mich gar nicht, eher Argenti, aber da kenne ich mich nicht so mit der Aussprache vom G im Italienischen aus.
Naja, und Namen können ja auch sehr individuell sein. Ich kannte auch mal, ich habe mal mit einer ein Seminar gemacht, die hieß Diana. Und genauso wurde der Name, also die hieß nicht Diana und die hieß nicht Diana, sondern die hieß Diana.
Mit D-A-J-A-N-A, so heißt meine Kollegin auch.
Geschrieben schon so, aber gesprochen wie die englische Prinzessin, weil ihre Mutter halt großer Di-Fan war und deshalb hieß sie Diana und hat man sich dann halt einmal so gemerkt, also so wie man halt möchte, dass es ausgesprochen wird.
Ist ja witzig. So, also Blumen vom Konkurrenz Typen. Sagt aber, weil sie wundern sich dann, sagt ja, warum schickt die Konkurrenz ihr Blumen und so? Und da sagt aber der Bob dann auch, naja, der Sexhändler macht das eben auch manchmal, dass man eben anderen Firmen da so auch mal Zuwendungen gibt und so, man doch irgendwie, also es muss keinen bösen Hintergrund haben.
Nö, das macht man im Business so. Das finde ich ganz interessant. Da kann Bob jetzt mal mit seinem Fachwissen aus dem Business mal so ein bisschen angeben und auch mal was beisteuern.
Genau.
Genau, Big Barney kommt halt schon wieder mal rein und will mit seiner Tochter alleine sein. Und dann gibt es halt so ein bisschen Rumschnüffelei bei der Schwester.
Genau, die wollen ein bisschen was über, also auch herausfinden.
Was war denn in der Nacht noch los? Weil sie haben ja erstmal Informationen nur von Kelly. Und vielleicht weiß ja die Schwester mehr über den ganzen Traffic, der dann nachts so war. Aber Justus blitzt erstmal mit seinem Charme bei der Krankenschwester ab.
Aber total, ne? Und da will sie so gar nicht mit der Sprache rausrücken. Dann kommt aber Flirty Bob und will ihr sogar ein Ständchen singen von den Beatles.
Ja, und da bin ich ja wieder raus. Das fehlt zum Glück im Hörspiel. Und ja, dann denke ich auch, hey, wir sind im Buch sind wir Ende der 80er Jahre. Da hörte da auch keiner Beatles mehr. Also,
aber also nur noch die eingefleischten Superfans, gell, natürlich.
Ja,
ne?
aber Bob. Da hätte ich doch eher, gab es da schon Ja, da gab es doch schon einiges.
Ja, bestimmt.
Wenn er noch was für, egal.
Ja, geschenkt.
Da darf ich auch nicht zu tief einsteigen, aber naja, so ein bisschen hilft's. Also es kratzt die Schwester so ein bisschen an und sie erzählt doch so ein bisschen was.
Genau, nochmal von diesem Typen, ne, in der Armeejacke, der war ziemlich unangenehm und der, also Namen hat er nicht gesagt und wollte aber auch unbedingt wissen, ob sie wieder, warte mal.
Doch. Aber der war sehr fordernd und deshalb das war der Schwester unangenehm und hat sie den weggeschickt.
Genau, aber ich habe das jetzt gerade ein bisschen falsch erzählt, weil das ist nicht der mit der Armeejacke. Das
doch, doch.
Mal.
Doch, sie hat den Typ mit der Militärjacke weggeschickt.
Ach echt? Weil ich habe jetzt eher gedacht, es wäre dann der Anrufer gewesen, der dann später nochmal anruft.
Nee, der kommt später. Also da war ein Mann und eine Frau, hat sie gesagt, und natürlich der Papa, aber der Mann durfte rein, der war ja nett und die Frau war auch nett, aber der Typ in der Militärjacke, nö.
Und dann hat er sich heimlich reingeschlichen, um dann zu schnüffeln, was Kelly dann gesehen hat, okay.
Ja,
genau. Dann habe ich das, okay, da hätte ich auch gedacht, hätte auch der Dawn sein können.
Nee,
weil den findet sie ja auch so unangenehm, weil der ruft ja dann später an und dann sagt sie, oh, dieser widerliche Typ ist wieder am Telefon, aber weil der halt auch oft angerufen hat, wahrscheinlich. Ne?
Auf jeden Fall hat die arme Schwester ganz schön zu tun mit dieser Patientin und alles, was so um die Patientin so rum ist. Aber da die Julia noch schläft, müssen sie sich ja jetzt irgendwas anderes ausdenken und dann denken sie sich doch, wir fahren mal zu Reynolds. Ne, Kommissar Reynolds, wir brauchen mal Informationen von anderer Seite.
Genau, damit sie einfach mal wissen, wie war der Unfallhergang und was gibt's da noch für Infos abzugreifen. Und sie fahren dort mit Bobs roten Golf hin.
Genau, da erfahren wir auch, okay, der eine fährt einen Scirocco, der andere fährt einen VW. Golf, also diesmal Golf, später ja dann Käfer. Und der ist rot. Genau, und Reynolds macht gerade Mittag und isst gerade eine Ladung Chicken Crown.
Super. Natürlich, Hähnchen. Auf einmal essen sie alle natürlich nur noch dieses Hähnchen, ganz klar. Genau, Justus macht ja immer noch seine Melonendiät und guckt da ganz gierig drauf, aber naja, muss er durch. Und sie überlegen eben, also als der Reynolds so ein bisschen erzählt, ne, ja, sie ist von der Fahrbahn abgekommen, es hat ja auch schlimm geregnet und so und es sind mehrere Fahrspuren, also Reifenspuren zu sehen, ob sie nicht vielleicht verfolgt worden ist.
Genau, das vermuten die Fragezeichen, während Reynolds so sagt, da war nichts Ungewöhnliches, war halt ein Unfall, hat geregnet, gab es einen anonymen Unfallmelder, bums, ja. Geschichte gegessen. Finden die Fragezeichen ja nicht, Peter ist ja gar nicht dabei, der muss ja bei Kelly am Krankenbett weitersitzen, sind nur Bob und Justus.
Genau, stimmt, ja.
Genau, und Justus vermutet ja, dass Julia vielleicht auf der Flucht war.
Genau.
Und dann, wir gehen vielleicht direkt ins nächste Kapitel, weil das so ein Abwasch ist. Und im Hörspiel waren sie sogar noch, keine Ahnung, da waren sie sogar noch am Unfallort vorher. Das haben wir uns hier jetzt geschenkt.
Ach so, krass, okay.
Und im Hörspiel ist übrigens nur die Rede von Bobs altem Auto. Die Rede, also vom Golf wissen wir jetzt nur, weil wir es euch erzählen, weil es im Buch steht. Also ihr wisst es jetzt nur durch uns, dass der einen roten Golf hatte. Aber die Geschichte mit dem Unfall an sich ist jetzt eigentlich ganz, ganz spannend, wie die beiden das so herleiten, wie der Unfall oder wie die Vorfälle an dem Abend hätten gewesen sein können.
Genau.
Mach mal. Und Ich finde eigentlich, dass sie Reynolds fast schon vorführen. Der macht da einen sehr unfähigen Eindruck. Also wenn die sagen, sie argumentieren ja total gut. Da gab es zwei Bremsspuren und die eine war hinter der anderen. Wie würde denn ein normaler Bürger sich verhalten, wenn der den Unfall einfach so mitgekriegt hätte? Würde der dann nicht sofort die Polizei anrufen und dann auch dabei bleiben oder nochmal ein Stück zurückfahren, damit
genau,
er nicht nass
wird?
Genau,
das finde ich auch krass, ne? Genau, dieses Stück zurückfahren, dann hätten dann nicht nochmal andere Reifenspuren sein müssen, ne? Warum hat er nicht geholfen? Der hat doch dann auch Fahrerflucht begangen oder nicht, Fahrerflucht nicht, wenn er jetzt nicht schuld war, gell? Aber zumindest hat er keine Hilfe geleistet, ne? Was ja jetzt auch nicht okay ist, ne?
Genau, und daraus leiten sie halt ab, vielleicht kann das jemand sein, der die Julia bedrängt hat in irgendeiner Form und vielleicht so diesen Unfall sogar provoziert hat. Und das machen sie sehr gut, dass sie das gut herleiten und Reynolds so macht so einen Tumpeneindruck eigentlich. So nach dem Motto, ach echt? Ja, dann müssen wir aber erstmal warten, bis sie aufwacht, dann können wir sie ja selber fragen.
Genau. Bis es aber soweit ist, wollen sie jetzt erstmal die Verdächtigen abklappern. Mhm. Bob muss natürlich wieder arbeiten, der geht natürlich wieder zur Agentur, den sehen wir nicht so schnell wieder. Nee. Und sie teilen sich auf und Peter fährt zu Sean Sean Fellows. Und dann für mich ein fetter TKKG-Moment. Also
ja, auf jeden Fall.
Kommt da hin und wird direkt, also der geht da glaube ich auch aber einfach auf das Grundstück, ne? Also und ganz unbedarft, ne, geht er einfach dahin und wird dann von ihm gleich direkt Konfrontation angegriffen. Mit einer Motorradkette will er ihn da verlaschen und ist auch gleich total auf 180. Peter überlegt, welchen Karate-Move er jetzt einsetzt, also Tarzan-like, ne? Also wie lege ich den jetzt aufs Kreuz?
Ja, oder ob er abhaut, finde ich auch spannend. Also die beiden Sachen sind zur Auswahl. Also entweder Karate, ich mache jetzt Kleinholz aus dem Typ, oder ich hau ab. Peter ist noch nie abgehauen. Nee. Also jedenfalls nicht bei sowas. Nur wenn da irgendwie einer mit einem Bettlaken über dem Kopf um die Ecke kommt oder so, dann würde ein Peter abhauen, aber doch nicht, wenn, also nicht in so einem Fall.
Wenn er die Motorradkette schwingt, ist okay. Wenn er damit rasselt, läuft er weg.
Gut, also so eine Motorradkette möchte, glaube ich, keiner von uns irgendwo hinbekommen. Das ist schon echt eine eklige Geschichte.
Ja.
Aber ja, weiß ich nicht, hat man halt so rumliegen scheinbar. Und dann ist es auch, also und dann fängt Peter wenigstens, dann macht er was Vernünftiges und er fängt an, mit dem Typen zu reden.
Ja, wow, wow, wow.
Und da stellt sich halt erst raus, das ist wirklich halt Sean Sean Fellows, so.
Genau, und der hat andere erwartet, der hat irgendwie mit irgendwelchen Punks Stress und die haben ihm irgendwie angedroht, sie wollen ihm irgendwie
sein Auto klauen.
Und
wo ich denke, die drohen an, das Auto zu klauen. Was denn jetzt? Also entweder sie drohen ihm oder sie klauen sein Auto. Aber wie bescheuert ist denn sie drohen ihm an, sein Auto zu klauen?
Also ich bin dann morgen um 12, komme ich zu dir, gell? Lässt du schön deine Kellertür, lässt du bitte schön offen, gell? Ich komme dann zu dir und klaue dir dann morgen dein Fahrrad, Katrin, gell? Also ich will dir nur Bescheid sagen. Ich bin dann morgen da.
Ja, und Punks, also auch da, ne, wie du schon sagst, es ist halt so ein TKKG-Moment, da wird halt so eine Gruppe hergenommen. Gut, da sind es meistens auch Punks, gibt es bei TKKG auch, aber da wären es halt klassisch Rocker gewesen.
Genau.
Und Punks, ich weiß nicht, vielleicht bin ich da jetzt aber auch so, dass ich alle über einen Kamm schere, nur in der anderen Richtung, aber ich kenne Punks halt eher als sehr friedliche Leute, die halt irgendwo rumsitzen und vielleicht irgendwie mal einen Spruch machen, aber
ja,
also.
Ja, nee, also seltsam. Aber er rudert dann auch zurück, der Sean, und merkt, okay, das ist jetzt hier ein Fremder, der mir aber ziemlich viele Fragen stellt zu Julia und so, weil Peter will halt wissen, ja, hier, wie ist das Verhältnis so zwischen euch und was hast du da im Krankenhaus gemacht und bla. Sein Auto fährt aber nicht, also das ist irgendwie schon, die Batterie schon seit Wochen leer. Also Peter findet quasi raus, dass er nicht den Unfall hat provozieren können, weil das Auto nicht funktionsfähig ist, ist eine wichtige Info.
Und diese Punks müssen auch ziemlich dämlich sein, weil dann sollen sie das Ding doch erstmal vom Hof schleppen, wenn er halt nicht mehr fährt. Das nochmal so am Rande, genau. Und Sean hatte halt die Information von Maria, die hat ihm von dem Unfall überhaupt erst erzählt, weil die beiden sind gar nicht mehr zusammen.
Genau, die standen irgendwie kurz vor der Verlobung oder so, das haben sie, glaube ich, aber auch nur so als Deckmantel gemacht.
Aber die waren halt zusammen und jetzt sind sie nicht mehr zusammen. Ja, ja, und der Bruch ging letztendlich, weil sie sich halt immer wieder gestritten haben, es ging halt
Big
Barney, genau. Also die beiden haben sich halt immer über Daddys Job und die ganze Firma gestritten und Julia, dadurch, dass die da halt auch sehr tief drin steckt, ne, gab es immer mehr Auseinandersetzungen. Ja, und der Sean Sean ist halt Vegetarier.
Schwierig, ja.
Und ich glaube, mit Daddy hätte er sich noch irgendwie arrangiert, aber weil Julia jetzt auch immer mehr ne, in der Firma arbeitet, gab es da halt immer mehr Auseinandersetzungen, was ich halt auch gut verstehen kann. Das ist halt schon ein Problem.
Ja, richtig. Aber da scheidet Sean als Verdächtiger schon mal aus, auf jeden Fall.
Ja. Aber
Und
ihm lag halt noch ganz viel an Julia und deshalb wollte er halt gucken, wie es ihr geht und hofft
genau.
vielleicht auch, dass sie vielleicht doch noch mal eine Chance haben. So.
Genau, und sie treffen sich dann irgendwie ja wieder, gell? Und Justus hat bei der Maria auch nur. also auch, dass die auch auf jeden Fall ein Alibi hat. Also die kann auch nicht. Wäre jetzt auch als Verdächtige, glaube ich, auch die letzte gewesen, die sie wahrscheinlich jetzt in Betracht gezogen
Ja,
hätten.
Justus hat sie ja eh schon aussortiert, weil es eine sie ist und in dem Gestammel
Ja.
nachts von Julia hieß es immer, er wird alle töten.
Ja,
So.
genau, richtig. Aber der Agenti, der steht noch aus und da wissen sie aber auch durch den Zeitungsartikel, glaube ich, auch, dass es in der Zeitung stand, dass er den also Chicken Crown irgendwie übernehmen will. Also der ist da dran, irgendwie die ganze Firma noch mit zu übernehmen. Und da überlegen sie, dass es natürlich ein super Motiv ist, da irgendwie an den Barney ranzukommen, ne? Dass da vielleicht er die Hähnchen vergiften will, um den in Ruin zu treiben, seine Firma. Aber auf der anderen Seite will er sie ja haben. Das nehmen sie nur mal so als Überlegung. Und in dem Moment ruft aber Kelly wieder mal an und berichtet, Julia ist wach.
Und damit ist
Endlich.
das Kapitel zu Ende. Also es endet dann immer, ne, mit so Anrufen. Ja, ich finde, das Kapitel geht so. Also es ist die übliche
Ja.
Recherchegeschichte. Gut, das mit dem Peter und seiner Gefahr und der Sean ist dann eigentlich ganz nett. Ja, und ein bisschen Autogequatsche und ja.
Ja.
Also wenn man es mir jetzt wegnehmen würde, das Buch, ist es immer noch nicht so, dass ich denke, nein, bitte, ich muss wissen, wie
Ja.
es weitergeht. Also es hat mich auch am Ende von Kapitel 3 noch nicht so angefixt. Also anders als bei Todesflug zum Beispiel, um nochmal
Ja.
einen Bogen zurückzuschlagen, da konnte ich ja nicht aufhören.
Ja, richtig, richtig. Ich meine, auf der anderen Seite, ich habe das auch gelesen, ne, und denke mir so, ah, okay, ich bin doch schon auf Seite so und so. Also ich habe
Na gut.
dann auch nicht gedacht, also es liest sich trotzdem so an sich flüssig, gell? Aber es ist nicht so, dass die Story einen jetzt total packt, ne? Und man sagt so, oh, ich will unbedingt wissen, wie es weitergeht. Was hat es denn jetzt
Nee,
zu
und nur weil
erzählen,
die
wenn sie
jetzt,
wach ist? Also, das hat mich jetzt auch
nur weil
nicht.
die Tante jetzt wach ist, also
Ja.
das bringt mich jetzt mich nicht um den Schlaf, dass ich denke, oh Gott, ich muss unbedingt wissen, was da passiert ist bei diesem
Ja,
Unfall.
richtig.
Aber gut. Ist halt Crimebuster, ne? Merkt man halt auch in diesem Kapitel ganz doll. Gut. Nächstes Kapitel, Dr. Jonas am Apparat.
Oha, oha. Natürlich rennen die gleich wieder ins Krankenhaus, nachdem sie wissen, dass sie wach ist. Und Schwester Elisabeth hält sie wieder auf. Genau, jetzt sagt sie, okay, die müssen noch ihr Verband wechseln. Und Julia ist jetzt gerade erst mal wach geworden. Die wird noch mal untersucht und so. Dann hätte sie jetzt gerne eine Kostprobe von I Want to Hold Your Hand. Also sie greift die Spitze noch mal auf von Bob, ne, als er ihr da von den Beatles vorsingen wollte. Justus ist ein bisschen gereizt und sagt, das, jetzt ich will ich aber schnell rein, ich will jetzt mit dir reden. Und hat auch ein T-Shirt an, das einzig saubere, was er noch gefunden hat, wo drauf steht, Fasten bringt Frust. Also er ist da, er trägt es plakativ auf der Brust. Ja. Und dann dürfen sie dann zu ihr rein. Nee, es ist also noch nicht. Also sie erfahren von der Schwester schon mal, ja, ihr könnt sie ja gern befragen, aber die Gute hat eine Amnesie. Die hat echt da ganz schön was abgekriegt, Schock und so, und hat da jetzt erstmal keine Erinnerungen mehr an die letzten Tage.
Und das schockt Justus so richtig, das ist scheiße. Wir erfahren nicht, was da los war. Der ist richtig mitgenommen von dieser
Ja.
Enthüllung, dass die Arme jetzt Gedächtnislücken hat. Aber dann kommt Daddy raus, diesmal im lilafarbenen Jogginganzug.
Ja.
Und der weiß gar nicht, was er machen soll. So, der ist ganz verzweifelt mit seiner Tochter.
Genau.
Und dann
Reden Sie
dürfen
dann
sie
noch
aber
mal
doch
mit
rein.
ihm?
Ja, jetzt
Die
gehen sie
dürfen
aber
rein,
rein.
gell? Die
Jetzt
gehen
dürfen sie
rein,
rein.
ne? Aber sie kriegen ja von ihr nicht wirklich was raus, ne?
Nö, jetzt wissen wir aber, wie sie aussieht, dass sie halt schwarze Locken hat und blaue Augen und so ein bisschen unsicher und ein bisschen verhuscht ist. Und Kelly hat sie schon mit allem über die drei Fragezeichen informiert. So.
Genau.
Und sie weiß halt nichts. Also sie hat halt wirklich so ein bisschen Matsch im Kopf von, ja, so ein Tag ist einfach weg. Sie weiß noch, sie hat die Katze gefüttert und dann ist sie im Krankenhaus wieder wach geworden. Und dazwischen ist nada.
Oh, schlimm, ja. Also das finde ich auch eine
Blöd.
ganz gruselige Vorstellung, ne? Wenn du einfach nicht weißt, was so die letzten 2 Tage passiert ist oder so, ne? Ja, was du gemacht hast und
Also sie
überhaupt.
sagt, sie muss wahrscheinlich in Daddys Firma gewesen sein, weil da macht sie gerade ein Praktikum. Sie studiert BWL und macht jetzt halt gerade Praktikum und durchläuft so alle Abteilungen einmal. Weiß aber gar nicht, in welcher Abteilung sie war, als also während dieser Gedächtnislücke.
Ja, genau. Und da hat sie auch noch keine Idee, wie sie an diese Informationen reinkommen kann. Na, also da ist es jetzt erstmal so.
Genau, und jetzt ist es eigentlich ein komischer Moment, weil Justus sagt, gibt auf. Justus sagt, ist kein Fall mehr. Und Peter verteidigt Kelly, die aus Intuition sagt, ja, da ist aber irgendwas komisch an dieser ganzen Geschichte.
Genau, weil warum sollte sie dann sowas murmeln im Schlaf, ne, wenn da nicht irgendwas dahinter steckt und irgendwie, und das passt ja auch, weil sie ja gerade in der Firma so aktiv war und dann auf einmal davon spricht, dass Millionen hier sterben werden und vergiftet werden und ja, das ist total seltsam, dass Justus dann sagt, naja, dann halt nicht.
Ja, und Peter und Bob glauben aber an den Fall und also das ist wirklich, normalerweise ist ja Justus, der immer dafür kämpft und egal wie aussichtslos das ist, der meint ja trotzdem immer, er sieht da was.
Genau, und weil der ja auch überhaupt noch gar nicht gelöst ist, ne? Also das würde ja so den normalen Justus total irre machen, ne? Einfach jetzt nicht zu wissen und dann würde der alles daran setzen, da noch mehr Informationen zu kriegen.
Okay, aber dann gehen sie halt raus und ich glaube, da kriegen sie mit, dass die Schwester mit irgendwem telefoniert.
Genau, und es muss ein ziemlich unangenehmer Kotzbrocken sein, weil sie auch da sehr direkt ist und sagt, jetzt hören Sie auf, hier ständig anzurufen und also ich kann Ihnen jetzt auch nicht mehr sagen und ach was, Sie wollen mit einem Arzt sprechen, na gut, dann hole ich eben einen, ne, und sie lässt das Telefon halt da liegen und Justus sieht da seine Gelegenheit, ne, und Dr. Jonas nimmt das Gespräch entgegen.
Ja, und da ist der erste Moment in dem Buch, dass ich denke, oh, das mag ich, das ist super, die Szene finde ich super, wie Justus da übernimmt.
Ja, und wie das steht im Buch auch so schön drin, ne? Also wird sein Talent nochmal sehr schön hervorgehoben, ne? Dass er eben durch seine Schauspielvergangenheit da wirklich, wie er es ja auch im Gespensterschloss gemacht hat, den Hitchcock danach zu ahmen und seine Stimme zu verstellen, ne? Oder auch dann hier in der Flüsternden Mumie, als er sich da als Professor verkleidet und sowas, ne? Also da wird nochmal richtig schön das nochmal aufgegriffen, dass er das kann er also noch. Also das ist in den Crimebustern quasi noch mit adaptiert worden, ne? Sein Schauspieltalent, ne, und er telefoniert dann mit dem Mann und er fragt eben auch direkt nach, ne, wie es ihr geht und ob sie wieder wird, das ist ihm halt ganz wichtig, ne, ob sie wieder gesund wird und so, ja.
Ob sie überhaupt überlebt.
Und ob sie überlebt, genau, also wie schlimm sie verletzt ist und so, ja. Und Justus fragt aber auch, ja, sind Sie denn ein Familienangehöriger, Freund, wer sind Sie denn? Versucht wirklich zweimal ganz geschickt den Namen von ihm quasi zu entlocken, aber er ist da sehr hartnäckig und schafft es nicht. Und jetzt ist das so ein Buch, finde ich, das haben sie im Hörspiel schöner gemacht. Da haben sie nämlich wirklich diesen Satz, den Justus dann im Buch sagt, er wollte mich nicht länger kontaktieren. Das hat er ja auch dann im Hörspiel direkt auch so gesagt. Okay, dann will ich Sie nicht länger kontaktieren oder so, ne? Und im Buch sagt er das ja gar nicht so direkt, sondern Justus sagt das ja eigentlich. Also man kriegt im Buch nicht mit, wie der das sagt. Der wird das sicherlich ja zu ihm gesagt haben und Justus wiederholt das dann. Aber der Mann spricht das im Buch nicht so direkt aus. Das fand ich ein bisschen schade. Das haben sie im Hörspiel aber schöner dann gemacht.
Das haben sie schöner gemacht, ja.
Da wird man nämlich hellhörig und sagt, okay, was ist denn das für eine Formulierung? Ne? Also es ist schon sehr ungewöhnlich, was er da sagt. Das haben sie schön eingebaut, finde ich.
Genau, und jetzt haben wir, glaube ich, einen Bruch. Haben wir da einen Bruch? Moment.
Sie werden noch auf diese Begrüßungsparty eingeladen.
Ah, genau. Also auf jeden Fall legt Justus schnell den Hörer wieder zur Seite, genau, als die Schwester mit einem Arzt kommt und dann ist aber keiner mehr dran. Und jetzt glauben sie doch irgendwie, dass Julia in Gefahr ist.
Ja, wenn nämlich so einer dann so direkt nachfragt, also man kann ja ernsthaft besorgt sein um jemanden und sagen, ja, wird er denn wieder? Und ich mache mir so Sorgen. Und es klingt bei ihm aber so, ja, wird sie denn jetzt wieder gesund oder muss ich nochmal kommen und ihren Kissen aufs Gesicht drücken? Ne, also so.
Stimmt.
Ne, also das ist so diese zwei Sachen und die glauben aber eher an die zweitere Option. Ja. Ne? Also irgendwie ist ja da dieser Tötungsversuch schiefgelaufen, wenn sie jetzt wieder wird, ne, und dann ist sie doch in Gefahr und Justus wittert doch wieder seine Chance.
Genau, also sie wittern Gefahr, aber kümmern können sie sich gerade trotzdem nicht, weil jeder noch was zu tun hat. Ne? Der Peter muss irgendwas an Autos schrauben, der Bob muss zurück in die Agentur und Justus muss wegen der Melonen.de zur Nachbarin.
Ja, so geil, ey. Wie heißt der Titelbaum? Nee.
Ja, Titelbaum, irgendwie sowas. Er hat jetzt eine persönliche Diätassistentin, die ihm die ganzen Vorteile von, wie mache ich das mit der Wassermelone, nahe
bringt. Vielleicht einfach essen.
Ja, aber er ersetzt ja auch, glaube ich, immer jede zweite Mahlzeit oder jedes zweite Teil durch ein Stück Wassermelone. Ist, glaube ich, gar nicht so ein schlechter Trick.
Nö, eigentlich nicht.
Ja, also auf jeden Fall sind sie erstmal mit wichtigen Dingen beschäftigt, ehe sie halt sich um das Leben von Julia kümmern und sind erst am nächsten Morgen wieder dann im Krankenhaus, wieder ohne Bob, weil der hat ja keine Zeit. Und dann werden nämlich beide entlassen, sowohl Kelly als auch Julia. Und wir lernen ne, Big Barney noch ein bisschen besser kennen. Der hat halt, diesmal kommt er halt wieder in einem komischen Anzug, der ist gelb und mit einer grün und kariert. Also,
also ganz, ganz ausgefallen.
Genau, und Daddy hat halt eine Tasche für Julia gepackt und da war jetzt aber ein Pyjama drin statt ein Hausanzug. Also von Modedingen hat halt Big Barney nicht so Ahnung.
Nee, aber ja, also zumindest ja bei seinem eigenen Modegeschmack schon dran zu zweifeln, ne? Und wenn er eh auch so Jogginganzüge so privat trägt, dann denkt er sich, naja, so nicht schlimm, da kann meine Tochter auch, er hat es ja gar nicht als Schlafanzug interpretiert, nee. Ne?
Wie soll es halt Männer, auch,
das passt ja zusammen, Hose und Hemd, das ist doch super, kannst du doch anziehen. Und sie sagt,
und er sagt, wenn einer blöd fragt, ne, dann sagen wir einfach, da waren Einbrecher, die haben deine Klamotten geklaut. Also gut, also kreative Ideen hat der Big Barney auf jeden Fall.
Das stimmt, aber Candy hat auch eine super Idee, die hat nämlich, das ist ja geil, das macht ja Barney, das ist ja auch eine krasse Szene.
Das ist sehr geil, also überhaupt ist da ganz viel und wir hören auch noch so ein Zitat, ne, null Problemo, sagt dann Big Barney, wo ich denke, das ist doch so ein totales Alf-Zitat. Ich habe noch geguckt, also habe es aber nicht gefunden, ob das nur in der deutschen Übersetzung so ist, ob der das im amerikanischen Fernsehen auch gesagt hat oder ob der im Original ein anderes Zitat hatte, aber bei uns hat er halt immer null Problemo gesagt.
Problemo,
und das war so das Alf-Zitat und die Serie lief ja bei uns zwischen 88 und 91, das passt halt genau in
perfekt.
Die Zeit.
Ja.
Und der war ja in jedem, also noch nicht mal nur in den Kinderzimmern, sondern ich glaube, der war halt auch bei Erwachsenen, also das ist halt eine richtig gute Comedy. Aus der Zeit.
Auf jeden Fall. Und Big Barney sagt dann, na gut, wenn du jetzt das nicht anziehen willst und mustert da so ein bisschen Kelly und sagt, hier, du wiegst 55 Kilo und hast doch ungefähr die gleiche Statur. Er sagt, ja, das stimmt, das ist genau mein Gewicht. Naja, ich kann doch hier ein halbes Hähnchen auf 3 Kilometer Entfernung schätzen. Ja,
so. Da kann ich auch Mädchen, Hühner, Huhn bleibt Huhn, da kann ich auch, ich kann Hühner und Mädchen gut schätzen und am Anfang hat er halt auch Justus schon gut eingeschätzt und meinte so, ach, wie seine Hähnchen, ne, gut in Futter und so.
Ja, genau.
Und, also er hat Talente, der Big Barney.
Und Ideen, ne? Und Kelly darf dann quasi ein bisschen Kleidung spenden an Julia. Und das ist natürlich auch für Justus toll, weil er weiß, okay, dann bleiben die in Kontakt. Und dann kann man die sich immer wieder mal hier zur Rate ziehen. Wir können da dranbleiben.
So haben wir einen Fuß in der Tür, genau. Und Julia lädt die vier dann auch zur Begrüßungsparty ein. Die ist auch erst in 2 Tagen. Da kann man sich halt noch schön drauf vorbereiten. Die hat halt Daddy organisiert. Und dann sollen die vier doch bitte kommen. Und das ist natürlich sehr schön, dass sie da halt auch da den Fuß nochmal in der Tür haben. Also insgesamt würde ich da schon sagen, eigentlich ein gutes Kapitel, weil ich halt Justus als Dr. Jonas sehr witzig finde.
Genau, wir sehen ihn mal wieder in seiner schauspielerischen Glanzleistung. Und er hat eben auch da wieder einen Punkt, ne, wo er sagt, okay, ich kann jetzt hier dranbleiben, es ist doch irgendwie ja eine Gefahr da und jetzt müssen wir da wirklich dranbleiben.
Genau, und wir erfahren auch noch ein bisschen mehr über Big Barneys Charakter, wie der so ist, wie der so tickt. Und da, das habe ich glaube ich vorhin, das haben wir übersprungen, als Big Barney das erste Mal im Hörspiel kommt. Ich bin ja A begeistert, weil Wolfgang Völz plötzlich um die Ecke kommt. Das ist ja der Sprecher von Big Barney im deutschen Hörspiel. Andererseits, und das habe ich damals schon gedacht, hatte ich immer das Gefühl, der ist mir zu alt. Für die Rolle des Big Barney. Also so wie er auch im Buch rüberkommt, ist er vielleicht so, weiß nicht, Anfang, Mitte 40. Und Wolfgang Völz ist halt Wolfgang Völz. Also der war halt auch vor 30 Jahren immer irgendwie schon so gefühlt um die 60. Oder tue ich mich da?
Ja, die Stimme auf jeden Fall. Also wenn ich die Stimme höre, stelle ich mir auch so einen dicken, schon etwas in die Jahre gekommenen vor. Ne? Also das ist schon, die Stimme wirkt halt schon recht alt. Ne? Also da kannst du nicht jetzt einen 40-Jährigen, 50-Jährigen hinsetzen. Ne? Also das ist finde ich auch zu jung für die Stimme, ne?
Aber also ein bisschen.
Aber trotzdem passt es super.
Total.
Er ist die Stimme mega gut.
Und wie er lacht, der ist halt großartig und der hat richtig Spaß auch an der Rolle, wenn er dann auch seine Witzchen immer macht. Also das ist, also einerseits habe ich gedacht, na, passt nicht ganz und andererseits passt es total. Also da bin ich sehr divers unterwegs in meiner Einstellung.
Das ist halt voll der Showman, ne? Also man nimmt es ihm voll ab, ne? So diese ganze Rolle. Auch im Buch, also Big Barney ist halt Big Barney. Also man hat sofort ein Bild vor Augen, ne? Ja, wie so ein Geschäftsmann, so ein Chicken King eben auszusehen hat und sich auch zu verhalten hat, ne? So dieses laut und er ist einfach da und präsent und ja.
Und wie gesagt, er hat halt gute, manchmal Schnapsideen, aber auf jeden Fall ist er sehr schnell im Kopf auf seine Art. So. Ja. Und das merken wir dann auch im weiteren Verlauf des Buches noch. Wir sind nämlich jetzt bei der Party mit Überraschungen.
Genau, und Justus macht sich noch fertig für die Party. Und es kommt natürlich die allumfassende Frage: Hemd in die Hose oder raus aus der Hose?
Da ist es
so ein bisschen im Dilemma.
Nein, das ist kein Dilemma. Es ist immer besser aus der Hose als in der Hose. Keiner sieht mit Hemd in der Hose gut aus, außer er trägt einen Anzug.
So ist es.
Aber dann auch, ich glaube, vielleicht zu der Zeit war es wirklich noch ein Thema, weil Hemd aus der Hose haben vielleicht viele Eltern gesagt, da so gehst du aber nicht, wie sieht das denn aus? Aber ja. Modegeschmack, wenn ihr euch fragt, Hemd in die Hose, Hemd aus der Hose und gerade wenn man so ein bisschen vollschlanker ist, Hemd über Hose immer besser.
Ja, auf jeden Fall. Und Justus hat aber so richtig, er geht schon so richtig in die Vorstellung rein, wie er schon da auf der Party ist und unterhält sich da auch mit einem imaginären Mädchen, was so voll sein Typ ist, klein, zierlich und kurz geschnittene Locken.
Das wird sehr konkret.
Also wirklich sehr konkret. Und wenn ich jetzt überlege, wie du Julia vorhin beschrieben hast, dass sie nämlich schwarze Locken hat, denke ich mir so, aha.
Aber sie hat lange Haare, glaube ich, oder?
Julia könnte, das weiß ich gar nicht, aber ja, bestimmt lange Haare hat sie auf jeden Fall, aber irgendwie schwarze Locken. Und ich dachte, aha, er mag auch dunkle Locken und klein zierlich so ein bisschen, ne?
Also ist dir aufgefallen, hattest du den Eindruck, er ist an ihr interessiert?
So nicht, nee. Also jetzt so im Buch natürlich nicht, dass er ihr jetzt irgendwie, aber es klingt schon so fast so, als wäre sie auch so sein Typ gewesen. Ist überhaupt erstmal überraschend, dass das Justus sich vorstellt, sich mit dem Mädchen zu unterhalten. Ne? Also, dass er da auch so, dass das für ihn so Thema ist, ne?
Ja, eigentlich, also irgendwie fand ich es total unpassend, aber andererseits ist es vielleicht genau die Zeit von pubertierenden Jungs, dass die dann halt vorm Spiegel ein bisschen üben und in seiner Vorstellung erzählt ihr von dem Fall und erwartet dann halt irgendwie, ne, so eine Nachfrage und
ist schon ein bisschen putzig. Auf jeden Fall kommt Bob dann rein und unterbricht ihr quasi so seinen Tagtraum und fragt dann auch, mit wem hast du dich denn da gerade unterhalten?
Ja, das stimmt.
Genau. Und das ist richtig, wirklich typisch, so wie man es halt kennt, wenn man manchmal doch mal so Gespräche mal so vorher schon übt, ne, und sich überlegt, was könnte der eine sagen, was könnte der andere sagen.
Ja, auf jeden Fall.
Genau.
Und dann aber schnell zur Party.
Ja, genau, zur Party. Und sie treffen sich mit Peter und Kelly. So, und jetzt kommt für mich die, wenn wir jetzt da schon hinkommen, die weirdeste Szene, die ich je erlebt habe in einem Buch, da musst du mir helfen, wie man die zu verstehen hat oder ob das ein Übersetzerfehler ist.
Ah, ich hatte auf dich gehofft, aber wir erzählen noch kurz, also die Party in der Villa bei Big Barney, 200 Gäste sind da und alles ist in Hähnchenoptik und auch dieses Haus, also der Pool hat Hähnchenumrisse und also es ist alles, nicht nur der Jogginganzug ist farblich immer so, sondern auch die ganze Hütte. Und ich meine, 200 Gäste, also ich glaube, da geht es jetzt nicht um Julia, sondern da macht Big Bunny gerade mal wieder irgendwie so, bei der Gelegenheit können wir sie alle einladen.
Absolut, ja, und genau. Und
aber jetzt zurück, genau.
Ja, und sie gehen da irgendwie rein und jetzt kommt wirklich die Szene, also sie treffen, es kommt ein Mädchen auf sie zu. Mhm. Und es wird beschrieben, ein ungefähr 17-jähriges Mädchen mit braunen, kurzen, zurückgeföhnten Haaren.
Die kennen die aber nicht, ne?
Die kennen die nicht.
Die ist fremd und die macht Bob an und er sagt, kennen wir uns nicht.
Irgendwoher. Und dann sagt sie, ich bin doch deine Mutter.
Ja. Okay, also so, kennen wir uns nicht irgendwoher, kann man sagen, finde ich, an Bob Stelle.
Ja,
aber als sie sagt,
Frage.
Ich bin deine Mutter, bin ich verwirrt. Wahrscheinlich soll das Ironie sein, hoffe ich jetzt mal. Und die gehen zusammen weg.
Ja, und da sagt er ja noch, da kann ich dir erzählen, was ich für ein braver Junge war.
Was machen die da? Was haben die denn da für Spielereien mit?
Und ich habe überlegt, ja, und ich habe das vorhin mit Mick, das ist mein Mann, schöne Grüße an der Stelle, habe ich ihn das auch gefragt und habe gesagt, was ist denn das für eine beschissene Anmache? Also schlimmer geht's ja nicht. Und da habe ich auch überlegt, ob es ein Übersetzungsfehler ist. Und er meinte dann, cleverer wäre gewesen, wenn sie gesagt hätte, als er gesagt, kennen wir uns nicht irgendwoher, und sie hätte gesagt, na klar, ich bin doch die Mutter deiner zukünftigen Kinder.
Oh.
Was sicherlich auch ziemlich gewagt ist. Aber das hätte ja noch irgendwie Sinn gemacht, dass man denkt, okay, man ist aneinander interessiert. Ja, ich bin doch die Mutter deiner zukünftigen Kinder. Und sagt, na, dann lass uns doch mal drüber sprechen. Oder was weiß ich, weißt du? Also, aber ich kann doch niemanden anmachen und sagen, ich bin deine Mutter. Und der andere sagt, ja, natürlich, komm, wir gehen was trinken.
Mutti.
Wenn ich dir mal erzähle, was ich für ein toller Junge bin.
Ich war auch ganz brav heute.
Und ich habe dann überlegt und habe wirklich auch nochmal zurückgelesen und dachte, okay, hätten sie jetzt gesagt, es kam eine junge Frau auf sie zu und so, und es wäre vielleicht wirklich seine Mutter gewesen, aus welchen Gründen sie auch bei der Party gewesen wäre, bei 200 Leuten, ne? Und das wäre ja so ein Scherz gewesen, so. Aber, was ist das? Und zum Glück gibt's das im Hörspiel nicht, gell?
Also nein, sehr froh, dass es diese Szene nicht gibt, weil, also, ich glaube, das ist einfach, ich weiß nicht, was die da geschrieben haben. Vielleicht, ich weiß halt auch nicht, dafür kenne ich die Autoren zu wenig, wie nah die wirklich an ihrem Klientel sind und haben gedacht, das ist lustig, das ist Ironie, aber way.
Ich schnalle es einfach nicht, wie du schon
gesagt hast. Vielleicht sagen wir einfach, es ist ein Übersetzungsfehler, aber du wolltest ja auch das Englische,
ich habe nachgeguckt, das ist original das gleiche, I'm your mother, und dann sagt er, ja klar, und jetzt sage ich dir, was ich hier für ein krasser Kid war, ja.
Plötzlich kriegt das Motherfucker plötzlich so, ja, okay, Also, okay, schnell weg davon.
Wie war das hier? Jetzt. Wir haben den Keim gefunden für Dr. Franklins angekündigten Ödipus-Komplex oder Konflikt.
Okay.
Das ist die Verschwörung.
Da hat alles angefangen. Okay, ich bin lieber jetzt schnell wieder bei Justus, ja. Der beobachtet, wie Big Bunny sich da so als Alleinunterhalter in die Brust wirft und da mal alle für sich einnimmt. Und eigentlich scheißegal, dass seine Tochter aus dem Krankenhaus wieder da ist und so, aber.
Ja, darum geht's wirklich nicht, ne? Der möchte da wirklich hier sein Anwesen präsentieren und seine Sachen.
Wie gesagt, er ist halt Geschäftsmann, ne? Genau. Und geschäftssüchtig, und wo er eine Chance wittert, da wird auch zugegriffen. Genau, und Justus ist also so ein bisschen mit Beobachten und Lauschen und Zuhören beschäftigt und hört plötzlich eine Stimme. Da ist jemand hinter ihm, der mit einer Frau ins Gespräch kommt, und Justus meint, er erkennt die Stimme.
Ja, das finde ich sehr, sehr schön gemacht. Mhm. Und man hört eben, dass der sich dann mit einer Peggy unterhält und sich als Don D'Alessandro vorstellt und irgendwie Kostproben von irgendwelchen Süßigkeiten verteilt.
Miracle Tastes.
Ja, also wirklich toll, ja. Also, und Justus ist da auch ziemlich angefixt und geht da so ein bisschen mit rein ins Gespräch und
will auch was probieren. Also es gibt wohl, also angeblich ist Miracle Tastes eine Tastes ist eine Praline mit 0 Kalorien, und da ist Dr. Jonas ja ganz vorne mit dabei. Und er schmeckt Diät. Auch raus, es schmeckt, ja genau, und er schmeckt halt auch raus, wo die Geschmacksrichtung.
Genau, und das findet natürlich der Don total interessant und freut sich da über so einen tollen Gaumen, der, oder auch einen Kenner, und lobt auch Justus, dass er das so gut herausschmecken kann.
Genau, Schoko, Mandelcreme, Minze, ganz toll. Mhm. Und er fragt auch, ne, Justus fragt, wie machen Sie das? Und er sagt, da ist er ja ehrlich, das finde ich ja schon, das finde ich sehr offenherzig. Aroma und Geschmacksverstärker. Da merkt man so, der Geist der Zeit war noch ein bisschen anders. Da war nur Hauptsache, es hat keine Kalorien, ob es gesund ist. Aber heute sind das so Sachen, das sind ja No-Gos. Da müsste man irgendwas mit natürlich und keine Ahnung, da würde man anders werben. Das sind heute echt No-Gos, wenn du sagst, oh, Geschmacksverstärker, das ist die Wunderwaffe. Das hat man so Ende der 80er, Anfang der 90er noch nicht so gemacht. Aber heute wissen wir, Geschmacksverstärker machen halt auch viel, viele böse Sachen.
Mhm. Genau, und dann kommt auch sehr, sehr schön, jetzt wird das gleich schon aufgegriffen, dass der Don nämlich dann sagt, es war total nett, dich zu kontaktieren, oder sie zu kontaktieren. Und wir wissen, aha, da hat sich doch schon mal jemand so komisch geäußert mit dem Kontaktieren. Mhm. Und da ist Justus auch sofort all in und sagt, ha, das war der Mann, der angerufen hat bei Julia im Krankenhaus.
Genau, und also eigentlich möchte Don Justus gerne wirklich kontaktieren, weil der denkt, oh, so eine Zunge brauche ich. Er hätte ihn gerne weiterhin als Testperson und fragt nach der Karte. Und Justus, klar, der hat die ganze Hosentasche voller Visitenkarten, aber es wäre halt gerade nicht so gut, sie zu präsentieren, merkt er. Mhm. Aber ganz süß, dass die Visitenkarte da nochmal ins Spiel kommt, aber so ungesagt bleibt.
Ja, genau, also sie wird da gar nicht hingebracht, und dann kommt aber Julia vorbei und präsentiert die Karte, ohne sie zu präsentieren. Also sie sagt dann natürlich, offenbart natürlich alles und sagt, na, das ist doch der Justus, und der macht hier ein Detektivunternehmen mit seinen Freunden, und naja, und dann ist Justus wieder so, oh Mann.
Ja, sie hat's ja gut gemeint, aber eigentlich ist es halt, weißt du, wenn sie schon mal was sagt.
Ja, genau. Im Moment hat sie noch nicht viel gesagt, was irgendwie zuträglich war. Sie weiß nichts mehr, sie plautzt das raus. Justus ist es, glaube ich, nicht angetan.
Nee, und ich glaube, da macht er sich auch auf schnell mal aus dem Staub und sucht nach Peter und Bob und trifft dabei auf Big Barney, der diesmal einen orangefarbenen Jogger mit Hähnchenmotiv trägt. Also er wechselt die Dinger halt auch regelmäßig. Und er erzählt da lustige Geschichten und steckt alle an mit seinem dröhnenden Lächeln. Und dann fangen sie an zu fachsimpeln irgendwie. Ja, Hähnchendessert, Hähnchenragout-Biskuit mit Ananas und Sahne. Hat sich nicht so durchgesetzt. Das war so sehr 1986. Und Justus sagt halt, nee, das war 85.
Ja, Justus hat da echt ein super Gedächtnis, was der, wo ja auch der Big Barney total geflasht ist, ne, dass er sich so gut mit der ganzen Geschäftspolitik auskennt und da eigentlich alles weiß, diese ganze Chronologie und so. Ne, da ist
ja, und wir erfahren, dass Justus halt, dass Big Barney halt jede Menge Ideen hat, aber nicht jede zündet, wie halt dieses Hähnchendessert. Und sie hatten dann auch mal in einem Jahr, haben sie mal einen Wasserhahn an Tisch in den Restaurants direkt installiert. Ich denke mir ja, andere haben ja einfach Feuchttücher verteilt.
Ja.
Da muss man jetzt nicht überall so einen Wasserhahn dran schrauben, aber er hat Ideen.
Ja, also er sprüht da wirklich tatsächlich, also wo man dann auch weiß, okay, da könnte auch noch mal was Neues auf den Markt kommen wahrscheinlich. Aber viel kriegen sie jetzt nicht weiter raus an dem Tag, ne? Oder an dem Fest und fahren dann so eigentlich auch dann zurück, ne?
Sie erfahren noch, sie reden noch ein bisschen, Kelly hat wohl noch bei Julia mal nachgefragt wegen diesem Tarnjackenmann.
Oh ja, und stimmt. Ja.
Da sagt aber Julia, kenne ich nicht.
Kenne ich.
Hässliche hässliche Typen in Armeejacken kenne ich nicht. Sind nicht mein Typ. Wo man denkt, okay, also was du zu erzählen hast, es bringt uns nicht weiter. Aber
schön, dass wir es wissen, okay.
Und Peter ist noch so nett und meint so, ach übrigens dein Auto, ne? Ich kenne mich voll gut aus mit Autos reparieren. Und da sagt Julia, ah nee, das hat Daddy schon verschrotten lassen. Lass mal, der hat mir schon ein neues dahingestellt.
Ja, das stimmt. Und wissen wir, glaube ich, aber da schon, dass es ein Mustang war? Nee.
Wenn weiß du das ich sagst. Gar nicht, ne?
Also später erfahren wir es dann auf jeden Fall, ja. Egal.
Okay, aber danach, nach der Party sind sie halt auf dem Schrottplatz und essen Pizza. Da hätte er doch besser Hähnchen gegessen, oder? Also ich meine jetzt reine mal so ernährungsphysiologisch ist ja Hähnchenfleisch relativ mager.
Aber ich glaube, die scheuen sich ja gerade so ein bisschen ums Hähnchen. Es scheint ja auch nur Chicken Crown zu geben. Also ist, glaube ich, Hähnchen gerade, wenn man weiß, da ist vielleicht irgendwie zukünftig eine Vergiftung irgendwie geplant. Umschiffen die das, glaube ich, bewusst gerade ein bisschen.
Da hast du natürlich auch recht. Und deshalb essen sie lieber Pizza. Aber beziehungsweise Justus isst immer ein Stück Pizza und ein Stück Wassermelone.
Yay. Und genau, und dann wollen sie aber dann wieder gehen. Also sie wollen dann alle nach Hause und während sie gerade rausgehen, also zumindest Bob und Peter ja auf jeden Fall, Justus kommt da, glaube ich, aber auch mit irgendwie und sehen aber dann einen Porsche stehen und an dem lehnt unser Tarnjacken Mr. Sweetness.
Ist es wirklich der? Der oder einer, der so aussieht? Das habe ich nicht verstanden.
Naja, ich denke schon. Also sie sehen, dass er auf jeden Fall so aussieht wie der. Und es muss nicht unbedingt sein, dass es ist.
Okay.
Aber sie vermuten, dass es ist, ne? Also sie sagen auf jeden Fall, der sieht aus wie Mr. Sweetness. Und der rennt dann auch gleich in seinen Porsche und fährt weg. Und Peter, ganz nach Manier, er sagt es zwar nicht, aber er will
den schnappe ich mir, ja.
Und springt in seinen Scirocco und fährt ihm hinterher, aber alleine, was Unterschied ist zum Hörspiel, da ist er nämlich mit Justus irgendwie im Auto, ne? Und,
ist in beiden Fällen, finde ich, aber eine ganz gute Geschichte, da ist auch das Kapitel erstmal zu Ende und im Hörspiel geht's halt so in einem durch. Ja, das ist okay, das Partykapitel, finde ich, ne? So mit dem Tagtraum am Anfang, ja gut, aber wir erfahren sehr viel über Big Barney noch und über diesen Don.
Genau, der wird dann eingeführt und das ist eben auch gleich direkt, der auch ist, erkannt aus dem Krankenhaus, der da angerufen hat.
Genau, und wir machen weiter mit der Verfolgungsjagd. Also Peters Scirocco, Peter merkt, der kann nicht bremsen.
Ja, das ist gruselig, ne? Also der ist ja wirklich, der will den ja verfolgen, das heißt, der hat ja ordentlich Speed drauf und das ist natürlich das Schlimmste, was einem passieren kann. Du willst dann irgendwie, siehst schon, du fährst gerade den Berg runter und dann ist die Ampel rot und dann kommst du von links und rechts, gell, Kreuzung und so und du kannst nicht bremsen. Wie schlimm ist das bitte? Also das finde ich auch als Autofahrer echt so ein Worst-Case-Szenario, ganz ehrlich. Und er schafft es aber hier mit, er schaltet runter, bremst so ein bisschen eh schon ein, dann mit Handbremse noch und kommt dann auf so einem Baugrundstück, wo so Apartments gebaut werden, irgendwie auf einer Baustelle zum Stehen.
Ja, also er hat alles richtig gemacht und im Hörspiel ist es ja so, dass Justus da die guten Tipps gibt, ne? Erstmal mit Handbremse und ne, runterschalten und ja. Also das sind ganz gute Tipps. Wir können uns auf jeden Fall dran halten. Also alles das, was Peter gemacht hat, beziehungsweise Justus vorgeschlagen hat im Hörspiel, wenn ihr mal nicht mehr bremsen könnt, macht es auch so.
Ja.
Also und ich finde auch, dass es im Hörspiel eine ganz gute Soundkulisse ist.
Ja, stimmt. Also das haben sie gut umgesetzt auch, ne? Also das so, du auch merkst so, oh, das ist jetzt echt auch bedrohlich und dann ist es auch von den Geräuschen her schön und dann, wie sie auch dann zum Stehen kommen und alles, ja. Also auch nicht übertrieben oder irgendwas, ne? Also alles ist auch nicht so ausgeschlachtet im Buch, ne? Also du hast trotz die Situation, ne? Ja. Er überlegt ganz rational, was mache ich jetzt? Ist natürlich auch in Panik. Und dann muss er auch erstmal sich ein paar Dosen Ginger Ale reinpfeifen, als er wieder zurück in der Zentrale ist und das erzählt hat.
Genau, er hat aber auch gesehen, vorher. Genau. Ja. Er hat nachgeguckt und hat wirklich gesehen, die Bremsleitungen sind durchgeschnitten. Also,
ja, also wirklich ein absoluter Tötungsversuch, ne, muss man ja wirklich mal sagen. Oder zumindest, dass man sich schlimm verletzt. Ne?
Und man nimmt es in Kauf rein. Theoretisch kann das natürlich sein, dass jemand dabei stirbt. Oder mehrere Leute sogar. Und im Hörspiel ist es noch so, dass Justus ihm fast noch ein Kompliment macht und Peter sagt, ach, echt, ich kriege mal ein Kompliment für meine Fahrweise von dir, Justus Jonas. Ja. Und Justus sagt, naja, ich wollte mir ja eigentlich nur, ich bin froh, dass wir nicht neue Karten drucken müssen. Das kostet ja wieder Unsummen, wenn es nur noch die zwei Fragezeichen sind.
Genau.
Also nochmal kommt die Karte ins Spiel auf so eine etwas unterschwellige Art.
Richtig. Und sie unterhalten sich aber auch in dem Kapitel nochmal mit der Julia, jetzt habe ich mir nicht aufgeschrieben, ist die dann auch mitten in der Zentrale?
Nee, die ruft an.
Die ruft an, ne? Genau.
Ihr ist nämlich was eingefallen.
Was erinnert.
Ja,
genau,
endlich mal.
Deswegen.
Genau.
Sie wird mal brauchbar.
Sie sagt, sie sucht ihre Aktentasche, die ist weg. Aber sie weiß nicht, wo sie ist. Vielleicht hat sie die irgendwo liegen gelassen oder so. Auf jeden Fall ist die nicht da.
Ja, aber wir erfahren jetzt was von dieser Aktentasche, was auch ganz schön ist, weil das ist ja für Justus auch nochmal so, oh, das ist nochmal ein Indiz, das müssen wir irgendwie finden, wir müssen jetzt irgendwie dran arbeiten, dass Julia sich erinnert, wo die sein könnte. Und jetzt fand ich natürlich schön, als ich das jetzt gelesen habe, dass Peter Ty Cassie anruft und ich hatte ja letztens überlegt, wie der Vetter heißt, der sich gut mit Autos auskennt von Justus und jetzt kommt er direkt hier auch hier vor. Der ruft den Ty an und will, dass er sich ums Auto kümmert, also um seinen Scirocco, der natürlich da jetzt unbrauchbar an der Baustelle rumliegt.
Ja, und das ist ein ganz guter Move, ne? Also Ty ist gerade in Malibu, aber Peter hat halt einen guten Deal für ihn und sagt so, pass auf, du kannst den Wagen 3 Wochen haben und wenn du ihn wieder rausziehst und den reparierst, dann kannst du ihn danach erstmal haben und dann, ja.
Genau, ne? Das finde ich ziemlich schön, dass der da kurz seine Erwähnung kriegt. Und
Und dann fahren sie in die Firma von
zum,
Big Barney.
Zum Big Barney, genau.
Genau, weil erstmal sind sie ja an der Aktenmappe interessiert und Julia hat auch gesagt, ja, sie hat halt Hausarrest, was ich sehr komisch finde. Wenn man sagt, normalerweise muss man noch das Bett hüten, wenn man aus dem Krankenhaus kommt oder so eine Schonfrist, aber Daddy hat da direkt mal Hausarrest verordnet wegen Unfall und so, die bleibt erstmal mit dem Arsch zu Hause. Und sie fahren in die Firma und zwar auch, weil Justus hat sich so einen Besichtigungstermin in den Labors während der Party mal organisiert und Big Barney hat gesagt, ja, dann kommt mal rüber und ich zeige euch alles.
Genau, es ist total niedlich, wie er ihn erstmal, das Erste, was er ihnen zeigen möchte, sein erster Dollar ist, den er verdient hat, den er sich in einem Bilderrahmen über den Kamin gehängt hat. Ich habe dann gleich einen SpongeBob-Alarm gehabt. Ich bekenne mich als in der Kindheit oft SpongeBob geguckt. Und
hat er das auch, seinen ersten Dollar?
Nee, Mr. Krabs, ja, der ja diese Burgerbude da betreibt, wo SpongeBob arbeitet. Und dann müssen die, gibt es eine ziemlich niedliche Folge, da müssen sie quasi Patrick und SpongeBob sein Haus streichen, seine Wohnung, seine Wände. Und er sagt, das ist unabwaschbare Farbe. Also ihr dürft die nirgendwo hinkleckern, die kann man nie wieder abwischen. Und sie streichen das dann und verkleckern wirklich einen Tropfen auf diesen ersten Dollar und versuchen das dann wieder sauber zu machen. Und weil das eben das Wichtigste für Mr. Krabs ist. Und ja, am Ende war das aber, lässt sie sich einfach ablecken. Und am Ende lacht der Mr. Krabs aber so viel, dass dann sein ganzes Haus wieder entstrichen ist sozusagen. Als die Moral von der Geschichte, ja. Aber egal, also viel muss ich daran denken. Hat nämlich gesagt, wenn ihr da irgendwas verkleckert, dann hänge ich eure Hintern über den Kamin.
Oh, auch fein.
Weil wir erfahren ja auch, dass Big Barney seine erste Frau auch über dem Kamin hängen hat. Aber natürlich als Bild. Was habt ihr denn gedacht?
Ja, also so, es ist halt wieder, ne, Big Barney. Wir erfahren auch, dass diese Firma nicht nur Geschäftsgebäude, sondern auch so ein halber Vergnügungspark ist, weil das passt ja auch zu ihm, ne? Da gibt es halt, was weiß ich, Rutschen und keine Ahnung, was da noch so gibt. Und der Eingang ist halt, hat so eine Gegensprechanlage wie so beim Chicken Drive und Peter, das ist sehr witzig, ordert erstmal zwei halbe Hähnchen zum Mitnehmen.
Ja, so geil. Aber das ist
Und
krass, wie
das
das
ist
durchgezogen wird, das echt alles in Hähnchenform ist, gell? Auch das Haus ja schon mit dem Pool, dann auch dort in der Firma und auch irgendwelche Knäufe und was weiß ich, ne? Also es ist echt der Hammer. Es
Ja,
wird so
genau. Und
richtig
dann ist es, geht sehr
durchgezogen.
professionell weiter, weil die Besucher kriegen dann so Stirnbänder mit so einem Schirmchen und da mit so Reklameschirm und dadurch erkennt man halt die Besucher. So.
Genau. Und wir lernen wieder eine neue Person kennen, ne? Wir lernen nämlich den aus der Geschmacks- und Aromastoffe-Abteilung kennen, also aus dem Labor, also einen Spezialist für Geschmacks- und Aromastoffe, den Pandro Mischkin.
Ja.
Und der soll die dann auch so ein bisschen rumführen und sie werden jetzt in die Sensation
Ja,
eingeführt.
aber vorher müssen sie erst den großen Eid leisten. Auf Drippin' Chicken. Dass sie nichts verraten über dieses
Genau.
neue,
Genau,
tolle
das soll nämlich
Wunderding.
erst, weiß ich nicht, in ein paar Tagen soll das erst veröffentlicht werden und sie haben jetzt die krasseste neue Sensation endlich erfunden quasi, ne? Also wirklich dieses Hähnchen, ne? Schönes gebratenes Hähnchen. Was fehlt da noch? Ne, eigentlich nichts für Justus, ne? Der würde das Hähnchen auch so nehmen. Ja, aber die Soße
Und die ist
im
halt, ja.
Hähnchen.
Und übersetzt, ich musste es extra nachgucken, ich wusste nicht, was Drippin heißt triefend.
Triefen, ne?
Also
Triefen, Tropfen, ne?
Tropfen, triefendes Hähnchen, also Tropfen vor guter Soße.
Also man kann es sich richtig vorstellen. Das ist ja, wie das dann auch anpreist, ne? Dass es dann halt wirklich darunter läuft und alles voller Soße ist. Und es ist halt schon im Hähnchen die Soße, ne? Also du
Ja,
beißt da quasi rein und
das
es
ist
läuft
der.
halt raus, ne?
Ja, genau. Und du brauchst nicht extra noch so ein Päckchen, wo du dann dir irgendwie die Soße daneben tust und so.
Genau.
Aber die Jungs, naja, haben halt ein bisschen
Ah.
Angst, dass sie sofort tot umfallen. Aber sie dürfen als erstes probieren.
Ja, also das ist ja echt eine große Ehre, ne? Aber sie
Ja,
haben echt
sehr.
die Julias Worte, schwingt ihnen in den Ohren, ne? Er vergiftet Millionen, also hier werden Menschen sterben und mit er könnte ja immer noch auch Big Barney gemeint sein.
Und ähnlich ist es halt auch im Hörspiel. Sie kommen halt in die Firma und ne, alles sieht nach Grillhähnchen aus und es riecht halt auch überall schon schön danach. Und auch da müssen sie diesen Eid auf Drippin' Chicken leisten. Und dann wird da ja der Pandro, ne, vorgestellt. Und den Witz habe ich halt nie verstanden von Big Barney. Er sagt halt, dass er in der Abteilung Forschung und Entwicklung arbeitet. Und im Buch steht, in der Abteilung F und E. Und im Hörspiel, wo halt es nur heißt, in der Abteilung Forschung und Entwicklung, sagt Big Barney, wenn er sich bewährt, bringe ich ihm die anderen 24 Buchstaben des Alphabets auch noch bei. Das versteht man natürlich nur in Kombination aus Buch und Hörspiel.
Ja.
Mal abgesehen davon, dass das halt auch so ein ganz blöder Gag ist.
Total.
Na gut.
Da bin ich auch drüber gestolpert, fand ich auch grenzwertig.
Aber man
Aber krass, dass sie
versteht
das ins
es.
Hörspiel adaptiert haben. Das
Ja, aber es ist
hätten
total
sie
doof, weil es ist
lassen
eigentlich ein
müssen.
Fehler. Sie
Ja,
hätten
ist
halt auch
es.
da sagen müssen, in der Abteilung F und E. Dann
Genau,
hätte
richtig.
wenigstens der Witz, so blöd er auch ist, in sich halt noch
Ja,
Sinn gemacht. So.
ganz genau.
Und im Hintergrund hört man so einen mega fritteusen Sound.
Ja, das ist krass.
Brutzel. Spritz.
Geil, das stimmt, genau. Und genau,
Nächstes Kapitel,
wir
genau.
werden quasi genau aus dem Kapitel entlassen mit, die sollen jetzt in dieses saftige Hähnchen beißen und es könnte aber das pure Gift drinne stecken. Also was machen sie? Ne? Also irgendwie werden sie aber auch allein gelassen. Und das essen zu können und die einzige Möglichkeit, die ihnen einfällt, und das kann auch nur Justus machen, weil, das ist so bescheuert, weil Peter keine Hosentaschen hat. Genau, er hat nämlich nur eine Jogginghose an und eine Hosentaschen, glaube ich. Und ja, Justus muss das Hähnchen jetzt in seiner Hosentasche verschwinden lassen. Ich sage, das ist ja sehr, sehr einfallsreich, ne? Weil das ja auch gar nicht da rausläuft oder ausbeult oder was auch
Ja,
immer.
und im
Ja, also ich
Mülleimer
weiß
würde
nicht.
man es ja finden, aber da fällt da, also, mein Gott,
Ja,
notfalls
aber
hätte ich es unter den Teppich gelegt oder
richtig,
irgendwo hinter den
aber
Schrank gestopft.
Sie finden, also sagen ja, das würde ja dann riechen und im Mülleimer. Ja, aber wenn das in seine Hosentasche stopft, riecht es ja auch. Ich meine, es wird sowieso auch die ganze Zeit in dem ganzen Laden, riecht es doch die ganze Zeit nach Hähnchen. Also Entschuldigung, ne?
Ja, das stimmt.
Also man hätte es doch irgendwo, hätte man es doch hinbringen können.
Gut, aber sie wollen ja keine Spuren hinterlassen und es ist natürlich für die Geschichte auch mega witzig, wenn wir uns jetzt vorstellen, Justus muss diese Hähnchen-Sandwiches irgendwie in seine Hosentasche stopfen. Ja.
Eklig. Ja, auf jeden Fall sind sie aber da alleine. Sie lassen das Hähnchen verschwinden, stöbern ein bisschen rum und finden
Sie
bei
sind
den
in
Mischken,
Pandros Büro, genau.
genau, und finden da einen Kalender und ganz zufälligerweise fehlt da das Blatt von dem Unfallfreitag, an dem Julia quasi verunglückt ist. Und er kommt dann aber auch wieder und lassen sich erstmal nichts anmerken und fragen ihn so ein bisschen aus, ne, wie was mit der Soße ist und so. Und sagt er, ja, die habe ich aber nicht entwickelt. Die hat Big Barney außer Haus entwickeln lassen. Ich habe die aber analysiert. Also ich weiß auch, was da drin ist, aber das kann ich euch natürlich nicht verraten, weil es ein Betriebsgeheimnis ist.
Genau, aber er verrät, dass das halt der Flavor King übernommen hat, also Don D'Alessandro, den wir ja schon kennen von den Pralinen.
Genau.
Der sich ja gut mit Konservierungsstoffen und Geschmacksverstärkern und so auskennt. Und gleichzeitig wird uns auch noch klar, dass, also der Pandro ist halt auch ein bisschen seltsam. Der redet halt von seinem Chef auch immer als General und hat irgendwie so einen Militärtick. So.
Ja, Obacht, Obacht. Da könnte man ja was vermuten.
Ja.
Auf jeden Fall sprechen sie ihn tatsächlich auch, also machen sie ganz geschickt, ne? Also sie gucken dann, überlegen dann, wie lange sie den Big Barney schon kennen und sagen, na, das sind 6 Tage, ach nee, es sind 8 Tage, ach, lass uns doch nochmal auf den Kalender gucken, ne? Also sie machen das wirklich ganz geschickt, den Kalender nochmal mit einzubauen, um herauszufinden, warum da diese Seite fehlt. Und dann, ne, kommen sie eben drauf, ja, okay, du hast recht, es sind doch 8 Tage, aber oh, guck mal, hier fehlt doch der Freitag. Und dann macht das auch der Mischkin ganz geschickt, dass er eben sagt, ja, die Seite fehlt, weil ich da meinen Einkaufszettel draufgeschrieben habe. Da reiße ich halt immer irgendwie random eine Seite raus und schreibe da meine Einkaufsliste drauf.
Ja, kann man machen.
Kann man abkaufen, muss man nicht, also.
Ja, und sie finden sich da halt mit ab, haben sich das aber für sich so ein bisschen gemerkt und fahren jetzt erstmal nach Hause. Ja, Justus muss sich halt umziehen, ne? Und
Ja.
abends gibt's jetzt Chinesisch. Ich finde, in diesem Fall wird extrem viel gegessen.
Gegessen, irre. Also es könnte Zufall sein oder auch nicht. auf jeden Fall haben sie das bestellt und es soll geliefert werden. Und sie überlegen halt dann erstmal, bis das Essen kommt. Ne? Also eigentlich ist es schon ziemlich klar, dass jetzt schon das um das Trippin' Chicken geht, was da wahrscheinlich vergiftet werden soll. Aber sie wissen nicht wer, nicht wann, nicht wie und nicht wo. So, das sind so die 4 Fragen, die sie sich noch stellen.
Genau, und Bob, finde ich, bemerkt zu Recht so, warum habt ihr das jetzt weggeschmissen? Wir hätten das in ein Labor geben können und mal analysieren lassen können.
Ja, geil, dass Justus dann auch gar nicht auf die Idee kommt, das vielleicht auch selbst zu analysieren, wo sie doch sonst so alles
Ach,
analysieren können
stimmt.
und wissen, was Ratten, also dass da Rattengift im Bobs Auto ist und alles, gell? Also dann später.
Stimmt. Bin ich noch
Aber
gar
da
nicht drauf gekommen.
haben sie ihr Equipment wahrscheinlich noch nicht oder sind zumindest noch nicht auf die Idee gekommen. Ja, das chinesische Essen kommt dann und da sind natürlich auch Glückskekse dabei. Und als sie dann mal so ihre Botschaft lesen, steht da wirklich drauf, was ihr da gegessen habt, hätte vergiftet sein können. In Zukunft werdet ihr sicher sein. Das ist eine
Ja.
Drohung oder irgendwie keine Drohung, gell?
Ja, es ist insgesamt sehr merkwürdig. Mal abgesehen auch davon, dass es halt in den Glückskeksen ist. Und ich denke mir auch die ganze Zeit so, die haben jetzt so eine Angst, ne, vor diesen Hähnchen. Aber die Sachen im Labor, die werden noch nicht vergiftet sein.
Ja. Ja, eben, wenn dann halt erst im Nachhinein,
Ja,
ne? Und dann,
genau.
ja, wie gesagt, die Drohung finde ich halt auch total bescheuert. Ich meine, der erste ist ja schon okay, ne? Also das, was ihr da jetzt gegessen habt, hätte auch vergiftet sein können. Aber ich verstehe das, in Zukunft werdet ihr sicher sein, nicht.
Ja, also
Also
diese
was soll denn
Drohung
dieser
insgesamt
Nachsatz?
ist, weiß ich
Also ist
nicht.
doch
Ich,
bescheuert.
ja. Also insgesamt ist es ein merkwürdiges Kapitel, finde ich.
Ja.
Irgendwie Justus und Peter sind völlig durcheinander wegen dieser Giftnummer. Und ja, die Nummer mit der Hose und mit dem chinesischen Essen. Aber es wird langsam spannend. Also es wird immer irgendwie seltsamer, aber es wird auch langsam ein bisschen spannend. So.
Ja, das stimmt. Und man will jetzt so langsam echt mal wissen, so, worum geht's denn jetzt? Und
Ja.
wer will jetzt diese Soße vergiften, ne? Weil das ist ja eigentlich schon klar, ne? Deswegen sage ich mir auch, das eine, die Frage nach wo ist eigentlich egal, weil es geht ja ums Hähnchen. Also wer macht das und wie,
Ja,
ja?
und die Nummer mit den Glückskeksen, da outet sich Justus und sagt, ah, ja, aber die irgendwie zu manipulieren ist total einfach, hätte er auch schon gemacht.
Ja, ist auch geil, ne? Da hat er irgendwie reingeschrieben hier, du bist so intelligent, und bei den anderen hat er irgendwie reingemacht, haltet euch mal lieber an euren schlauen Freund und so, ne?
Ja. Also, wo ich mir auch denke, also da ist dem schon einiges wert, da in einem guten Licht dazustehen, aber gut, das ist ja auch mein persönlicher Justus-Moment. Aber es scheint nicht so schwierig zu sein, da manipulierte gegen echte auszutauschen, beziehungsweise umgekehrt.
Genau, aber sie wundern sich halt wirklich, wer das hätte sein können, ne? Und wie das jetzt auch in das chinesische Essen gekommen ist, ne? Weil das konnte ja jetzt keiner wissen, dass die sich chinesisch bestellen und alles, ja. Und bemerken aber auch, dass die Bedrohung jetzt wirklich real ist, ne? Also erst sind die durchgeschnittenen Bremsen, jetzt kriegen sie so eine Drohung mit dem Essen. Also da scheint ja echt jetzt jemand zu wissen, dass sie da auf der Spur sind und will sich da jetzt wirklich, will den jetzt irgendwie ans Leder, wenn sie nicht aufhören, da rumzuschnüffeln.
Genau, sie vermuten, dass es halt dieser Tarnjackenmann ist. Und könnte ja sein. Und während sie sich noch so Sachen überlegen, ruft Big Barney an und will Justus zu einem neuen Videodreh einladen, der kurz bevorsteht. Und dementsprechend bereitet sich Justus abends auch noch auf diesen Videodreh vor und guckt alle gesammelten Werbevideos von Big Barney, die Justus wohl archiviert und aufgenommen hat.
Ja, geil. Ist doch der Hammer, oder? Also.
Ja, also ich habe ja früher auch sehr viel archiviert und ich habe mich da sehr erinnert an meine Zeit früher. Also so, da gab es ja Videokassetten mit 120, 180 und 240 Minuten. Und ich hatte eine ganz tolle Sammlung und gerade die ersten 20, 30, die habe ich dann auch noch aufwendig beklebt, die Hüllen. Und ich weiß halt noch, dass ganz oft auch von vielen Sachen der Schluss fehlte, wenn Sachen verschoben wurden oder irgendwas vorher war länger. Und Sachen, die nachts kamen zum Beispiel, die habe ich dann halt, also mein Videorekorder hatte einen Timer, da konnte ich also quasi die Zeit bestimmen, wann er aufnimmt. Ja. Und wenn da was verschoben wurde, das war halt immer Grütze. Dann hast du irgendwas geguckt und dann fehlen die letzten 5 Minuten. Aber man konnte auch nicht unendlich einstellen, weil irgendwann war ja die Kassette zu Ende und das war halt echt sehr, sehr bitter. Und nachts waren die Sachen halt besser, weil da war halt weniger Werbung. Deshalb waren die Sachen kürzer.
Ich wollte dich nämlich gerade fragen, also ich habe ja auch manchmal Sachen, also die ich dann einfach für mich archivieren wollte, ne, die habe ich dann live geguckt, wenn das jetzt halt eine Uhrzeit war, die ging. Dann habe ich aber immer bei der Werbung dann auf Stopp gedrückt. Also ich habe die Werbung, also wenn ich davor saß, habe ich die Werbung nie mit aufgenommen. Es geht natürlich, wenn du nachts aufnimmst, dann guckst du es ja nicht live nebenbei, da schläft man ja im besten Fall. Und da konnte man das natürlich nicht machen. Aber sonst habe ich alle Filme, die ich so für mich archivieren wollte, die im Fernsehen liefen, die ich aufgenommen habe, habe ich immer die Werbung weggeskippt, also dass die gar nicht erst mit aufgenommen wurde. Da musste man aber auch manchmal echt dann schnell wieder auf Aufnehmen drücken, ne, wenn es dann doch manchmal schneller losging. Jetzt gibt's ja heute manchmal, also weiß ich nicht, ich habe schon ewig kein freies Fernsehen mehr geguckt, aber da gab es mal eine Zeit lang, dass dann die Werbung so runtergezählt hat, das ist der letzte Werbeblock und in 3, 2, 1 geht's wieder weiter, dass man wieder auch zur richtigen Zeit wieder auf Aufnahme gedrückt hat, damit ihm da auch keine Sekunden fehlen. Aber das habe ich auch gemacht.
Ja. Es war so eine krasse Zeit, also mir war mein Videorekorder so heilig und die Kassetten, oder oft musste ich kurz vorher noch irgendwie in den Markt um die Ecke laufen, um noch eine Kassette zu holen und ich weiß noch, irgendjemand hat mir mal erzählt, die muss einmal von vorne nach hinten und wieder zurück durchgespult sein, weil sonst ist die Qualität schlecht. Und deshalb habe ich oft den Anfang von irgendeiner Sendung nicht aufgenommen, weil ja erstmal nach vorne und nach hinten gespult werden musste. Und das Ding hat halt schon relativ langsam gespult. Und also das kann man sich heute so gar nicht mehr vorstellen. Nee,
überhaupt nicht. Und ich muss mal eine ganz lustige Anekdote von meinen Schwestern erzählen. Da habe ich auch was eingestellt, also auch einprogrammiert, dass ich was aufnehmen will. Und das lief dann auch schon. Und man konnte ja auch quasi einen Sender auch da einstellen.
Musste man auch. Damit man den richtigen Sender hatte.
Aber was anderes gucken. Also man konnte was parallel aufnehmen von dem Sender, das war irgendwie auch ganz irr, und musste aber das nicht laufen lassen auf dem Fernseher. Ne?
Das war schon sehr praktisch damals für die Zeit.
Ja. Und dann hatte ich das eingestellt und irgendwann lief das quasi an und es kam gerade eine Werbung, und zwar Swiffer. Und da putzte die halt so und da kam halt so diese Slogans, ja, hier nimmt sie Staub und Dreck auf und so. Und da fragt irgendwann meine Schwester, was nimmt sie denn da auf? Und meinte aber eigentlich mich, was ich da für eine Sendung aufnehme. Und meine andere Schwester sagt, na, Staub und Dreck. Und das war so schön, ne? So, das war so richtig so ein Slapstick irgendwie. Es war geil, so Situationskomik einfach.
So ein Peter-Moment, oder? Wieso? Wie aus dem Roten Piraten, wo es doch um diese Zombie-Videos geht. Und Peter sagt, aber Moment, es gibt doch auch gute dieser Sorte. Und ne, Dreck und Steine finden die doch da in den Kisten. Und also, aber Moment, weißt du, welche Szene ich meine?
Ja, das ist geil.
Und da dachte ich jetzt gerade, Staub und Dreck passt total gut.
Mega. Ja, genau. Also
ich erzähle noch kurz meine Geschichte zu Ende. Also
bitte,
ich habe
ja.
mich dann irgendwann, habe ich dann, also irgendwann hatte der Videorekorder dann auch keinen Platz mehr im Wohnzimmer und irgendwann habe ich dann wirklich diese Kassetten vor ein paar Jahren verschrottet und da war halt so die Ära schon lange zu Ende und der Festplattenrekorder hat sich bei mir nie wirklich durchgesetzt. Irgendwie habe ich das nie so richtig hingekriegt, da war nie genug Speicher drauf oder keine Ahnung. Und mittlerweile denke ich ja so, okay, meine Gebete ans Universum sind erhört worden, weil es ja jetzt Streamingdienste gibt und die sind halt genau für mich gemacht. Also selbst als es dann alle Sachen, die ich gut fand, auf DVD gab, ist es trotzdem noch was anderes, da immer zur richtigen Stelle zu spulen, sich das Kapitel zu merken, sich die Folge zu merken. Und beim, ne, so der Streamingdienst merkt sich das ja, wo ich ausgeschaltet habe. Und selbst wenn ich eingeschlafen bin, irgendwie finde ich die Stelle mit Fernbedienung noch zu finde ich die noch.
Ja, das stimmt, das ist echt super.
Aber es war eine tolle Zeit. Also ich weiß noch, ich habe die wirklich, also gerade die ersten Kassetten, die habe ich so gehütet und wie gut hat man sich überlegt, überspiele ich jetzt was oder nicht oder wovon trenne ich mich? Und dann habe ich die Sachen auch aus der Fernsehzeitschrift ausgeschnitten und dann aufs Cover geklebt.
Na geil,
und, ja. Nur so viel dazu. Also Justus macht es halt, hat halt Werbevideos von Big Bunny und guckt die sich an.
Genau.
Ja.
Ja, und schön, dass der halt auch für seine eigene Sache auch selbst Werbung macht, ne? Also er als er ist quasi das Aushängeschild, ne, für seine Firma, er engagiert da keine Models oder irgendwas, die das machen, sondern er macht die Werbeslogans und auch die Werbespots und sie sind halt wirklich richtig dabei, wie die das da aufnehmen, ne?
Ja, aber das klingt jetzt bei uns so total gut, aber wenn wir, also jeder, der Radio hört, findet diese Müsli-Werbung einfach nur furchtbar. Die läuft doch wahrscheinlich bei dir auch im Radio, oder? Die
Seitenbacher.
Seitenbacher, genau. Ich kam gerade nicht auf den Namen dieser. Und angeblich, also so erzählt sich's ja der Mythos und das Netz und so, ist es ja der Chef selbst, der die immer einspricht, weil er sich halt denkt, das kann ich auch selber machen, weil dann kostet es mich weniger. Der ist halt ein sparsamer Typ. Ja, sparsamer Typ. Und deshalb macht er die selber. Und so erzählt es halt der Mythos, dass der Chef selber macht. Und deshalb sind die halt so furchtbar. Aber jeder kann sich dran erinnern.
Ja, das stimmt. Ich wollte sagen, er hat ganz, ganz, ganz großen Wiedererkennungswert. Ja, das Seitenbacher. Ja, das kennt irgendwie tatsächlich jeder.
Ja.
Ja, aber das ist ja bei Big Bunny ja dann auch so, ne? Das ist ja auch absoluter Wiedererkennungswert und er steht halt für sein Produkt. Das ist ja wie hier hip und dafür stehe ich mit meinem Namen, ne? Also, es ist halt kein Novum, ne? Das machen halt viele, ne? Die dann auch dann selbst für ihr eigenes Produkt einstehen, ne? Und das ist ja das Schöne an dem Kapitel, finde ich. Also, wir sind halt dabei, wie diese Aufnahme läuft und er dann auch da wirklich rein beißt in dieses Strippen Chicken und natürlich jetzt Justus und Peter ganz gespannt gucken, ist das? Ja, so und dann wirklich es am Ende ja ausspuckt wieder sein eigenes Essen, was ich eine sehr wichtige Szene finde.
Das ist eine total wichtige Szene, die auch generell, also diese ganze Geschichte kommt im Hörspiel überhaupt nicht vor, deshalb ist es umso wichtiger, dass wir es euch erzählen. Ich hatte ja, da ich mich ein bisschen mit Fernsehen auskenne, hatte ich ja sofort den richtigen Gedanken, so, dass der es sofort ausspuckt.
Ja.
Ne, das wird auch später noch erklärt.
Ja,
genau. Das ist, also sonst wird es immer nur Frauen nachgesagt, die halt im Fernsehen oder bei Kinofilmen nicht essen während der Szenen. Aber wir erklären es euch gleich noch, weil jetzt geht es halt in dem nächsten Kapitel geht halt weiter. Denn das Ganze dauert halt 5 Stunden. Ich dachte erst, Big Barney ist so ein, der hat so viel Arsch in der Hose, der macht es einmal und dann ist die Nummer durch.
One take, wonder. Nee, ist es nicht, ne? Also es dauert wirklich lang. Und er schluckt nicht ein bisschen runter und das kommt denen schon sehr, sehr, sehr verdächtig vor, weil sie denken, okay, ne? Und dann wird aber dann später alle so Kostproben an alle verteilt und alle Mitarbeiter und alle, die mitgemacht haben, essen das und es geht weg wie warme Semmeln, ne? Also sie, selbst wenn sie wollten, sie kriegen gar keins mehr ab, ne?
Ja. Aber es ist halt auch so, also es dauert halt wirklich lange. Also dieser Dreh dauert 5 Stunden. Das ist auch nicht unnormal. Denn man schafft sowas nicht in einem Mal, beziehungsweise man braucht halt andere Blickwinkel, man braucht Schnittbilder, man hat vielleicht unterschiedliche Texte, dass man halt mehrere Videos zum gleichen Produkt dann halt hat und das dauert. Und wenn wir ungefähr gucken, also so, ich weiß nicht, das gilt wahrscheinlich nicht für Werbedrehs, aber sonst generell kann man so sagen, ist so eine Faustregel, eine Minute im Fernsehen ist eine Drehstunde.
Oh, krass. Ja,
so ungefähr. Ja. Das ist natürlich ganz unterschiedlich. Das wird beim Kino nicht funktionieren. Also das funktioniert zum Beispiel bei, ja, im Reportagebereich zum Beispiel. Da kann man sagen, ne, wir drehen eine Stunde und nachher ist es eine Minute im Fernsehen.
Krass. Ja, das ist schon
Und da ist ja auch klar, dass wenn der das 5 Stunden lang macht und immer das ganze Ding aufessen würde, dann kann er irgendwann nicht mehr und es dauert auch einfach viel zu lange.
Ja, ja. Aber es ist, genau, aber in dem Moment denkt man überhaupt nicht an diese Option. Ne? Für die ist einfach nur in dem Moment wichtig, okay, der isst seine eigenen Sachen nicht. Das ist äußerst verdächtig. Ne? Also was muss denn da jetzt dran sein, dass er das jetzt nicht isst? Und alle anderen hauen sich das aber rein. Und nur er und der Mischken essen nichts davor. Ja. Das fällt schon echt auf. Ne? Alle ziehen sich das rein und die halt nicht. Und dann wollen sie die halt noch mal ein bisschen beschatten. Ne? Nachdem das alles vorbei ist, dann fährt Big Barney halt auch weg und Peter verfolgt ihn und Justus und Bob hängen sich erstmal an den Mischken dran. Und da bleiben wir auch erstmal. Ne? Und er fährt erstmal essen.
Genau, mit seinem Chicken-Mobil fährt er mit so einer Kikeriki-Hupe, wo ich denke, ja, also es ist wirklich total bis zum Ende durchgedacht. Fährt er halt woanders hin.
Genau. Und
er fährt zu McDonald's.
Ja, das, vermuten sie, ne? Der haut sich jetzt erstmal hier irgendwo einen Burger rein oder sowas, aber das wissen sie ja noch nicht. Also Peter fährt erstmal weg, also Big Barney hinterher und Justus und Bob verfolgen den Pandro-Mischken. Und der geht aber auch erstmal essen und dann fährt er in seine Wohnsiedlung und die müssen irgendwie die Häuser sehr weit auseinander stehen. Also das ist jetzt so keine Reihenhaussiedlung oder so. Und sie kommen dann auch an sein Haus und hören so ein bisschen, wie er da so hinterm Zaun ist. Da muss wohl ein Pool sein und sie hören irgendwie Planschgeräusche und er sagt dann ein bisschen komische Sachen, ne, wie Petunia, los, schwimm, ja. Und dann wollen sie aber mal nachgucken, klettern über den Zaun und haben dann erstmal ihren Jumpscare-Moment.
Ja, sie sehen nämlich Dobermann-Pinscher. Als ich das las, war ich ein bisschen irritiert. Also ich kenne Dobermänner und ich kenne Pinscher. Und bei einem Dobermann-Pinscher denkt man, auch was klein. Weil, also wenn ich an Pinscher denke, denke ich an klein, an Rehpinscher. Und die sind ja wirklich nur so eine Handvoll. So. Pinscher ist die Rasse und auch der Dobermann gehört zur Rasse der Pinscher. Deshalb ist es ein Dobermann-Pinscher. Also das, was wir unter Dobermann verstehen, ist das, was hinter denen herläuft. Und das sind diese großen, schlanken, schwarzbraunen Hunde, die in den 80er Jahren sehr beliebte Kampf- und Wachhunde waren. Wer sich an die Serie Magnum zum Beispiel erinnert, der war doch auch immer auf der Flucht vor diesen beiden Dobermännern.
Genau. Richtig, das sind wirklich echt auch gefährliche, also aussehende Hunde. Also sie sind sehr, ne? Also ich finde wirklich, das ist auch so eine Rassehund, die ich auch echt mit Vorsicht bin. Ich bin sowieso kein Hundemensch, aber also die sind zwar vielleicht irgendwo schön, also das ist, schöner als so ein Pitbull oder als so ein, was ist denn noch so ein Hund, den ich so nicht.
Rottweiler zum Beispiel, die sehen den sehr ähnlich, die sind aber noch viel kräftiger und bulliger, genau. Aber so von der Färbung her sind die sich sehr ähnlich. Und das Interessante ist, Dobermänner sind heute gar nicht mehr en vogue. Ich habe schon ewig keinen mehr gesehen, weder in der Werbung noch in Filmen. Das war, glaube ich, wirklich so eine Geschichte in den 80ern sehr extrem. Und es sind halt auch sehr, sehr gute Wachhunde. Aber ich kenne die auch aus meiner Zeit im Praktikum beim Tierarzt. Ich kenne die auch als ganz sanftmütige, eher fast ängstliche Hunde. Und letztendlich ist das auch wieder so ein Hund, der extrem durch die Besitzer scharf gemacht wurde. Wenn die halt was bewachen sollten, dann haben die halt was bewacht und dann waren die halt extrem scharf.
Ja.
Und da wurde denen oft auch Unrecht getan. So. Mhm. Aber natürlich, wenn du so einen scharf gemachten Hund hast, natürlich bist du da vorsichtig. Ich weiß noch, bei meiner Freundin Christina, wo die hingezogen sind, da war unten halt ein Zwinger vorm Eingang und da war halt so ein Dobermann-Viech drin und der hat sich die Stimme aus der Kehle gebellt jedes Mal, wenn halt jemand kam und der ist da hochgesprungen an dem Gitter und hat da einen Rabatz gemacht. Ich glaube, der hieß auch irgendwie Brutus.
Oh,
sowas.
Ja, das ist auch so ein richtig schöner Gefährder.
Ja, ja. Und wenn man sich mit dem abgegeben hat, hat er nur noch mehr gebellt. Und dann haben sie mir den Tipp gegeben, wenn du den ignorierst, dann bleibt er eigentlich auch ruhig und dann passiert halt auch nichts. Aber da war ich auch immer froh, wenn da zwischen uns so ein Gitter war. Mhm. Weil der hätte mich wahrscheinlich schon mal zum Frühstück verspeist.
Bestimmt. Ja, auf jeden Fall nehmen sie auch die Beine in die Hand. Ja. Das Einzige, was sie machen können, ist einfach nur schnell weg und wegrennen, ne? Und dann gar nicht erstmal wieder da, ne? Also das Weite suchen.
Interessant, dass sie gewinnen. Also ich wahrscheinlich im echten Leben hätten die Hunde wahrscheinlich gewonnen, aber gut.
Ja, also sie schaffen es dann doch irgendwie, Justus ist ja vorher auch noch gestolpert, ne? Also wenn ich mir überlege, wenn der auch noch dahin gefallen ist über den Schlauch, der stolpert da über so einen Wasserschlauch, rappelt sich da auf. Also es wird bestimmt auch echt knapp gewesen sein, da über den Zaun drüber zu wuchten wieder. Aber sie entkommen der Situation und treffen sich mit Peter und Kelly wieder in der Freiluftwerkstatt. Und Peter berichtet, wie er Big Barney verfolgt hat, der erstmal in ein vegetarisches Restaurant gefahren ist und sich einen Salat geholt hat. Sehr geil. Also wirklich genau hier Anti-Essen. Und ist dann zu Don D'Alessandro gefahren, der ja da der Miracle Tastes Schirmherr ist. Mhm. Und da auch seine wir haben es vorhin gesagt, der Flavor King oder so, also der da hier mit Geschmacksstoffen sich super auskennt. Und während sie sich so unterhalten, nimmt Justus plötzlich so ein Geräusch wahr und geht da so ein bisschen um die Ecke und dann finden sie ein Päckchen. Ne? Und als er so reingucken will, macht es eben von der anderen Seite auf und es fällt was raus auf seine neuen Sneaker und ja, ist halt mal so ein Hühnchen ohne Kopf, ne? Frisch geschlachtet.
Da ist noch ordentlich Blut drin und steht irgendwie drauf, letzte Warnung, oder habe ich das nur interpretiert?
Nee, Justus Jonas, du stehst auch gut im Futter und hast ein schönes Gewicht. Misch dich nicht in Sachen, die dich nichts angehen. Irgendwie fehlt da ein, finde ich. Das ist die letzte Warnung.
Also, es wird richtig bedrohlich in diesem Kapitel. Das auch heißt, ein Paket für Justus Jonas. Ja, also, das ist schon gruselig. Das kommt ja auch im Hörspiel gar nicht vor.
Das ist schon eine Ansage und das hängt Justus auch nach, der ja sonst eigentlich so cool ist mit allem, ne? Und eigentlich sonst zu jeder Bedrohung relativ lässig gegenübersteht, ne? Also ob der mich jetzt hier mit einer Wumme bedroht oder ob ich jetzt hier irgendwie, gell? Also ist er immer sehr, sehr lässig bei Gefahr, und aber dieses kopflose Hühnchen, das hängt ihm auch einen Tag später echt noch ganz schön nach. Also da ist er sehr so zurückgeworfen auf seine, ja, auf diesen Schockmoment, ja. Also das hat ihn echt getroffen.
Genau, sie am nächsten Tag machen sie so, versuchen sie sich durch Basketball ein bisschen abzulenken, Peter und er. Und irgendwann kommt Bob an und meint, ah ja, er hätte den Wirtschaftsteil der Zeitung gelesen. Und da steht einiges über Michael Argenti drin.
Genau, der will den Laden halt wirklich unbedingt haben, ne? Also der ist wirklich dran, Chicken Crown irgendwie zu übernehmen. Und Justus verschwindet dann mal kurz und kommt sehr siegessicher wieder und sagt, ja, ich habe da gerade mal angerufen dort bei dem Argenti, und der ist aber nicht da. Also zumindest ist mit ihm nicht zu sprechen. Über die Sekretärin hat er aber rausgefunden, dass er nach Petaluma fährt?
Nach San Francisco. Und Petaluma ist, glaube ich, gehört zu San Francisco. Genau, da ist nämlich die Aufzugsfarm von Big Barney und seinen Hühnchen.
Und genau, und dann muss Bob natürlich wieder in die Agentur zum Arbeiten. Der darf nicht mit oder kann nicht mit oder will nicht mit, wie auch immer.
Genau.
Und jetzt, was machen Justus und Peter?
Sie rufen Julia an und fliegen mit dem Flugzeug nach San Francisco, und Julia bezahlt. Also da, ja, es ist halt, man denkt ja immer so, das ist da alles nah beieinander. Das ist schon relativ weit voneinander weg, Los Angeles und San Francisco, obwohl ja beides in Kalifornien ist. Also da ist es schon gut, einen Flieger zu nehmen, aber trotzdem sind unsere Jungs ganz schön großspurig dabei.
Ja, gell? Also da war ich auch so überrascht, dachte, okay, was, die fliegen jetzt? Aha, Julia bezahlt alles klar. Gut, wenigstens daran haben sie gedacht.
Genau, und dann also, diese Aufzugsfarm ist gut zu finden. Ist ein großes Ding. Und die spazieren dann da einfach so rein.
Einfach rein.
Also selbst 1989, 90, hin oder her, ne? Aber dass da alle Türen offen stehen und man da einfach so reinlatschen kann, da könnte ja jeder kommen. Also
ja.
Und da finden alle Todesflug unrealistisch. Also das ist so, auch genau. Alleine wegen der, noch nicht mal, wenn die was zu verstecken hätten, davon mal ganz abgesehen, aber auch in Sachen Hygiene.
Die gehen da einfach rein, ziehen sich da irgendwie auch so eine Mütze an, wie die Arbeiter da anhaben, und schon sind sie drin und keiner findet es komisch, ne? Da kommen natürlich aber dann welche, unter anderem auch Agenti und mit noch einem Mitarbeiter, und die verstecken sich dann doch. Also erst sagen sie, okay, wir können jetzt auch hier stehen bleiben und so tun, als würden wir dazugehören, aber wir verstecken uns lieber. Und dann belauschen sie quasi, was die sagen. Und da ist er halt wirklich dran, der Agenti, ne? Der will die Firma haben. Und er sagt, okay, wie viel lange dauert das hier vom Küken bis zur Schlachtung? Ja, 9 Wochen. Ah, das kriegt man schneller hin. Und er ist halt sehr großspurig, ne? Und sagt, hier können wir noch mehr Hühner reinstecken und können die noch schneller aufziehen. Und er will hier so auf die Massentierhaltung, Massenzucht hin.
Genau. Ich habe da noch ein bisschen recherchiert, auch in Sachen, also diesen ganzen kompletten Aspekt Hähnchenzucht und so aufzumachen, ist relativ schwierig. Aber also erstmal müssen wir auch festhalten, dass in dem Buch es so ist, dass die Hühnchen und Hähnchen, die sie da halt sehen, schon glänzendes Gefieder haben, die haben genug Platz und so. Also scheinbar ist es da bei Big Barney alles ganz, ganz, ganz nett. So, sagen wir mal so. Ich habe jetzt gerade den aktuellen Roman von Nicola Föhrk gelesen, der heißt Dunkle Schluchten. Und die recherchiert immer sehr gut für ihre Krimis und ist auch sehr nah immer an der Zeit gerade. Und da geht es zum Beispiel generell um die Bruderhahn-Problematik und es geht um Eierproduktion. Ist auf Deutschland schon fokussiert. Das ist ja auch nicht unser Thema, wie jetzt mit den Bruderhähnen, also quasi was mit den Babys passiert, die nicht zum Eierlegen taugen, ne? Also die Jungs in den Eiern. Und das mit dem Schreddern ist in Deutschland schon sehr lange vorbei. Aber normalerweise Eintagsküken, die werden halt nach einem Tag, wenn das Geschlecht bestimmt ist, werden die halt getötet. Und über diese Bruderhahn-Geschichte, die werden jetzt trotzdem halt aufgezogen. So ist, das muss man halt dazu noch wissen. Denn es gibt, man muss unterscheiden, es gibt Hühner für die Mast und es gibt Hühner zum Eierlegen. Und deshalb gibt es da jetzt extra auch so Züchtungen, die besonders viel Fleisch ansetzen, zum Beispiel, und viel größer werden und schneller. Und in Amerika ist es heute zum Beispiel so, dass es Offenställe gibt, die ohne befestigten Boden sind und die Seiten haben so Jalousien und das wird ganz automatisch geregelt. Deshalb ist da auch immer Lüftung, gute Belüftung. Und das, was die drei Fragezeichen da sehen, so wurden die Hähnchen eher in Mitteleuropa gehalten. Das ist halt aus Beton gebaute Massivställe gab. Und also heute ist es so, dass nach 32 bis 38 Tagen, das sind 5 Wochen, haben die Hähnchen heute ihr Endgewicht von 1,5 bis 2 Kilo. Also viel schneller als noch 1989. Und generell, also dieses Problem, also Massentierhaltung ist halt auf jeden Fall weiterhin ein Problem. Es gibt Fehl- und Misshandlungen, das merkt man halt sofort bei den Hähnchen. Die fangen an, sich die Federn gegenseitig auszuhacken. Kannibalismus kommt vor. Es gibt andere Verhaltensauffälligkeiten. Und Hähnchen braucht zum Beispiel auch immer ein Einstreu. Die müssen immer was zum Picken haben. Das staubt natürlich sehr. Und um diesen Staub zu minimieren, also da. Die Luft darf auch nicht zu warm sein. Die brauchen eigentlich auch Tageslicht. Das wäre dann artgerecht. Und auch ein Hahn kann zum Beispiel bei Hennen, wenn es jetzt um die Eier geht, kann da auch einen positiven Effekt haben. Aber natürlich ist es halt schwierig, den Hühnern immer, ne, Verhalten wie Futtersuche, Sandbaden, Sitzen, Nestbau zu ermöglichen. Das geben halt die Ställe nicht her. Das ist halt alles viel zu teuer. Manche Züchter haben dann auch angefangen, den Tieren die Schnäbel zu kürzen, wenn die noch ganz jung sind, auch gerne mal ohne Narkose. Und das ist halt deren Tastorgan. Also das ist so, also dass die halt verhaltensauffällig werden, die armen Viecher, ist nicht wirklich, ja. Und die USA hat auch die weltweit höchste Hähnchenfleischproduktion. Die sind noch weit, weit vor anderen Ländern. Und es ist halt so, das hat halt auch so einen Trend gegeben, ne? Weil irgendwann hat man den Amerikanern erzählt, so Hähnchen ist viel gesünder als rotes Fleisch, ne? Wie Rind zum Beispiel. Und es ist auch günstiger in der Aufzucht. So ein Rindfleisch kostet im Handel halt auch das Dreifache, weil das halt viel länger dauert mit so einer Kuh. So. Und früher war es irgendwie so ein Schlachthuhn hatte früher so vor 40 Jahren so 2 Kilo und heute hat es über 4 Kilo. Da hat sich halt total viel geändert. Ich meine, es gibt auch genmanipuliertes Futter, es gibt Antibiotika und Kreuzungen haben mal halt dazu geführt, dass es mittlerweile in den USA so riesige 3-Kilo-Hähnchen gibt. So. Naja, da werden auch
Was?
9 Milliarden alleine jedes Jahr in den USA werden geschlachtet. Das ist
Wahnsinn,
unvorstellbar.
das ist echt eine wahnsinnige Zahl, ja.
Genau. Es hat dann aber auch zur Folge, dass das Fleisch sich oft, habe ich mal gelesen, plötzlich nicht mehr wirklich genießbar ist. Also wenn das halt so mega gezüchtet und schnell vorangetrieben wird. Also das schmeckt dann irgendwie knorpelig, lederig, gummiartig. Die Brust ist eher so holzig. Das ist nicht gesundheitsgefährdend. Das kann man essen, aber das mag halt, lecker ist das halt auch nicht, das mag halt auch keiner. Und also es war so, vor 90 Jahren brauchte so ein Huhn beim Bauer 100 Tage, bis so ein Huhn auf 1 Kilo angewachsen war. Und heute, habe ich in der Süddeutschen gelesen, dauert es 17 Tage, um von 0 auf 1 Kilo zu kommen.
Wahnsinn. Wahnsinn.
Also so viel, so ein bisschen Zeug so aus diesem ganzen Bereich, wenn ihr euch dafür interessiert. Man braucht schon harte Nerven, wenn man sich sowas anguckt und da mal so drüber nachdenkt. Aber es lohnt sich schon, da einfach vielleicht ein bisschen drauf zu gucken, damit wir halt nicht so Billo-Fleisch kaufen.
Mhm.
Und um dieses Thema geht es dann halt bei den drei Fragezeichen auch, weil dieser, was ist das, Don, ne?
Nee, der Agenti.
Der Agenti möchte da jetzt ganz viel schneller und besser und so. Und also wir, uns ist klar, bei Big Barney geht es den Hühnchen noch gut.
Ja, genau. Und das ist so dieser Kontrast, ne? Mhm. Und man merkt eben auch, dass er halt auch, wird auch nochmal kommentiert, dass er einen richtigen protzigen Daimler fährt. Mhm. Auch noch die Angeberversion, ne? Dann wirklich als Kennzeichen MA1. Ne? Also er hält sich hier richtig für was Besonderes. Also der wird halt einfach ganz krass gezeichnet, ne? Als wirklich dieser Kapitalist, der einfach nur schnell viel Geld machen will und das Tierwohl ihm überhaupt nicht am Herzen liegt und nichts, gell? Also.
Wo ich mich ja dann auch frage, der will also diese Firma übernehmen, aber so eine Firma muss ja auch übernommen werden. Wollen, so.
Wollen, ja, genau. Also
oder geht's Big Barney, oder geht's Big Barney so schlecht, dass er verkaufen muss? Das habe ich mich halt auch immer so gefragt, weil nur weil einer sagt, ich will deine Firma haben, heißt das ja nicht, dass es einfach so funktioniert.
Richtig, also er muss ja entweder irgendwas dann ein gutes Angebot haben, dass er sagt, okay, ich biete dir jetzt so viel für die Übernahme, dass Big Barney sagt, ja, dann mache ich das halt, das setzt mich halt zur Ruhe. Wo ich aber denke, das läuft ja so gut, also es wird ja nie kommentiert, dass er das Trippin' Chicken jetzt erfinden muss, weil es schlecht um die Firma steht oder so. Das wird ja nie kommuniziert, was natürlich Sinn machen würde in dem Fall, ne, wo man sagt, okay, der will vielleicht auch das Sabotieren der Agenti, wo er als Verdächtiger wieder in Frage käme. Der kriegt irgendwie Wind davon, dass das Trippin' Chicken jetzt kommen soll, damit will er die Firma quasi wieder retten, sodass er sie nicht verkaufen muss, weil es schlecht um sie steht, dass er das dann sabotieren will, indem er das dann halt vergiftet und alle krank werden davon und die Firma, und er nimmt sie sich und macht sie neu auf unter seiner Schirmherrschaft. Aber so ist es ja nicht.
Aber dann würde es eher Sinn machen, wenn er es nicht so publik macht, dass er die Firma haben will, sondern dass er das zwar möchte und die dann sabotiert und dann vielleicht, wenn es der Firma schlecht geht, für einen Schnäppchenpreis kriegt. Aber sowas schreibe ich doch dann nicht in den Wirtschaftsteil der Zeitung.
Richtig, richtig.
So, hallo, ich übernehme.
Ja, genau. Ibims, ich mach das mal. Nee, genau.
Also ab da wird es ein bisschen kuddelmuddelig.
Genau.
Aber gut, wieder raus aus dem großen Hähnchenstall und wir wollen jetzt zurück. Ne?
Richtig, und wir kriegen eine Verfolgungsjagd im Nebel, wie das Kapitel so schön anteasert, was ich ja wieder schön finde. Das ist
ja
so ein vorher, Kapitel, wo ich sage,
ja, das gefällt mir auch, und vorher wird auch noch gegessen. Sie essen wirklich bei Chicken Crown.
Richtig, das finde ich echt total schön, und sie gehen irgendwie, ich glaube aber, nee, doch, sie sind richtig drin im Laden, ne?
Mhm.
Und das finde ich so süß. Peter bestellt dann bei ihr erstmal so ganz unbedarft ein halbes Gifthähnchen. Also er hat dann so einen niedlichen Peter-Versprecher. Das finde ich echt süß, dass sie das so eingebaut haben. Und dann sie, bitte was? Ja, natürlich ein halbes Grillhähnchen, danke. Ja, und unterhalten sich da so ein bisschen über den Fall und suchen halt immer noch nach der klassischen Faustformel für Detektive MGM.
Mhm.
Was nicht für, ich habe es mir vergessen aufzuschreiben, was Peter erst glaubt, was es heißen soll.
Die Filmfirma, oder?
Ja.
Metro-Goldwyn-Mayers, glaube ich.
Genau. Und Justus aber sagt, nee, wir suchen Motiv, Gelegenheit und Mittel. Und dann fahren sie aber nach dem Essen weiter und werden dann, also Peter bemerkt das dann, dass da irgendwie ein Auto an ihnen klebt. Und sie wahrscheinlich verfolgt werden.
Genau, und deshalb verlassen sie den Highway. Weiß nicht, ob die Idee so gut ist. Und landen mitten im Nebel und haben nur so 50 Zentimeter Sicht. Und das ist, wenn man das mal erlebt hat, das ist wirklich unheimlich, wenn man nichts mehr sieht. Ich weiß noch, vor ein paar Jahren, das ist über 10 Jahre her, da hatte ich das mal an Silvester. Also erst habe ich gedacht, oh, die haben ja aber ordentlich geknallt, das zieht ja gar nicht mehr weg. Und das war wirklich so eine extreme Nebelnacht, wo man wirklich nichts mehr gesehen hat, außer, also wirklich nicht die Hand vor Augen. Und dann mit dem Auto über die Autobahn nach Hause. Wir haben dann auch die Autobahn verlassen, weil wir das ist eine gute Idee, und sind an der Uni lang gefahren, aber da waren halt, das war jetzt auch nicht besser.
Ja, nee, ich habe das auch schon mal erlebt, das kann ich auch genau nachempfinden, das ist gruselig, wenn man nur noch, weiß ich nicht, mit 20 über die Landstraße fahren kann, weil man einfach nichts sieht und ständig Schiss hat, dass irgendwo ein Hindernis kommt,
ja,
aus die Straße, man weiß nicht mehr, wo wo es jetzt, wo die Begrenzung ist oder irgendwas.
Ja, genau.
Also das ist schon sehr beklemmend.
Auf der Autobahn noch mehr, weil da fährt man in der Regel ja immer schnell. Und dann fährst du so langsam mit Fenster runter, dass du irgendwo noch die Linien auf der Straße siehst, damit es nicht irgendwo hingeht. Ja.
Und du kannst hier auch kein Licht anmachen. Du machst ja, wenn du so Fernlicht oder sowas, ne, weil das blendet ja so extrem dann zurück, ne, dass du eben nur mit der Funzel fahren kannst.
Das ist das halt Problem ist, du musst ja auch gesehen werden, damit dir nicht hinten einer drauf fährt. Und das haben sie ja, das Problem. Das ist jetzt nicht, dass der die nicht sehen kann und den hinten drauf fährt, sondern der will, der rammt
die. Der macht das auch, ja. Rums. Also wir haben wirklich immer alle paar Zeilen ein heftiges Rums. Also der stößt die von hinten immer wieder an und will die. Also und sie wissen dann auch schon, also sie lassen sich ja so ein bisschen zurückfallen, dass sie auf einer Höhe sind und erkennen auch sofort den Mr. Sweetness. Also da ist es diesmal klar, dass das der ist, der sie da auch jetzt von der Straße abdrängen will. Das ist schon echt Fakt.
Ja. Und Peter gibt dann halt Gas und dann landen sie auf dieser Aussichtsplattform, die es auch wirklich gibt in San Francisco. Muss wohl der beste Aussichtspunkt auf San Francisco sein. Naja, und da ist es halt, da sind sie halt oberhalb des Nebels. Da kann man dann scheinbar wieder irgendwas sehen. Und da sind dann auch jede Menge Leute. Deshalb bietet das Schutz.
Genau, und die warten dann drauf, dass er dann auch, also auch aus dem Nebel dann da hinkommt, an dieser Wendeschleife, da wo sie dann oben sind. Aber er kommt nicht. Also er hat es dann aufgegeben und sagt, okay, unterzeugen werde ich die jetzt nicht da runterschmeißen und genau, lässt dann einfach ab. Vielleicht wollte es ja auch nur erschrecken. Auf jeden Fall ist diese bedrohliche Situation, so schnell wie sie kam, auch schnell wieder vorbei.
Richtig. Und dann fahren sie zurück zum Flughafen. Sie müssen ja ihren Leihwagen abgeben, der ja auch ein bisschen verbeult ist. Naja, gut. Und sie sehen dann das rote Verfolgerauto, was da auch geparkt steht.
Müssen die denn vielleicht auch zusammen im gleichen Flugzeug eigentlich sitzen, theoretisch?
Gute Frage. Da hast du bestimmt wahrscheinlich schon. Weil wie soll der da so,
Naja, Logiklücke und so, gell, ist so geschenkt.
Genau, Justus durchsucht auf jeden Fall, während Peter mal reingeht und den Wagen zurückgibt und auch da ein bisschen recherchieren soll, durchsucht er das Auto. Das ist natürlich auch nicht abgeschlossen, ist ja klar. Und findet leere Verpackungen von Miracle Taste.
Stimmt, ja, genau. Also wir kriegen so eine kleine Idee von Don, dass er mit ihm unter einer Decke steckt, auf jeden Fall. Ja, und sie fliegen wieder zurück und dann besprechen sie sich mit Kelly.
Die ruft nämlich an, ihr ist nämlich was eingefallen, weil die hat im Gegensatz zu Julia mal gute Ideen. Kelly ruft an und sagt so, es könnte sein, dass die Aktenmappe, die wir ja immer noch suchen, im Kofferraum des Schrottautos liegt. Weil da würde Julia ihre Sachen immer reintun, so aus Gewohnheit.
Genau, weil ihr mal aus dem Cabrio was rausgeklaut wurde, ist ziemlich gut, ne? Also, dass sie sich das angewöhnt hat, einfach ihre Handtasche dann in den Kofferraum zu legen. Und das hat sie ja wahrscheinlich bei dem Mustang auch gemacht, der jetzt aber, wie wir wissen, von Julia in der Autoverwertung ist. Also, die soll ja verschrottet werden. Und da denken sie sich, na, den fahren wir doch mal schnell hin. Das ist die Autoverwertung Miller und den Dick Miller, den kennen sie noch von der Highschool, der hat vor dem Jahr erst seinen Abschluss gemacht.
Genau. Im Hörspiel gibt es diese Szene auch, da ist der Dick Miller aber irgendwie kein alter Schulkollege, sondern etwas älteres Kaliber. Mhm. Das ist auch Ernst von Klipstein, vielleicht sagt der ein oder andere von euch der Name was. Auf jeden Fall fahren die da halt auch am nächsten Morgen erst hin, weil an dem Abend ist halt noch zu spät, ne? Da, so genau. Und dann fahren sie halt da irgendwie hin und ich frag mich auch, was ist denn das für eine Schlamperei bei der Polizei? Warum guckt denn da keiner in den Kofferraum?
Ja.
Und auf dem Schrottplatz, denke ich, da stehen 100.000 Autos. Warum muss da jetzt gerade der ganz frische verschrottet werden?
Ja, das war, wie es auch im Buche stand, ja so ein filmreifer Moment.
Ja.
Dass sie genau da hinkommen auf den Schrottplatz und in dem Moment gerade der Mustang an diesem Magneten hängt und dann da in die Schrottpresse getragen werden soll.
Ich weiß auch, dass ich mit meinem Realitätscheck manchmal ein bisschen anstrengend bin, weil für die Geschichte wäre halt doof, wenn der da irgendwo in der Sonne stehen würde. Ne? Dann wäre es ja nicht so spannend. Genau, und der hängt da oben gerade an dem großen Magneten und Schulkollege Dick lässt sich sogar noch stoppen und sie fragen, dürfen wir mal gucken.
Genau, und er sagt das ihm auch zu, ne, und will den runterlassen und plötzlich, aber das verstehe ich nicht so richtig, nee, der ist doch in dem Gerät, also sitzt der doch drin. So, dann ist der schon an dem Magneten, so.
Genau.
Und dann Warum steigt der dann aus? Oder geht der andere dann da rein und schmeißt den aus dem Fahrzeug?
Ja, ich glaube, so muss es gewesen sein. Also ich glaube, die Jungs, also Dick sitzt in diesem Kran, wo am Magneten der kaputte Wagen von Julia hängt. Und sie gehen hin und sagen, bevor du den verschrottest, kannst du den einmal noch absetzen. Wir wollen kurz reingucken. Und er sagt, ja, mach ich. Dann gehen sie halt weg von dieser Kanzel und stellen sich irgendwie hin, dass sie sehen können, wie der Wagen runtergelassen wird. Und dann sehen wir Dick in dem Moment nicht mehr. Und da wird er wohl in dem Moment aus der Fahrerkabine irgendwie rausgezogen, niedergeschlagen und ein Unbekannter setzt sich an den Steuerknüppel.
Ja. Genau. Und lässt das Auto runterrumsen.
Und das ist schon spannend. Und das ist ja das ist ein Mordanschlag, finde ich, oder?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also wieder mal. Ne? Also da will er wirklich das Auto auf die drauf fallen lassen und die können sich dann im letzten Moment noch weghechten. Und das Auto rumst auf dem Boden und damit ist das Kapitel auch erstmal zu Ende.
Genau. Und also jetzt muss uns klar sein, es muss wirklich um was gehen, wenn man da mal irgendwie, sind sie jetzt zu dritt oder zu viert? Ist Kelly auch dabei? Weiß ich gar nicht. Aber
ich glaube,
mal eben.
Sind nur zu dritt im Buch,
na gut, dann halt drei junge Leute mal eben mit so einem Schrottauto plattgewalzt.
Mhm. Also Wahnsinn, ja. Und die Zeitbombe heißt das nächste Kapitel und der. Mr. Sweetness lässt das runterfallen, das Auto, und schmeißt aber jetzt Molotow-Cocktails ins Auto.
Ja, er will wohl Beweise vernichten und haut ab. Und Peter will aber die Beweise dann retten und der Wagen brennt aber mittlerweile schon. Und Peter schnappt sich eine Brechstange und geht zu dem Kofferraum und holt wirklich eine Mappe aus dem Kofferraum und rennt dann ganz schnell weg.
Genau, und sie überlegen noch, ob das jetzt nicht auch explodieren müsste, ne? Aber eigentlich wird normalerweise der Tank geleert bei so Schrottautos, ne? Und aber dessen sind sie sich nicht sicher und dann beeilt sich Peter natürlich ganz schnell, aber am Ende wird dann auch aufgelöst, ja, der war definitiv leer, der Tank hätte.
Genau, also Justus war das klar, dass das vorher abgepumpt wird und hat ihn aber mal schnell machen lassen.
Genau, damit er sich halt wirklich auch beeilt, ne? Dann nicht alles schon verbrannt ist und dann einfach auch deswegen zu spät sein könnte. Wenn das Feuer dann auch den Kofferraum erreicht und dann die Mappe auch kaputt macht.
Genau.
Plus Inhalt.
Also die haben sie auf jeden Fall gerettet und sie fahren jetzt zur Villa, wo Kelly schon bei Julia ist, weil Kelly hat nochmal im Vorfeld, die hat ja eigentlich Klamotten von Julia wiederkriegen sollen, weil sie ihr die ja zum Umziehen geliehen hat. Und dann hat Kelly die aber netterweise noch so ein bisschen bekleckert. Und dann musste Julia die nochmal waschen lassen. Und also die können da weiter ein- und ausgehen in der Villa, weil Kelly ja immer noch mit ihren Wechselklamotten da den Fuß in der Tür hat.
Wunderbar. Genau, und aus der Mappe entnehmen sie dann, dass Julia an dem Unfalltag den ganzen Tag bei Pandro war, also auch bei F&E, Forschung und Entwicklung. Und genau, und irgendwie kommt da schon, also da findet Justus auch dieses Formular, ne, über diesen Geschmacksverstärker Multisorbitane.
Genau, es ist sogar ein richtig dickes Pamphlet, 200 Seiten in so einem Ringbuch. Das ist so eine Art Forschungsbericht, den er da findet. Und genau, da geht es um Multisorbitane.
Und da steht auch schon direkt drin, ne, dass die Gesundheitsbehörde das als gesundheitsschädlich eingestuft hat und eben auch als karzinogen, wo dann wieder Peter fragen darf, was das heißt.
Genau, das ist krebserregend.
Genau. Und
Justus überlegt, wie das wohl alles zusammenhängt und meint so, dass vielleicht Julia zufällig bei ihrer Arbeit im Praktikum auf diesen Bericht gestoßen ist, ihn dann mitgenommen hat, weil sie halt gelesen hat, oh, da stimmt irgendwas nicht, und dann weggefahren ist. Und er vermutet, dass dann Pandro, der das mitgekriegt hat, ihr nachgefahren ist und dass der den zweiten Wagen gefahren ist, den wir an der Unfallstelle anhand der Bremsspuren gesehen haben.
Genau. Und wann
oder?
Die Julia, ja, genau. Das überlegen sie nämlich dann, dass er auf jeden Fall jetzt der Verdächtige Nummer eins ist, was den Unfall angeht.
Was den Unfall angeht, wer dahinter steckt, da überlegen sie, war das jetzt Don oder doch Big Barney oder doch Pandro alleine?
Richtig, also kommen auch alle noch in Frage. Und Julia beschafft aber auch noch irgendwelche Unterlagen, ne? Die geht doch dann nochmal irgendwie weg und beschafft Unterlagen. Und
von ihrem Papa.
Genau, und da ist aber nirgendwo die Rede von Multisorbitanen. Also es kommt nie, das Wort taucht nirgendwo auf. Und dann geht es auch schon wieder darum, dass sie dann wirklich auch überlegen, da hat der Fall sich erledigt. Also dann, ne, also dann denken sie ja schon wieder drüber nach, dass das jetzt hier alles aus ist. Also, dass sie jetzt irgendwie nicht mehr weiterkommen in dem Moment.
Ja, Auf jeden Fall ist jetzt erstmal klar, dass Big Barney mit der Nummer nichts zu tun hat. Das schließen sie jetzt daraus, dass halt in dem Geheimrezept für Drippin Chicken da halt nichts drinsteht von Multisorbitane. Genau. Und dass also Daddy damit deshalb nichts damit zu tun hat. Aber vielleicht kann es ja trotzdem noch Don sein. So.
Richtig.
Und ehe sie es nicht genau wissen, möchte Justus auch keine Polizei dabei haben.
Ja, das ist ein typischer Justus, ne? Das ist wieder mal so eine Sache, wo es echt passt, ne? Also was, wo er auch heute noch treu ist, ne, sagt, wir schalten lieber erstmal nicht die Polizei ein. Wir haben nämlich noch keine Beweise.
Nee, und es geht ja um Mordversuch und es geht darum, dass ganz viele Menschen gefährdet sind und sie wollen doch in eine Firma einsteigen und Justus möchte, und das sagt er ja auch, ne, schön an dieser großen Feierstunde abends bei der Vorstellung von Drippin' Chicken möchte er ja dann gerne so, also bis dahin müssen sie das irgendwie wissen. Also noch größer geht sein Podium ja gar nicht. Ja, auch für uns, für die Geschichte ist es nicht unwichtig, aber trotzdem,
Es ist halt typisch, ne? Also sie wollen sich mal wieder in die Höhle des Löwen begeben, ohne irgendwie ein Backup oder irgendwas, ne? Und die einzige Möglichkeit ist noch eben bei Miracle Tastes oder zumindest bei dem D'Alessandro in der Firma nochmal zu schnüffeln. Mhm. Und bevor die Pressekonferenz kommt. Und damit ist das Kapitel zu Ende.
Genau, und im Hörspiel ist es so ähnlich. Da ist halt auch gut gekürzt, ne, dass Big Barneys Ruf halt auf dem Spiel steht. Und es gibt noch dramatische Musik. Und auch da ist klar, sie müssen in diese Firma rein.
Genau. Und sie fahren dann auch nachmittags hin, also bevor dann wirklich diese Pressekonferenz ist, und sehen auch, dass der D'Alessandro noch da ist, weil das Auto noch da steht. Und dann fährt er aber irgendwann los und will wahrscheinlich zur Party auch fahren, also zu der Pressekonferenz. Und da ist ein Zahlenschloss an dem Haus. Und Justus hat natürlich da sein Köfferchen mitgebracht, ne, weil es muss ja jetzt natürlich das Gerät, der Dekodierer muss natürlich jetzt noch zum Einsatz kommen.
Total gut. Und das finde ich wirklich gut, dass er halt nicht funktioniert.
Geil, finde ich auch. Und es ist irgendwie süß, ne? Und dass Justus da auch sich darüber ärgert und sagt, ach Mensch, das kann ja nicht sein, ne? So, und aber dass ihm da halt dieser Fehler passiert, weil irgendwie die Kombination dann von der Zentrale da eingespeichert ist oder das immer wieder auf diese Kombination hinausläuft, ne, und das nicht mal nicht funktioniert sein.
Genau, und deshalb müssen sie jetzt Plan B machen und deshalb, ach, gehen sie einfach mal zum Wachmann und bequatschen den, dass sie rein dürfen. Und ich denke mir, ey, dem Typ würde ich ja kündigen, der lässt da die Leute rein, weil der.
So geil, oder?
Ja. Also, ich habe hier,
wie gesagt, auch gedacht, kündigen, was ist los?
Der ist weg vom Fenster, so geht's nicht. Und
der ist so richtig. Das ist geil, weil Justus kommt da aber auch an und sagt, ja, wir sind hier vom Kurierdienst, drei Männer in Schwarz. Wir wollen da mal was aus dem Büro abholen vom Don und Und er sagt, na klar, komm rein.
Da hinten ist das Büro und so. Und dann schnuppern sie halt so ein bisschen schnüffeln sie so ein bisschen in Dons Büro rum. Der hat da auch Bodybuilding-Geräte und es riecht ganz lecker. Und der hat sogar einen PC auf dem Klo.
Ja, so krass, ey. Wow. Richtiges Arbeitstier ist das hier.
Genau.
Geschäfte beim Geschäft machen, du.
So ist es, genau. Business, Business, Business.
Genau, und sie finden aber im Büro nichts, was ihn irgendwie interessiert. Und dann gehen sie nochmal zum Wachmann und sagen, also irgendwie sollen wir da was aus der Lagerhalle holen. Und dann sagt der Wachmann, seid ihr doof? Ihr geht ins Büro, wenn ihr in die Lagerhalle wollt. Die Lagerhalle ist da drüben.
Genau, und wir haben vorher schon so ein komisches Rezept gefunden, da war die Rede von FB 433, und genau, davon finden sie auch jede Menge dann im Lager.
Und genau, das wurde aber gar nicht. Identischer Aromastoff, ne?
Und das wurde aber lustigerweise gar nicht bestellt in den Unterlagen, die sie gefunden haben, so.
Richtig.
Und da wollen sie eine Probe nehmen, aber dann.
Oh nein! Ein Mann.
Eine Stimme.
Da musste ich so dran denken. Was war denn das? War das bei Master of Chess? Ja, da habe ich so richtig Peter im Ohr, ne? Also da kommt der, also jetzt im Buch kommt natürlich jetzt Don, ne? Und überrascht sie mit einem Revolver. Und bei Master of Chess ist es auch so, dass der Graf dann kommt und dann der Peter sagt, oh nein, ein Mann. So, ich erwarte, dass er sagt, oh nein, er hat eine Pistole. Er sagt, oh nein, ein Mann.
Genau, aber wie du schon
sagst, habe ich ihn irgendwie da im Ohr gehabt.
Ein Mann mit einer Pistole.
Ja, also absolute Bedrohung. Jetzt ist hier Showdown.
Naja.
Kapitel ist auch zu Ende. Ne? Er steht jetzt halt da mit seiner Knifte da im Anschlag.
Genau, aber statt alles ganz schlimm gibt es erstmal Bonbons.
Ja, geil, oder? Also wir müssen es mal auf der Zunge zergehen lassen. Hahaha. Ein kaltblütiger Gegner heißt dieses Kapitel. So, ich frage mich, okay, er ist ein Gegner, aber er ist kaltblütig. Wo?
Naja,
ich meine,
gut,
ja, er hat eine Pistole. Aber er verteilt Bonbons. Das ist so ein bisschen, naja.
Genau, und er kündigt auch an, dass er sie zum Schweigen bringen muss. Aber Justus vergiften ist ja blöd. Das wäre ja zu schade. Und er kommt so ins Plaudern und macht halt einen sehr verstrahlten Eindruck. So, und von seinen eigenen Produkten ist er halt auch sehr eingenommen. Und Justus macht dann auch einen Deal mit ihm. Also so, er probiert einen Bonbon und kriegt davon vom Bösewicht eine Antwort geschenkt. So.
Genau, richtig. Und die konfrontieren ihn halt mit allen Sachen. Ne? Also sprechen ihn wirklich auf alles an. Und die haben es ja eigentlich auch schon alles raus. Ne? Also die haben herausgefunden, dass eben diese Aromastoff FB-433 die Multisorbitane sind, dass er das eben, dass er das nicht bestellt hat, ne, sondern hat das dann halt da, ne, also irgendwie so bestellt, dass es eben nirgendwo auftaucht, dass es nicht zurückzuführen ist auf niemanden, ja. Haben das da in die Soße reingerührt und der Mischkin arbeitet mit ihm zusammen. Der Big Barney weiß von nix.
Genau, aber er will ja nicht, also man muss dazu auch noch erklären, also Don will die Leute auch nicht vergiften, aber er hat halt den Auftrag gekriegt, erfinde mir eine Soße von Big Barney, erfinde mir eine Soße, die so geil schmeckt, dass alle hin und weg sind von meinen Drippin' Chicken, und deshalb hat er halt lange rumprobiert und nix hat so richtig gezündet, und irgendwann hat er dann dann hat er Multisorbitane reingepackt und plötzlich war es total lecker. Und dann hat er sich gedacht, okay, ich kann nicht Multisorbitane draufschreiben, das geht mir ja durch keine Prüfung durch, weil das ist halt krebserregend, das weiß man. Aber wenn ich jetzt draufschreibe FB-433, das ist in Ordnung. Das ist nichts Schlimmes, und das ist einfach, was weiß ich, irgend so ein Stoff, der nicht so problematisch ist.
Genau. Ne? Und so wäre das halt nicht aufgeflogen. Und dann ist es aber so, dass natürlich, wenn das natürlich in den Handel kommt und alle das dann essen, dann irgendwann.
Ja, aber erst in 10
später,
Jahren. Das ist ja, bis dahin ist ja genau. Egal. Also es fällt nicht, es fallen die Leute nicht sofort tot
um. Nicht sofort tot um, genau. Ne, aber trotzdem ist es halt verboten von der Gesundheitsbehörde und genau.
Und das ist halt super, weil auch irgendwie, man merkt halt, wie schön irre der ist. Und das ist halt auch gut, finde ich, im Hörspiel. Das macht Jürgen Thormann als Don richtig gut.
Ah, nee, ist das ist aber. Warte mal, das ist, ich habe auch gedacht, das ist Jürgen Thormann.
Ich habe es aber nachgeschaut.
Aber es ist das wirklich? Ja, doch, stimmt. Hä, bin ich bescheuert? Mit was habe ich das denn jetzt verwechselt? Natürlich ist es Jürgen Thormann, ja, aber ich habe es ja auch sofort erkannt an der Stimme. Ich verwechsel manchmal, ehrlich gesagt, Jürgen Thormann mit Eckhard Dux.
Das,
Aber was war denn das für ein Hörspiel, wo der Eckhard Dux mitgemacht hat? Was habe ich denn da gehört? Habe ich wahrscheinlich eins dazwischen gehört, aber ja, ist natürlich absolut Jürgen Thormann. Und das ist ja, man hört das ja sofort, und ich alleine schon, das erste Mal hört man ihn ja bei dem Telefonat im Hörspiel, ne? Und da fand ich das schon toll.
Ach, und er kann halt einerseits auch so schön unfreundlich sein, und hier, also dieses Verrückte, das steht ihm auch total gut, dieses
absolut.
Übergeschnappte. Genau. Und im Buch erklärt Don auch noch, dass der Wachmann gar nicht so doof ist, wie wir jetzt gedacht haben. Der hat ihn nämlich angerufen. Deshalb stand er halt in seiner Firma wieder auf der Matte. Es war so eine Art Mausefalle.
Ja.
Und das dachte ich, okay, bin ich auch drauf reingefallen.
Ja, das ist gut. Also das fand ich wirklich gut, dass das so aufgelöst wurde, weil ich auch dachte, was ist das für ein Wachmann? Ne? Mhm. Also wenn man sich ja wirklich fragt, hä, wieso kommt die jetzt so leicht da rein? Und das ist ja fast zu schön, um wahr zu sein. Und dann war es halt wirklich auch eine Finte. Ne? Also super.
Also wir sollten ihn nicht entlassen, sondern eher eine Gehaltserhöhung. Überlegen.
Mitarbeiter des Monats.
Ja. Gut mitgedacht.
Genau, und wir erfahren aber auch noch von Don, dass der Mr. Sweetness ein gewisser Winnie ist, der ein ehemaliger Marine ist und sein Nachbar. Und den er halt dann für solche Sachen mal engagieren kann, ne, der dann so auch mal die Leute so ein bisschen aus dem Weg räumt, wenn er es braucht, ne?
Genau, und mittlerweile muss Justus jetzt das dritte Bonbon unter Waffengewaltandrohung essen. Und Don sagt, aber das, den Namen Mr. Sweetness, den, das ist gut, vielleicht nenne ich das nächste Bonbon so.
Ja. Genau, und dann kommt es dann wirklich dann dazu, dass er jetzt wirklich sagt, so, jetzt mal Schluss mit lustig, jetzt muss ich euch jetzt wirklich aus dem Weg räumen. Ich habe es jetzt schon 80.000 Mal angekündigt.
Ja,
und muss
genug,
halt auch mal die Tat
genug
umsetzen.
Bonbons gelutscht, jetzt ist hier mal der Drops gelutscht, sozusagen.
Ja, geil. Genau, und dann wird das wirklich in die Tat umsetzen. Und
jetzt ist klasse, ne? Justus im Buch ist es jetzt so, Justus lenkt Don ab.
Genau, er sagt, das ist doch gar nicht entsichert. Mach mal, aber klappt halt nicht.
Und in der Zeit greifen Bob und Peter an.
Genau, die strecken den mit Karate nämlich kurz nieder.
Ja, aber er kann sie noch abwehren. Genau. Nee, erst kann er sie abwehren und dann, und dabei schaltet er Bob aus. Und auch Peter kann nicht wirklich was machen. Genau. Don kommt zurück an seine Waffe und das ist jetzt das Ende. Das ist im Hörspiel ein bisschen anders. Da ist es scheinbar Bob, ne?
Ja, genau. Richtig. Und jetzt kommen wir ins letzte Kapitel quasi, der große Preis. Und wir sind jetzt in der Situation, dass er wieder an seine Waffe kommt, ne, und jetzt eigentlich sofort Justus abknallen könnte. Aber Peter und Bob werfen ein Fass Multisorbitane auf ihn und locken ihn damit erstmal komplett aus. Der ist erstmal weggetreten und total bepudert mit seinem Aromastoff.
Also wir wissen jetzt auch, es ist nicht flüssig, sondern es ist halt so mehlförmig, pulverig, genau. Und dann wird er mit Stromkabeln schön verknotet und verkabelt und und zusammengeschnürt. Und dann lassen sie ihn erstmal liegen und gehen zur Party.
Genau, also er wird aber kurz wieder wach und sagt, habe ich hier irgendwas verpasst? Sagt er eigentlich nicht viel, nur dass wir jetzt die Polizei rufen und sie jetzt hier warten können, bis sie hier aufgegriffen werden. Ist aber echt auch geil, ne? Die rufen die Polizei, der ist da verschnürt und dann hauen die ab. Mhm. Also wenn ich jetzt als Polizist jetzt hinkomme und der ist da verschnürt, dann wüsste ich ja nicht warum. Und warten die noch, bis die Polizei kommt oder gehen die danach erst zur Party?
Also ich glaube, sie gehen zur Party und lassen ihn liegen und denken, das wird schon alles irgendwie funktionieren. In der realen Welt müsste halt ein Peter oder ein Bob einfach mal da bleiben und sagen, so, du bleibst jetzt so lange, der könnte sich ja auch vielleicht befreien oder abhauen.
Und ja, und dann sagt er der Polizei, ich wurde überfallen und was will er denn dann, ne, was wollen sie denen denn da erzählen?
Ja, aber es passt ja besser zur Geschichte, dass die drei halt ganz schnell zur Party gehen.
Ja, müssen sie auch. Die Zeit drängt, ne?
Ja, es ist so ein bisschen selbstgemachter Quatsch. Ja, also sie müssen ja schnell erzählen, dass es gesundheitsgefährdend ist und dass Drippin' Chicken auf keinen Fall auf den Markt darf. Ich meine, sie müssten ja nur die Textur ändern.
Ja.
Aber gut.
Ja, egal. Auf jeden Fall, es drängt und es müssen jetzt schnell, ganz schnell alle entlarvt werden. Am Ende geht es ja immer ziemlich schnell. Genau. Und auf jeden Fall müssen sie natürlich den Pandro noch stellen und der will dann auch gleich flüchten. Also die offenbaren das alles und sagen, stopp, hier nicht.
Also alles hinter den Kulissen, ne?
Ja. Der Pandro will dann noch wegrennen und dann werfen sie ihm noch mit dem Tablett ab. Das finde ich auch sehr schön. Ne? Da liegt da so ein Tablett rum mit den Trippen Chicken drauf und die schmeißen das dann dem Pandro hinterher. Das ist so, hat mich so ein bisschen an die Gewürzstreuer-Wurfaktion erinnert vom Blauen Biest, wo man noch schnell den Ganoven noch ausschaltet, bevor
das stimmt.
Was passiert. Und ja, Mischkin gesteht auch alles. Der ist natürlich ganz eifrig. Ja, General, ich erzähle alles, was hier passiert ist. Ich bin hier ganz hörig. Und er gesteht auch, dass er Julia natürlich wirklich nachgefahren ist an dem Tag und er wollte aber eigentlich gar nicht, das war wirklich ein Unfall, also es war ja regennass und er hat sie da wirklich wahrscheinlich ein bisschen, das zufällig gesehen, wie sie einen Unfall hatte, er hat aber nicht geholfen, ne? Wo auch der Big Barney fragt, ja, warum hast du denn nicht wenigstens mal geholfen? Ja, ich habe doch aber ganz schnell die Polizei gerufen und einen Krankenwagen und anonym alles und damit dann halt auch schnell Hilfe kam.
Genau, und jetzt erinnert sich auch Julia auch wieder langsam.
Na. Tata, natürlich.
Genau. Ja, und dann erzählen sie auch noch, dass sie ja auch noch den anderen im Verdacht hatten, den Michael Argenti.
Mhm.
Aber Big Barney sagt, ach Quatsch, der kennt sich mit Hühnern überhaupt nicht aus und der würde sein Unternehmen nie kaufen.
Ja. Obwohl das doch so angekündigt hat, gell? Ich meine, da muss ja irgendwas dran gewesen sein, wenn er das in den Zeitschriften veröffentlicht, ne? Aber ich meine, er hat ja gar keinen Grund. Und wie du schon auch gesagt hast, der muss ja irgendwie auch erstmal in die Situation kommen, das ja irgendwie erwerben zu können. Ne?
Richtig.
Und das macht er ja nicht so lange bei Big Barney alles, solange der schwarze Zahlen schreibt, sage ich jetzt mal. Gell?
Ja, und sie sagen ja auch noch, dass sie Big Barney selbst im Verdacht hatten, weil er auch sein eigenes Hühnchen nicht gegessen hat. Und da erzählt er halt noch mehr, nee, das macht man im Fernsehen nicht. Man würde irgendwann platzen bei den vielen Dreharbeiten, wenn man jetzt irgendwie 35 Mal das Hähnchen irgendwie und selbst wenn man nur ein Bissen nimmt. Und man ist dann auch nicht mehr so überzeugend. Und das stimmt auch. Also am besten zu tun, als wenn man isst.
Richtig. Und dann ist es ja auch so, das stelle ich mir halt auch mal vor, gell, wenn du manchmal so leckeres Essen hast, was man ab und zu mal gerne isst und sich dann vorstellt, oh, da würde ich gerne arbeiten, da kann ich das immer essen und so. Und man hat es dann halt auch einfach irgendwann über. Deswegen geht er dann auch los und holt sich lieber einen Salat, weil er einfach mal auf was anderes Bock hat, als immer nur Hähnchen zu essen. Kannst du nicht auch nur dein ganzes eigenes Zeug essen, nur weil du es vertreibst.
Andererseits hätte ich Big Barney ja schon zugetraut, dass der einfach so sein Hühnchen-Dingsbums da lebt. Und letztendlich gab es doch Schwierigkeiten mit Julias Verlobtem, weil der ja Vegetarier ist. Also eigentlich scheinbar, also funktioniert ja gar nicht, wenn Big Barney selber nochmal einen Salat isst. Weil es gibt ja so Überzeugte, dass die sagen, nur Fleisch ist das einzig Wahre.
Ja. Ja, aber auch spannend, ja, das stimmt. Er ist in ein vegetarisches Restaurant gefahren. Mhm. Ne? Also vielleicht ich meine, er kann ja trotzdem das verkaufen und anderen Leuten das halt zugänglich machen, aber vielleicht mag er es halt auch selbst nicht.
Ja, das bleibt noch ein bisschen im Geheimen und im Dunklen, aber auf jeden Fall ist jetzt klar, die Presse drängt, die stehen alle draußen, Big Barney muss jetzt irgendwas erzählen, aber sein Drippin' Chicken will er da jetzt nicht unbedingt anpreisen, ist ja gerade blöd.
Richtig, da preist er lieber was anderes an, im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich seinen neuen Preis, ne, den er jetzt jährlich verteilen will, ja. Wie war das Chicken Crown?
Der Preis heißt Rocky Beach ganz vorne.
Ach ja, doch, ja. Rocky Beach ganz vorne, stimmt.
Super,
genau.
Super Titel.
Der Big Barney Preis, genau.
Ja, ich finde Big Barney Preis viel besser.
Ja. Ja, auf jeden Fall kriegen dann gleich, wird er auch als erstes verliehen, nämlich an Justus, Peter und Bob als die besten Detektive der Stadt.
Genau, und die sich darum kümmern, dass in Rocky Beach es sich gut leben lässt und auch immer besser leben lässt.
Genau, und wir werden quasi aus dem Buch entlassen, sage ich auch ganz niedlich, dass Big Barney ihn jetzt endlich bescheinigt durch meinen Presserummel. jetzt seid ihr endlich hier Preisträger und von den Medien entdeckt und
ihr seid
drei, endlich mal wer.
Ihr drei Ausrufezeichen.
Ja, das stimmt. Oh Gott, ja.
Und Big Barney ist so verliebt in seine neue prima Idee, dass sie jetzt, und ne, und sie sind jetzt endlich wer. Und er hat dann auch so den Abschlusslacher, was auch gut passt, finde ich, im Buch.
Ja, auf jeden Fall.
Und so ist es ja im Hörspiel auch.
Ja.
Also den Abschlusslacher hat auch da Big Barney, weil er hat auch einfach die beste Lache.
Ja, absolut. Es ist ja auch sehr ansteckend und passt einfach wie die Faust aufs Auge. Ja, und damit ist der Deckel zu.
Damit ist der Deckel zu, damit ist der Kopf vom Hähnchen ab, der Knochen ist abgenagt. Wir haben das Buch zu Ende besprochen.
Wir haben es geschafft, krass. Schön.
Ja gut, ne?
Und
bevor wir jetzt aber zu unserem persönlichen Resümee kommen, Jenny und ich, haben wir noch jemanden für euch. Wir haben ja immer meistens jemanden bei uns am Ende vom Podcast. Und diesmal haben wir uns nicht die Autoren gekrallt, das Ehepaar Stein, sondern wen anders.
Genau, wir haben uns nämlich überlegt, wer weiß denn viel über die drei Fragezeichen, wer kann uns hier mal mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Und was er jetzt bis jetzt auch schon oft gemacht hat, weil wir haben ihn auch schon öfter mal zitiert, weil er sich so rege auch immer bei uns auf unseren verschiedenen, nee, meistens auf Insta, genau,
auf Insta.
Kommentiert und uns gute Tipps gibt, wenn wir nicht weiter wussten.
Genau, und einfach über ein wahnsinniges Wissen verfügt, ja, und deswegen haben wir uns diesmal den Martin quasi eingeladen.
Als Edelhörer sozusagen und Experte.
Genau, uns ein paar Fragen zu beantworten. Und ja, er hat sich da auch sehr gefreut und hat uns da auch echt gut unterstützt. Und das wollen wir euch natürlich an seiner Meinung, an seinen Gedanken auch teilhaben lassen. Wie gefällt dir das Buch?
Ja, hallo ihr beiden. Erstmal vielen Dank für die Einladung in euren Podcast. Und ich werde mich natürlich gerne bemühen, eure Fragen zu beantworten. Ja, wie gefällt dir das Buch? Im Großen und Ganzen gefällt mir das Buch ganz gut. Ist eigentlich was Typisches für die Crimebuster-Ära. Keine mystischen Themen, sondern eher was Moderneres, Lebensmittelskandal. Über die Formulierung kann man sicherlich stellenweise streiten, so dass Peter Kelly immer als Kleines oder wie auch immer bezeichnet. Naja, würde man heute wahrscheinlich auch etwas anders machen. Die Kürzungen im Vergleich zum Hörspiel sind auch okay. Da sind ja noch so ein paar Szenen mehr drin, wie hier Besuche beim Ex-Freund von Julia, bei Pandro Mischkin zu Hause, bei dem Konkurrenten von Barney und so weiter. Aber eigentlich nichts, was man jetzt wirklich für die Story braucht. Insofern ist das, denke ich, ganz okay. Und die Geschichte ist insgesamt ganz rund, würde ich sagen.
Wie stehst du persönlich zur Crimebuster-Ära?
Ja, leider muss ich sagen, dass das eher nicht so meine Lieblingsära ist. Ist ja entstanden dadurch, dass Random House in Amerika versucht hat, die Serie nochmal in Schwung zu bringen, indem er die etwas modernisiert. Was das Alter der drei Fragezeichen angeht, die sind ja im Vergleich zu vorher ein paar Jahre älter, dürfen jetzt Auto fahren, haben Freundinnen, schrauben an ihren Autos rum und so weiter. Ja, das Alter finde ich eigentlich ganz okay, weil das auch für spätere Folgen dann Möglichkeiten eröffnet, die sie sonst nicht gehabt hätten. Denn so irgendwie als 13-Jähriger kann man dann halt doch vielleicht nicht überall reinmarschieren, wo sich dann in späteren Folgen können. Aber die sonstigen Änderungen sehe ich eher kritisch. Die Freundin wirken dann häufig doch eher so als Füllsel, als Ausrede, warum sie irgendwo jetzt keine Zeit haben, irgendjemand nicht mitkommen kann und so weiter. Es gibt ein paar Ausnahmen, insbesondere was Kelly angeht, siehe zum Beispiel Späte Rache oder diese Fußballfolge. Wie heißt sie denn gleich wieder? Verdeckte Fouls, wo sie ja selber als Ermittlerin mit drin ist, oder auch Lys liefert ja häufiger mal irgendwelche Hintergrundinfos, vor allem in den Büchern. Aber ich glaube, so insgesamt kann man die eigentlich weglassen, weil man sie meistens nicht für die Storys braucht, und das ist ja dann auch in den Hörspielen passiert. Da waren sie, glaube ich, teilweise sogar so unbeliebt, dass teilweise irgendwelche Szenen mit einer der Freundinnen zum Beispiel durch Jeffrey oder so ersetzt wurden, weil man einfach die Freundinnen gar nicht mehr drin haben wollte. Auch diese ganze Autoschrauberei, ich meine, es gibt Folgen wie die Automafia, wo das natürlich einen gewissen Sinn macht, aber das in vielen Folgen in den Büchern drin zu haben, ist dann, glaube ich, auf Dauer auch etwas langweilig. Und am schlimmsten finde ich eigentlich diese Autoverfolgungsjagden, die dann überall auftauchen müssen, auch wiederum hauptsächlich in den Büchern. Und diese Kampfsporteinlagen, also irgendwie können sie in jeder Folge der Crime Buster irgendeine andere Kampfsportart und gehen da auf irgendwelche Leute los. Also ich bin sehr froh, dass das in den Hörspielen größtenteils deutlich weniger vorkommt. Insofern finde ich die Bücher der Crime Buster Ära etwas schwierig zu lesen, muss ich leider sagen.
Wie hat sich die Serie in deinen Augen entwickelt?
Da gibt es ja diverse verschiedene Epochen. Fangen wir mal mit Robert Arthur und den späteren Autoren bei Random House an. Da hatte man ja eher einen recht mystischen Ansatz, sagen wir mal, was sich dann größtenteils herausgestellt hat als, ja, ist alles nur Fake, aber sieht erstmal sehr geheimnisvoll aus. Auch die Rätselfolgen mag ich eigentlich sehr gerne. Robert Arthur selber hatte da ja schon einiges drin, zum Beispiel im Super Papagei. Andere wie William Arden haben das dann weiter verfolgt. MV Carey hatte so ein bisschen den übernatürlichen Ansatz, also so im Bergmonster oder ihrer Version des Karpatenhundes sind ja dann teilweise auch etwas nicht ganz wissenschaftlich erklärbare Dinge drin, die dann eben nicht aufgeklärt werden. Ja, dann kam, wie gesagt, die Crime Buster Ära, Modernisierung, eigentlich gar nichts mehr Mystisches, modernere Themen. Für meinen Geschmack auch teilweise, was jetzt diese Umweltthemen angeht, ein bisschen zu bemüht, oder die Sektenthemen, wo dann schon so ein bisschen mit dem Holzhammer kommt. Ja, Sekten sind böse. Ja, natürlich sind sie das, aber ich weiß nicht, ob man das dann nicht etwas zurückhaltender machen kann. Aber gut. Ja, dann kam Triumvirat, insbesondere halt mit André Marx, der dann so ein bisschen wieder back to the roots ging mit Poltergeist und so, wo man dann eben auch diese vermeintlich übernatürlichen Sachen wieder drin hat, vielleicht auch ein paar alte Figuren, die da wieder auftauchen. Das mag ich eigentlich recht gerne, auch wenn ich jetzt nicht sage, es muss überall sowas drin sein. Gibt natürlich auch gute Folgen, wo das nicht der Fall ist. Aber so insgesamt fand ich das eigentlich dann besser. Vorher war natürlich noch Brigitte Johanna Henkel-Weithofer. Ja, sagen wir mal so, sie wird ja, oder diese Ära wird ja immer als recht schlecht angesehen. Natürlich sind auch nicht alle Storys wirklich gut, die sie geschrieben hat. Hat häufig gute Ideen gehabt, hat das nicht immer hingekriegt, da auch ein richtig gutes Buch draus zu machen. Auch diese Europareise fand ich als Idee ganz gut, aber zum Beispiel Schatz im Bergsee gehört zu den Folgen, mit denen ich sehr wenig anfangen kann. Aber sie hat natürlich auch der Serie einiges gebracht, so diese Dietriche, die ja heute ganz klar dazugehören, waren ihre Idee, die gab es vorher in der Form nicht und all so Sachen. Und natürlich ist ihr letztendlich zu verdanken, dass es die Serie heute überhaupt noch gibt. Denn hätte sie damals nicht weitergemacht in Deutschland, wäre es dann wahrscheinlich mit dem Ausstieg von Random House vorbei gewesen mit den drei Fragezeichen. Insofern sehe ich die Ära nicht nur negativ, aber gibt natürlich auch so ein paar Folgen. Naja, hätte man vielleicht nicht gebraucht. Ja, inzwischen gibt es natürlich auch wieder modernere Folgen. Auch da sind sehr gute Sachen dabei. Insbesondere André Marx, Kari Erlhoff schreiben schon richtig schöne Sachen, finde ich. Aber natürlich ist nicht jede Folge gut. Das ist aber, glaube ich, in jeder Ära ein bisschen so. Kommt auch ein bisschen auf den Autor an, was man selber mag. Mag man lieber Actionfolgen, mag man Rätselfolgen? Ich bin da eher bei Zweiterem. Aber gerade so Diskussionen zeigen ja auch immer, dass da die Ansichten sehr unterschiedlich sind, wem welche Folge gefällt. Insofern denke ich, ist da für jeden was dabei. Auch heute noch.
Hast du einen Lieblingsfall? Wenn ja, welchen und warum?
Also den einen Lieblingsfall gibt's bei mir eigentlich nicht. Aber es gibt natürlich immer Folgen, die man gut findet, welche, die einem weniger gut gefallen. Was bei mir immer vorne dabei ist, ist die gefährliche Erbschaft. Die mochte ich eigentlich als Kind schon. Ich bin mit der Hörspielserie eingestiegen in die drei Fragezeichen. Da wusste ich noch gar nichts von Büchern, von Originalfassungen und so weiter. Da hat mir die Folge schon sehr gut gefallen. Und wenn man das weiterverfolgt, mal das Buch liest, da sind ja einige Sachen nochmal anders. Und wenn man es dann mal im Original liest, gibt es da noch ganz andere Aspekte, die man eigentlich nicht übersetzen konnte, wie den Cockney-Slang. Also insofern, die Folge, die kann man eigentlich in verschiedenen Formen immer wieder konsumieren und entdeckt eigentlich in jeder Fassung was Neues. Dreifachfolgen sind eigentlich alle gut, weil man da halt ein bisschen mehr Platz hat, aber da ist bei mir Feuermond sehr klar vorne. Dann muss man natürlich auch Erbe des Meisterdiebs erwähnen. Aber auch relativ neue Folgen wie Jadekönig im Netz der Lügen gefallen mir sehr gut. Es sind vielleicht auch so ein bisschen die Folgen, die so ein bisschen Retro-Feeling noch mit drin haben. Vielleicht ist das auch der Grund. Rätselfolgen, wie gesagt, mag ich sowieso ganz gerne. Aber insgesamt mag ich die Serie eigentlich sehr gerne, auch wenn es da so ein paar Folgen gibt, die man vielleicht nicht gebraucht hätte. Ja, ich hoffe mal, ich habe damit so eure Fragen halbwegs beantwortet. Ihr könnt da natürlich gerne ein bisschen dran rumschnippeln. Ich sehe jetzt, das sind schon über 10 Minuten, was wahrscheinlich vielleicht auch ein bisschen ausschweifend war. Aber ja, ich hoffe, ihr könnt was draus machen. Dann nochmal vielen Dank für die Einladung. Macht weiter so mit eurem Podcast, der gefällt mir auch sehr gut, insbesondere weil ihr halt mal hauptsächlich aus Sicht der Bücher rangeht, während die meisten anderen drei Fragezeichen-Podcasts ja eher über die Hörspiele einsteigen und dann vielleicht mal eher andersrum vergleichen. Ja, im Buch ist noch dieses drin. Ihr habt da ja eher den Ansatz andersrum und da ich normalerweise auch zuerst die Bücher lese, bevor es die Hörspiele überhaupt gibt, gefällt mir das eigentlich auch recht gut, da mal aus dieser Sichtweise ranzugehen. Ja, dann viel Spaß noch. Vielen Dank für die Einladung und macht weiter so. Ciao.
Ja, lieber Martin, vielen, vielen Dank für deine tollen Antworten. Und da wird natürlich nichts geschnippelt. Das ist alles wertvoll. Und da wir ja eh so eine Abschweiffolge haben, darf hier auch jeder ein bisschen abschweifen. Auch du. Und das war ja auch kein Abschweifen, sondern du hast uns einfach ein bisschen was von deinem, ja, von deinem Know-how weitergegeben. Das ist super.
Ja, das war toll. Also vielen, vielen lieben Dank für deine tolle Zuarbeit. Und ja, wir haben nochmal viele Sachen auch nochmal erfahren. Und ja, im Grunde genommen kann ich da schon auch die Meinung auch vertreten, muss ich sagen. Es gab echt viele Punkte, wo ich sehr zustimmend genickt habe. Ja.
Ja, das fand ich, das ging mir auch so. Und dann gehen wir vielleicht einfach jetzt in unser Resümee über und vielleicht fällt uns ja zwischendurch dann auch nochmal was ein, was Martin vielleicht schon gesagt hat, was bei uns aber auch wieder vorkommt.
Genau.
Ja, wie hat es dir denn gefallen, Jenny?
Ja, also es ist ein interessantes Buch, sagen wir es mal so. Also es bietet ja natürlich sehr, sehr viele Sachen. An sich ging es mir da so ein bisschen wie dir. Du hast ja am Anfang das schon gesagt, so dass man sich erstmal so durchkämpfen musste, so in die, durch die ersten zwei Kapitel. Wenigstens. Also das mit der Sprache und auf einmal, ne, über Nacht sind die, ne, also meine, das hat man ja so nicht mitgekriegt, dass es über Nacht passiert ist, also dass sie dann auf einmal älter waren und jetzt ihre ganzen Sachen in die Hand gekriegt haben. Aber wenn man das so mit den anderen Büchern vergleicht, die wir bisher auch besprochen und gelesen haben, ist das schon deutlich anders.
Ja, das stimmt. Und das ist auch was mich ein bisschen genervt hat. Also nicht nur dieses Teenager-Ding und das kleines Gemurmel von Peter und die vielen Autos und so und die Verfolgungsjagden, sondern diese überambitionierten Dinger haben mich ein bisschen genervt. Also wir latschen mal überall rein, als wenn wir da zu Hause wären, ins Krankenhaus, in diese Hühnerfarm, bei Miracle Taste. Also so die haben halt überhaupt keine Grenzen mehr. Und das finde ich so ein bisschen, das war was ich ein bisschen schwierig fand.
Ja, genau, wo sie ja sonst immer sich irgendwie so ein bisschen da so geschickt reingemogelt haben. Ne? Manchmal sind sie ja auch einfach rein, ne? Aber da haben sie immer irgendwie eine schöne Ausrede gehabt oder haben das irgendwie so ein bisschen geschickt gemacht und nicht einfach so. Und das Buch an sich, die Story an sich ist ja total linear, logisch. Mhm. Ne? Also da ist ja nichts irgendwie, wo man denkt, oh, das ist jetzt irgendwie eine Sackgasse oder da kommt nochmal die Wendung jetzt oder damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Ne? Es war von Anfang an klar, es wird was vergiftet, aha, da gibt's ein neues Produkt, aha, nur da ging es eigentlich nur darum, wer ist es hier gewesen?
Wer ist es, ja, genau. Gewesen, ja? Ich finde das Thema aber durchaus gut, also so ist auch sehr nah an der Zeit und ein bisschen auch nah an unserer Zeit, ne, so Hähnchenfleisch und Gift drin und Geschmacksverstärker und krebserregende Sachen und durch Justus ist es und seine Diät ist es auch so ein bisschen nahbar geworden, ne, dass er nicht alles essen darf und ja, man kann jetzt über die Diätgeschichten sich auch streiten, aber dadurch zieht es sich auch so ein bisschen durch und man merkt so, es hat so was Verführerisches, dieses leckere, knusprige Hähnchen und zwischendurch dachte ich auch, oh ja.
Ja, man kann sich das richtig gut vorstellen, ne? Das ist wirklich, also das trifft schon den Geist, ne? Also oder auch die
meinen Geist vielleicht eher. Also während die anderen Sachen natürlich irgendwie mit Mädchen und dem so das, und Autos und Karate und so.
Braucht man nicht. Also ist dann tatsächlich, da vertrete ich auch so ein bisschen Martins Sicht der Dinge, ne, zu sagen, das braucht die Mädchen nicht. Sicherlich sind die bestimmt mal spannend, ne, wenn die gut eingesetzt werden, ne, wie er da auch gesagt hat in dem Fall, wo dann auch Kelly als Ermittlerin irgendwie dient, ne, und irgendwie die auch eine, nicht nur ihre, ach, ich bin das Mädchen, ich bin die Freundin, ich bin die nervige Freundin, die die Jungs von der Detektivarbeit abhält oder, ne, also, dass sie nicht so sind und so typisch Mädchen, dass sie vielleicht auch wirklich eine Funktion haben als Ermittler, als Auftraggeber, als irgendwas, gell. Und übrigens, was mir jetzt nochmal rückblickend betrachtet aufgefallen ist, die Karte wird nicht vorgelesen, sie ist nicht dabei, sie ist weder abgedruckt, noch ist das in irgendeiner Art und sie wird zwar immer angeteasert, ne, aber sie kommt nicht. Es kommt nicht zum Vorlesen und auch nicht zum Vorzeigen. Ne? Theoretisch hätte eigentlich, Julia hätte eigentlich, oder Kelly.
Kelly hätte vielleicht Julia die Karte geben können und sagen, das ist es und so. Vielleicht hat sie es sogar gemacht und war nur nicht dabei.
Ja, genau.
Ja, aber dieses Ganze, was wir brauchen, was brauchen wir nicht? Ich habe schon überlegt, ich bin jetzt auch nicht die Zielgruppe. Ich war nie wirklich die Zielgruppe und ich bin heute nicht die Zielgruppe. Andererseits denke ich aber auch, aber der Zielgruppe haben die Crimebuster-Fälle halt auch nicht gefallen.
Ja, eben, also ist ja tatsächlich vielleicht auch so, gell, also wenn ich sage, ich meine, das war ja eine Zeit, wo eben die jetzt erwachsenen Fans eben vielleicht auch schon ein bisschen raus waren aus der, also die wirklich so damit aufgewachsen sind, Das wäre mal spannend. Also wenn es da jemanden gibt, der sagt, ich war genau 10 in der Crimebuster-Zeit, haut raus, ne, wie ihr das empfunden habt, wenn ihr da gerade auch 3 Fragezeichen kanntet und die gemocht habt und dass ihr irgendwie da Zugang dazu hattet, ne? Haben die euch angesprochen? War das für euch wirklich ein Thema? Ne? Aber das ist ja, muss halt für jeden was dabei sein. Und vielleicht gibt es eben dann 10, 12, 14-Jährige, die da total drauf standen auf Autoschraubereien, Verfolgungsjagden und diese hatten Themen. Ne? Und genauso gab es aber auch dann genug, die gesagt haben, es interessiert mich null, brauche ich nicht. Ne? Ist halt wirklich immer eine Geschmackssache.
Ja, aber ich merke halt auch, Geschmackssache. Ich merke halt auch, dass mir diese vertrauten Sachen halt schon fehlen. Aber da bin ich ja in vielen Sachen auch eher so ein bisschen leicht autistisch. Also Onkel und Tante fehlen mir halt und Reynolds, der eigentlich nur vorgeführt wird und nicht wirklich so der überzeugende Kriminalist ist und kein Morton und ja, keine irischen Brüder auf dem Schrottplatz und selbst der Schrottplatz ist ja anders. Also ich tue mich da halt schwer. Ich merke aber auch, dass die zweite Hälfte im Buch, dass es langsam besser wird. Also die Drohungen werden halt immer immer krasser, auch mit dem toten Huhn ohne Kopf und die Verfolgungsjagd im Nebel oder die Nummer auf dem Schrottplatz mit dem runtergelassenen, geworfenen Schrottauto. Das ist schon gefährlich und da gehe ich schon mit. Und es gibt halt viele, viele Verdächtige, wo man so ein bisschen mitraten kann. Und es ist im Prinzip ist es ein guter Krimi-Fall.
Ja, richtig. Also da so von seiner ganzen Aufmachung her und wie es eben auch so hinführt und was sie so für detektivische Unternehmungen machen, um das halt rauszukriegen, ist ja vollkommen okay, ne? Dass sie sich da aufteilen, dass sie da nachforschen, ne? Und da irgendwie ja auch auf die Lösung dann letztendlich kommen, ne? Ist das natürlich vollkommen okay, ne? Erzählt. Genau. Also es ist einfach solide. Da gibt's jetzt nichts, wo ich sage, hä, das verstehe ich jetzt gar nicht, bis auf die komische Anmache von Bob und seiner Mutter. Aber
stimmt, das hatte ich schon wieder verdrängt. Das stimmt. Das versteht man nicht, aber ansonsten versteht man es schon irgendwie gut. Man versteht die Problematik, man versteht den Ernst der Geschichte und der Bedrohung. Und ich muss auch sagen, dass ich mit den meisten Figuren ganz ganz gut zurechtkomme. Also, naja gut, die Julia ist ein bisschen blass, es passt aber auch ein bisschen zu ihrem Typ, ne? Dass sie so ein bisschen, wenn du so einen dominanten Vater hast, vielleicht ist das dann so, dass man da irgendwie nicht so richtig, also entweder schlägt man genauso in die Kerbe oder man hat halt gar keinen Platz. So, deshalb, vielleicht passt das sogar mit Julia. Und der Ex-Freund, der ja ganz, ganz okay war und dieser böse Tarnjacken Typ und der Don, der so schön verrückt ist und der Pandro, der so geil ist mit seinem Militärgehorsam. Das kommt im Buch natürlich noch viel besser, weil es einfach mehr Platz hat. Und Big Barney ist einfach der Knaller. So,
ja, der sich ja auch die Rolle so ein.
Ja. Und dieser Michael Argenti, der ist schön arrogant. Also da hat so, also ich kann die alle gut auseinanderhalten.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich gut. Ne? Und jeder passt auch irgendwie da so rein und es braucht auch irgendwie so ein bisschen jeden. Ich hätte jetzt auch keinen irgendwie rausgestrichen, weil, oder keiner ist jetzt irgendwie überflüssig, wo ich sage, na, den hätte es jetzt nicht gebraucht, ne? Aber es war halt eine gute Auswahl an Verdächtigen. Jeder hatte irgendwie so seinen Raum und man hat das so sukzessive ausgeschlossen, ne? Der kann es nicht sein aus den Gründen und hier und der könnte es aber noch sein und ah, der hat irgendwie auch was mit Militär zu tun, ha? Könnte der Militärjackentyp sein, ne? Wo man ja ganz kurz so denken hätte können, dass eben der Pandro und der Tarnjackentyp der gleiche ist, gell, so, aber da gab es dann doch noch mal einen anderen, ne? Und das ist dann schon auch gut gemacht.
Das ist gut gemacht. Ja gut, die Frauen kommen ja natürlich wie immer ein bisschen zu kurz, also Julia, die so ein bisschen sehr blass ist und naja gut, Kelly, mein Gott, jetzt muss ich fast schon für Kelly irgendwie hier in die Bresche springen, die aber, wenn sie mal auftaucht, ganz gute Ideen hat. Also die Nummer mit dem Kofferraum, das war ja wirklich ganz gut kombiniert und auch so mit den Klamotten, dass das halt weiterhin so bleibt, dass sie halt weiterhin so einen Fuß in der Tür haben und weiter in die Villa kommen und Kontakt zu Julia haben.
Genau, und wenn sie überhaupt ja den Fall auch erst ins Rollen gebracht hat, ne? Ich meine, also hätte die ihren Blinddarm nicht hätte entfernen lassen müssen, dann wären sie da überhaupt nicht rangekommen. Und wenn sie dann nicht sich dazu entschlossen hätte, hier Peter als festen Freund an sich zu binden und sowas, gell? Also dafür war sie ja dann schon auch gut, ne? Also anders.
Also da haben wir ihr dann doch diesen Fall zu verdanken, ob das jetzt gut oder schlecht ist.
Genau, das kann man ganz neutral betrachten.
Genau, und wenn Peter nicht dauernd Kleines zu ihr sagt, vielleicht gewöhne ich mich ja sogar dran. Woran ich mich allerdings nicht gewöhne, und das ist halt wirklich das Manko, finde ich, des Hörspiels, ist dieses Deutsch-Englisch-Gemisch.
Ja.
Also das ist, glaube ich, auch der Grund, warum ich die nicht oft gehört habe. Weil ansonsten
kann ich auch verstehen.
Ist die Folge ganz okay, außer man wird dauernd von Big Barneys Lachen wach, nochmal.
Ja.
Aber ansonsten ist das jetzt nichts, was, wo viel gekreischt wird oder so. Aber dieses Deutsch-Englische, das macht mich aggressiv.
Ja, das stimmt. Und ich muss auch echt sagen, dass ich auch die Julia klingt mir im Hörspiel auch zu alt, also und auch so zu verhuscht. Also das finde ich
hölzern, die
irgendwie,
klingt
ja,
richtig hölzern. Ja. Also ich finde, man kann auch eine Figur anlegen, auch wenn die ein bisschen verhuscht, ängstlich und schüchtern ist, die kann man trotzdem anders anlegen. Und die klingt eher, na, gelangweilt nicht, aber so. So unmotiviert.
Ja, also das ist schon, also hölzern trifft einen Nagel auf den Kopf, finde ich. Das ja, ne? ist genau so, ist es. Und das finde ich auch nicht so gut. Das ist für mich auch die Schwachstelle im Hörspiel auf ja. jeden Fall, definitiv. Ja.
Genau, und dieses, ja, wie gesagt, dieses Deutsch-Englisch gemischt, das will ich nie wieder ja, hören. Das nein. geht mir, das fing schon mit an mit, ich habe den weinenden Sarg halt auch als Kassette. Und da war das ja, dass dieser Michael ja. da dauernd mitspielte. Oh. Und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und da, dass dann plötzlich auch die Worte wie Frau und Mann vorkamen anstatt Mr. und Mrs.
Ja.
Das hat mich total, als Jugendliche schon total genervt.
Ja, das geht auch einfach nicht. Das kann man auch einfach nicht machen. Das ist echt grober Fehler. Und das verleidet einen echt das Hörspiel dann. Und nee, ist auch wirklich auch ein Grund, das auch nicht zu hören. Ganz, ganz klar. Ne? Also ich werde mir das auch nicht nochmal bewusst anhören. Also ich habe mir das Hörspiel jetzt auch nur angehört, weil wir das Buch besprochen haben. Ne? Ich wäre jetzt auch nicht so auf die Idee gekommen, mir das überhaupt anzuhören. Aber werde ich nicht dazu greifen, einfach mal so zum Vergnügen. Nee.
Ja, vielleicht doch mal, aber da muss ich jetzt nicht so gut zuhören. Also das kann ich noch mal beim Puzzeln oder so hören und mal gucken, vielleicht, also ich glaube nicht, dass ich mich jemals an dieses Schwester Elisabeth und Julia Crown und so dran gewöhne.
Ja,
andererseits sind da halt gute Stimmen. Also ich finde Thormann als Don D'Alessandro und Big Barney, Wolfgang Völz, das ist schon.
Mir ist übrigens wieder eingefallen, welches Hörspiel ich gehört habe mit Eckhard ja. Dux. Das war Stadt der Vampire.
Ach so,
da hat er nämlich den Bürgermeister gesprochen.
Ah. Ja, vielleicht sollte ich die einfach jetzt mal dahinterher hören, weil wenn ich mit dem Schnitt fertig bin, dann habe ich ja ein bisschen frei bis zur nächsten Folge.
Ja.
Und dann kann ich da ja nochmal reinhören. Wie haben dir denn die Jungs gefallen in der Folge? Oder in dem Buch.
Ja, also interessant, sag ich mal. Ne? Also auf der einen Seite finde ich es natürlich interessant, dass sie jetzt ein bisschen älter geworden sind, dass sie jetzt so ein bisschen so, dass der Bob jetzt auch ein bisschen aus dem Schatten treten darf zum Beispiel, gell? Und da jetzt irgendwie auch noch ein bisschen mehr, aber der hat sehr wenig Raum gekriegt. Also der war ja nur weg.
Der war
ne?
nie da,
also,
genau.
Der war ja nur in der Agentur und das fand ich ätzend. Ne? Also mir hat das so gefehlt, wie sie zu dritt irgendwie mehr tun oder eben auch als Team zu zweit. Also eigentlich war das immer nur so ein, jeder hat so sein Ding gemacht und manchmal waren sie ja auch zu zweit, ja, aber das ist irgendwie nicht so, das war nicht so präsent. Also Bob war halt überhaupt nicht präsent. Was macht eigentlich Bob?
Ja.
Er hat nur mit der Agentur rumgehangen.
Oder mit Mädels oder so.
Oh, ja.
Aber
und das
gut, zwischendurch kam er mal und hat aus der Zeitung was erzählt.
Ja, und hat immer so was eingeworfen. Eigentlich war er auch nur ein Statist. Er hat auch zur Lösung des Falls halt auch so gar nicht beigetragen.
Vielleicht hatte Andreas Fröhlich an dem Wochenende nicht so viel Zeit.
Ja, wer weiß, genau. Ja gut, aber das Buch ist ja auch schon so angelegt,
ja,
ne? Also das ist ja jetzt auch nur schon so angelegt, dass das Bob so ein bisschen so, naja, der ist jetzt halt der Coole, der hat jetzt hier in der Rockagentur zu tun, macht halt nicht mehr mit. Peter war eigentlich wie immer, außer dass er für mich so, sag ich mal, also ich fand das krass, dass Justus diese Szene mit dem Hühnchen mehr beschäftigt hat als Peter.
Ja.
Also das war Justus, war ja auch nicht so der Justus, wie ich ihn kenne. Ja, also irgendwie sind sie mir da nicht greifbar und sie gefallen mir so auch ehrlich gesagt nicht.
Nee, ich finde auch Peter ein bisschen zu blass, auch dass er so, ne, so dass er so sehr unter Kellys Pantoffel steht. Das ist aber generell was ich nicht mag, deshalb mag ich auch Kelly nicht, weil die mir den Peter so ein bisschen wegnimmt und zu sehr in Beschlag nimmt und Bob, der wirklich, wie du sagst, der ist einfach nicht da.
Ja.
Und also da kommt am besten eigentlich noch Justus zur Geltung, also die Nummer, wenn der so diese Geschmacksrichtung der Bonbons so erschmeckt, das finde ich cool, oder die Nummer am Telefon und so. Also mit am meisten Gesicht hat noch Justus, und im Hörspiel, es gibt so Momente, wo sie ganz gut funktionieren, weil sie so ein bisschen rumblödeln und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, fast so ein bisschen improvisieren. Das ist aber sehr kurz. Das ist nicht, da kann ich dir keine spezielle Szene nennen, aber so, da habe ich so den Eindruck, aber sie funktionieren zusammen schon gut.
Genau, also ich muss auch jetzt ganz krass im Vergleich sagen, dass mir die drei Fragezeichen im Hörspiel wiederum sehr gut gefallen, weil ich sie da einfach von ihrer Interpretation da sehr gut finde und sie auch noch so sind, wie sie waren. Also da merkt man so diesen Übergang nicht, auf einmal sind sie älter, ne? Also es muss ja, im Hörspiel muss das ja auch irgendwie adaptiert werden und da fällt mir dieser Unterschied nicht so groß auf. Wie jetzt im Buch, weil es eben auch einfach gar nicht so thematisiert wird, ne? Also es wird einfach so hingenommen, okay, ja, die haben jetzt ein Auto und ja, Justus macht jetzt eine Diät, aber da wird jetzt nicht so permanent drauf rumgehackt. Und es wird auch nicht so plakativ die ganze Zeit gesagt, wie sie jetzt so drauf sind oder was sie jetzt haben und können, ne?
Und ich finde sogar in diesem, ich finde hier sogar, dass eigentlich diese Elemente wie die Diät noch ganz gut dargestellt ist. Mhm. Also auch, weil die ja so sehr, also eigentlich finde ich es hier gar nicht so schlecht. Vor allen Dingen, es passt ja auch gut zum Thema.
Richtig.
Gut, und auch die Verfolgungsjagden, also Martin meinte ja, bisschen viel Verfolgungsjagden, das braucht man alles nicht so. Die waren beide durchaus sinnvoll, fand ich. Also sowohl die eine, wo Peter nicht mehr bremsen kann, das ist durchaus spannend gemacht. Und die im Nebel in San Francisco fand ich auch ganz okay.
Ja, also die haben da reingepasst. Ne, da gibt es bestimmt an anderen Stellen, wo das so inflationär dann wahrscheinlich irgendwann dann eingesetzt wurde, wo du wirklich sagst, oh, was schon wieder?
Okay,
ne?
Die Verfolgungsjagd der Folge ungefähr. Also ich meine, ich finde es ja charmant, wenn Bob immer irgendwie einen auf den Kopf kriegt und irgendwie
ja,
was.
Ja, so. Das ist ja letztendlich auch so ein Running Gag, ne? So, der einfach auch vorhanden ist, wo du das eigentlich auch schon echt erwartest, wo es dann echt immer schon komisch ist, wenn jemand anders einen auf den Deckel kriegt, ne? Und denkst du so, hä, wieso ist denn jetzt nicht Bob Lieder geschlagen worden? Ist ja schon fast enttäuscht. Ja, so. Aber ja, also da hat es als super sinnig reingepasst und eben auch das ganze Diät-Thema. Also wenn es ums Essen geht, dann muss natürlich Justus auch seine Diät kriegen, ne? Wenn das so komplett deplatziert ist und es dann um seine Figur geht und um sein Abnehmen-Fimmel und sowas, gell, dann finde ich das dann auch doof. Aber in so einem Thema hat das absolut Platz.
Ja, und das macht es ja auch noch, das macht es halt nahbar, ne? Also einerseits, ne, dass man Lust hat auf leckere Sachen. Ich meine, wir kennen das alle, wenn wir irgendwie in einem Schnellimbiss sind oder ne, Junkfood. Natürlich schmeckt das alles lecker. Und die Gefahr halt, wenn da jetzt noch wirklich was Schädliches dran ist, das beschäftigt uns ja alle, weiß ich nicht, als in Pommes plötzlich, wie hieß das noch, was da drin entdeckt wurde, wenn das Fett zu heiß ist?
Acrylamid.
Ja, genau. Ja. Als das plötzlich in aller Munde war und klar überlegt man dann, ne? Und denkt, wie gerne und ich wollte doch und so. Und ich kenne das halt auch. Ich mag das halt total gerne. Ich komme nur auf Geschmacksverstärker echt nicht gut klar. Also ich vertrag die einfach nicht.
Ja.
Und also das sind durchaus ernsthafte Themen. Und als ich meine, klar, wenn du eine Praline erfindest, die einfach 0 Kalorien hat, natürlich ist es toll.
Ja, geil, ja. Ja, genau. Nee, aber sonst summa summarum ist das trotzdem ein solides Buch, ne? So, was einfach zu der Zeit auch passt. Es ist eben, die haben das halt dann damals so gemacht, ne? Es musste dann irgendwie verändert werden. Die haben sich davon was erhofft, ne? Und dann kann das halt zünden oder halt nicht, ne? Ansonsten ist das an sich, darf das existieren und es ist halt ein Fall. Ja. Und da gibt es bestimmt auch welche, die das total abfeiern, die das total geil finden, ne? Und sagen, ja, mehr davon, ne?
Ja, also wenn ihr auch dazugehört, zu dieser wahrscheinlich sehr kleinen Gruppe, von der Jenny gerade gesprochen hat, auch dann gerne meldet euch bei uns. Können wir nochmal in den nächsten Folgen unseres Podcasts drauf eingehen. Ansonsten würde ich sagen, ja, vielleicht braucht man auch mal so eine Talfahrt, um dann eine richtig gute Folge wirklich auch wieder gut und richtig genießen zu können.
Richtig. Bin ich mal gespannt, ob man das mit der nächsten schon schafft oder ob es dann erst die übernächste wird. Aber das könnt ihr dann nächsten Monat entscheiden, wenn wir jetzt so einen kleinen Voraus. Wir wissen ja schon, was wir als nächstes machen, ihr noch
wir
nicht.
Wir wissen es schon.
Das verraten wir
und es ist abwechslungsreich, wie immer. Und wer weiß, wo wir wieder in der Folge dann hinschweifen.
Ich bin gespannt. Das war auf jeden Fall wunderschön wieder mal.
Das fand ich auch.
Bin total selig, dass wir die besprochen haben. Und die gehört eben auch mit dazu und wir haben die Crime Buster angerissen. Ob wir da drin bleiben, wissen wir nicht, das sagt man noch nicht.
Doch, also ich glaube nicht, dass ich glaube nicht, dass die nächste Folge eine Crime Buster Folge wird.
Ja, gut, das stimmt, das kann man sagen.
Na, wir wollen ja ein bisschen Abwechslung für euch
auch
bieten.
Ja, das stimmt, das kann man schon mal sagen. Ja, das macht man
natürlich also, nicht. Also das ist schon mal versprochen, es geht jetzt erstmal mit den Crime Busters bei uns nicht weiter.
Ja, nicht, dass wir jetzt noch auf dem Hörer verlieren hier sonst. Müssen wir euch ja sagen, wir bleiben nicht da.
Nein, wir wenden uns mal einer anderen Folge und einer anderen Zeit zu und seid gespannt. Und ihr könnt uns überall da hören, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, bei Google, bei Apple, aber auch bei YouTube. Jo.
Genau, kommentiert fleißig, schreibt uns überall bei Instagram, Facebook etc. pp. Schreibt uns eine E-Mail an dgdb@freenet.de. Das wäre super, da würden wir uns sehr freuen. Ja, ansonsten
seid auch in der nächsten Episode so.
Also, Episode, du hast die Soße, die läuft schon aus dem Mund hier.
Genau, die war schon eingearbeitet. Also, bitte schneiden. Seid auch in der kommenden Episode wieder dabei. Die kommt am 1. November.
Genau, und dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen schönen Monat und wir verbleiben mit unseren berühmten Worten.
Ja, wir lesen auch den nächsten Fall. Tschüss.
Tschüss.
Ach, und guten Appetit. Und vielleicht werden wir jetzt einfach alle Vegetarier oder Veganer nach dieser Folge.
Vielleicht, geil.